Der 22. Spieltag in der ersten Bundesliga der Männer, er ist gespielt und es gibt wieder einige Partien, über die wir sprechen wollen, genau genommen sogar alle. Und das tun wir jetzt mit Sonja Riegel, sie ist freie Journalistin und Podcasterin, unter anderem bei der Hessenschau zu lesen, und Petra Näher, Community-Urgestein und Fanliebling, völlig zu Recht. Ich würde sagen, wir legen mal los.
Und nun der Rasenfunk.
Tor in Nürnberg, ich mag das nicht, ich halte das nicht mehr aus, ich will das nicht mehr sehen, aber sie haben ein Tor gemacht, ich glaube es nicht, aber der Ball ist drin.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, und hallo und herzlich willkommen an Sonja Riegel. Sonja, schön, dass du mal wieder da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Und bei dem Intro fühle ich mich gleich wohl, weil ich weiß ja, wie es weitergeht.
Du weißt, wie es weitergeht. Weißt du noch, was sie in Bochum damals gespielt haben? Das hat dann Manni Breukmann gesagt, quasi in der Vollreportage, die es gab. Haben sie Status Quo haben sie da gespielt, nach Spielende. Und das hat er direkt kommentiert. Weiß auch nicht, warum ich mir sowas merke.
Die wichtigsten Sachen müssen raus.
Genau, ganz offensichtlich. Frank Baumann erinnert sich auch nicht so gern an dieses Intro. Aber das wissen ja schon heutzutage gar nicht mehr alle, die das noch hören. Naja, googelt es selbst, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich habe Wichtigeres zu tun. Ich muss nämlich Petra begrüßen. Petra, schön, dass du mal wieder hier bist.
Hallo, grüß dich. Ich habe mir überlegt, ob ich gleich wieder abschalte, dass Urgestein weint. Und dann noch das Intro, soll Mannschaften geben, die Tore schießen. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, es war nicht so ein einfacher Spieltag für dich mit deiner Liebe zum ersten FC Heidenheim, oder?
Nope, war's nicht. Definitiv.
Ich würde sagen, du hast mich auch schon direkt durchschaut, denn du bist ja schon erfahrene Rasenfunk-Gästin hier. Ich wollte es dir ersparen, dass du lange warten musst auf dieses Spiel. Deswegen gehen wir jetzt in unsere Reihenfolge der Spiele nämlich gleich mit dem schmerzhaftesten rein. Und dann hoffe ich, dass wir quasi ganz viel Zeit dann zwischen dieses Segment und dem Einschlafen für dich bringen können. Deswegen, wir gehen jetzt den Spieltag mit allen Spielen durch. Wie immer haben wir die Spiele aufgeteilt zwischen Petra und Sonja und ich habe alle gesehen. Und wir beginnen mit dem, das eben heute Nachmittag in Augsburg stattfand, zwischen eben dem FC Augsburg und dem ersten FC Heidenheim. Es war für neutrale Beobachtende nicht besonders spektakulär in der ersten Hälfte, aber in der zweiten wurde es dann deutlich besser. Heidenheim hatte da Chance um Chance, aber es kam dann, wie man es ja als Heidenheimerin und Heidenheimer fast schon vielleicht ein bisschen erwarten konnte, denn diese Saison läuft einfach wenig für den FCH. Es gibt einen Strafstoß nach einem Halten an Schlotterbeck von Gimber. Er hat ihn so mit einer Hand, er hat ihn nicht mit beiden Händen, so wie es uns vor der Saison gesagt wurde, dass das mehr gepfiffen werden sollte. Man kann allerdings diesen Strafstoß sicherlich geben. Felix Zweier hat es so getan und dann gab es auch keinen Grund einzugreifen. Den verwandelt dann Claude Maurice und so, Petra, geht dieses Spiel verloren. Ganz, ganz wichtige Punkte für den FC Augsburg und ja, ein weiterer, ich weiß nicht, Nackenschlag, ob das zu viel ist, aber eben ein weiterer schwerer Klotz im Magen für den ersten FC Heidenheim. Was sind denn deine Gedanken zu dem Spiel?
Also meine Gedanken zu dem Spiel sind eigentlich, was zu erwarten irgendwo. Jetzt kommt wieder die gefühlige Geschichte. Ne? Was gar nicht so richtig erwähnt wurde, war, dass es zwei Ausfälle gab mit Dorsch und Traoré, die ja krankheitsbedingt gefehlt haben. Und es hat niemand thematisiert, aber das war tatsächlich schon im Vorfeld so ein Ding, dass ich mir gedacht habe, oh, ausgerechnet Dorsch, der die letzten Wochen ja eigentlich bester Mann auf dem Platz war und den du wirklich brauchst, um da irgendwie die Verbindung zwischen den Ketten noch herzustellen, und ausgerechnet der fehlt. Und mit Traoré dann die Geschwindigkeit auf der rechten Seite. Also das hat mich schon nicht unbedingt sehr hoffnungsfroh gestimmt. Ich war total gespannt auf Conte Nummer 2, der seinen ersten Einsatz hatte, Braunschweig zweite Liga kam, ja, im letzten Spiel sich verletzt hatte, lange gebraucht hat und zum ersten Mal nicht nur im Kader, sondern auch in der Startelf stand. Da habe ich mich drauf gefreut, weil ich mir gedacht habe, ein bisschen Geschwindigkeit mit Dingchi, das wird schon. Und ich fand es dann auch eigentlich gut. Also ich fand die erste Halbzeit, ich habe immer wieder auf die Statistiken geguckt und dachte mir, kann das wirklich wahr sein? Also mehr Ballbesitz, die bessere Zweikampfquote, die bessere Passquote. Also es war ein gutes Auswärtsspiel. Bis aufs letzte Drittel, bis auf dieses, wir spielen uns Chancen raus und keiner trifft die Kiste, egal warum. Also das, als wäre da die unsichtbare Wand, dass es einfach nicht weitergeht. Aber ich fand's gut. sehr viel Energie auf dem Platz, sehr viel Willen auf dem Platz. Conte hat mir super gut gefallen. Ich fand das wirklich erstaunlich für sein erstes Erstligaspiel, wie unbekümmert der da zu Werke ging. Was auch das war, was Frank Schmidt vor dem Spiel gesagt hat, deswegen bringt er ihn, weil er einfach diese Unbekümmertheit auch auf die auch setzt. Ich finde ihn technisch, also ich liebe alle Contes schon mal grundsätzlich, aber man muss dazu sagen,
für alle, die nicht ganz so tief drin sind, es gibt Sirlot Conte, den kennen wir natürlich schon bei Heidenheim, und jetzt ist Christian Conte auch gekommen. Deswegen Conte der Zweite. Es ist nicht so, dass er König wäre von Heidenheim. Genau. Noch nicht zumindest.
Und wie gesagt, ich liebe sie beide. Sie sind beide super schnell, aber Conte Nummer 2, der neue Conte, der ist technisch einfach noch ein ganzes Stück besser als sein Bruder. Also wofür Sissi eine Weile gebraucht hat, kann Conte eigentlich von Anfang an. Also das fand ich eigentlich ganz wunderbar, und ich trank meinen Kaffee und dachte mir, oh, das könnte ja wirklich was werden. Was mir aufgefallen ist, war das Augsburg. Also du hast schon gemerkt, wer den Druck hat und um bei welcher Mannschaft es um wirklich alles geht. Ich fand Augsburg ein bisschen, also sehr gechillt, so ein bisschen wie Manuel Baum, ne? Sehr relativ ruhig, souverän, nicht unbedingt, aber da hatte ich nicht das Gefühl, bei denen geht's richtig um Punkte. Ne? Die waren wirklich nicht so nervös wie die Heidenheimer. Und trotzdem war ich guter Dinge in der ersten Halbzeit. Und in der zweiten Halbzeit war ich noch viel besserer Dinge, weil ich fand, dass Augsburg dann wirklich ins Wackeln kam. Heidenheim, die deutlich spielbestimmendere Mannschaft war. Und ich war sehr zuversichtlich und dachte mir, das Spiel verlieren wir nicht. Also ich bin mir nicht sicher, ob wir ein Tor schießen. Das habe ich auch nicht kommen sehen tatsächlich. Es hat so diese, du spürst das, finde ich. Also ob da so die letzte Überzeugung ist, der letzte Druck ist, du merkst das einfach. Nee, ein Tor könnte vielleicht keines fallen, aber ich habe mir gedacht, wir kassieren nie im Leben eins. Also das geht halt dann 0-0 aus. Ja, bis zur 79. Minute, als Gimbo dann dachte, ich ziehe ein bisschen, ich halte ein wenig. Und Schlotterbeck mit einer schönen Pirouette fällt, der wohl kurz davor schon im Spiel zu Cäsiger sagte, bleib liegen, bleib unten, in einer ähnlichen Situation. Also er nimmt es dankend an, aber es war trotzdem ein Elfmeter. Also hat auch niemand hinterher diskutiert, auch nach dem Spiel. Also es hat sich keiner beschwert, die Dinge sind, wie sie sind. Und dass der Elfmeter gepfiffen wurde, das hat mich jetzt auch nicht wirklich gewundert. Und dann war er schön geschossen. Und danach war es für mich tatsächlich auch vorbei, weil ich nie das Gefühl hatte, die machen das Tor. Also es hat immer so, ich hatte die ganze Zeit so ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, wie in einem Jugendspiel. Also nicht, dass die jetzt wie Jugendliche gespielt hätten, aber wenn du einen Jahrgang hast, der gegen den älteren Jahrgang spielen muss, alle ein bisschen kleiner, alle ein bisschen sanfter, sage ich jetzt mal, alle ein bisschen netter, die sich dann festlaufen, schwer tun, wahnsinnig ackern, sehr agil sind, sehr flink sind, sehr schnell sind. Aber die anderen sind halt alle den Kopf größer und 10 Kilo schwerer. Und da war für mich eine richtige Diskrepanz. Also dieses Gefühl habe ich schon die ganze Saison bei Heidenheim, dass einfach so diese Wucht fehlt. Und das bricht ihnen jedes Mal am Ende das Genick. Und ich fand, das war es auch heute.
Ja, wobei ich sagen würde, dieser Größenunterschied, der, also jetzt metaphorisch gesprochen, den finde ich, gab es eigentlich nur in einem Mannschaftsteil von Heidenheim und in einem von Augsburg, nämlich Sturm und Offensive Heidenheims und dann Innenverteidigung Augsburg. Also Cäsiger, Schlotterbeck, Banks, alle ein tolles Spiel gemacht, alle sehr souverän. Die Schüsse, die sie zugelassen haben, waren meistens Distanzschüsse. Meistens waren dann die Ecken gut abgedeckt. Das heißt, der Schütze konnte auch gar nicht so wirklich gut zielen. Und dementsprechend wurde viel geblockt oder Finn Dahmen hatte einen einfachen Ball, den er halten konnte. Es gab aber auch einen Mannschaftsteil, wo ich Heidenheim eigentlich über weite Teile des Spiels überlegen fand, und das ist eigentlich wirklich verwunderlich, dass das auch Augsburg so lange zugelassen hat, und das war für mich das zentrale Mittelfeld. Also Heidenheim vor allem natürlich in der Anfangsphase der ersten Hälfte, also die erste Hälfte war so ungefähr zur Hälfte die von Heidenheim, dann kam Augsburg besser ins Spiel und Heidenheim stand tiefer und dann eben die zweite Hälfte im Grunde bis zum Strafstoß. Da hat Heidenheim immer wieder geschafft, das auszunutzen, dass Augsburg, wenn die in ihrem 5-2-3 stehen, die wurden sehr in die Breite gezogen, weil Heidenheim irre breit im Aufbau stand und dann standen sie in so ein 3-1-2-2, könnte man so ungefähr sagen, ist aber nicht ganz so wichtig. Wichtig ist einfach nur extrem breit und Nyhus war derjenige, der war entweder Sechser oder halt in der Aufbaukette, hat er situativ entschieden, was er macht. Und dann haben sie es aber wirklich immer wieder gut geschafft, auf Dingchi und auf Conte zu spielen, manchmal auch auf Behrens, dem er auch total gut gefallen hat, der einfach auch, ja, also das ist jetzt auch, vielleicht ist es nicht unbedingt ein Erstligaspieler, das kann man jetzt nach so wenigen Spielen noch nicht sagen, aber er hat zumindest den Mut, Dinge zu probieren in der ersten Liga. Und da sind sie wirklich immer wieder schön reingekommen und standen immer wieder 2 gegen 2 gegen Masengo und gegen Jakic, die hatten große Probleme. Und dann war halt das Problem, ja gut, was machen wir halt dann ab dann? Und da war halt die Lösung ganz oft, wir schießen jetzt vom 16er, vom Strafraumrand und dann ist eben das, was passiert, was ich vorhin schon geschildert habe. Manchmal ging es doch über die Außen, aber eben ganz, ganz selten an die Grundlinie. Und das ist eben das, was rein theoretisch möglich wäre, aber was sehr selten gemacht wurde. Also Ibrahimovic, einmal in der zweiten Hälfte ist er bis an die Grundlinie, wurde es gleich viel, viel gefährlicher. Seine Rücklage auf Schöppner war es, glaube ich, der dann drüber geschossen hat. Aber das fand ich interessant. Also Heidenheim war in einem Bereich, in Teilen des Spiels, finde ich, überlegen, aber konnte daraus nichts machen. Und dann finde ich aber auch, dass man Augsburg schon auch Credit dafür geben kann, dass sie bei sich geblieben sind. Sie sind nicht verrückt geworden, das, was du ja auch schon angedeutet hast. Ich fand, in den guten Phasen war Augsburg auch wirklich dann gut. Und man muss ja zum Beispiel auch sagen, Ribeiro direkt nach dem Strafstoß spielt er alleine 2 Gegenspieler aus und steht allein vor Ramay, da hätte es auch schon 0-2 stehen können und dann wäre das Spiel erst recht zu Ende gewesen, auch wenn es emotional mit dem 0-1 eigentlich schon so ein bisschen so ein Luftloch hatte.
Die haben einfach nach dem Strafstoß auch einen Moment gebraucht. Also ja, das war natürlich auch nicht so einfach wegzustecken und das hast du gemerkt. Die haben erstmal wieder versucht, sich zu sammeln, sich zu sortieren und das hat ja natürlich ausgenutzt, sonst wäre die Szene wahrscheinlich so gar nicht entstanden. Mich hat auch gewundert, dass Augsburg diese Probleme hatte. Das ist ja jetzt kein großes Geheimnis, wie Heidenheim spielt, ne? Es ist ja immer diese Geschichte über die Außen und dann in die Schnittstelle. Und das ging manchmal wirklich sehr leicht, fand ich. Also das fand ich schon auch ein bisschen, hat mich überrascht. Und was Henne Behrens betrifft, so ein bisschen Typ Kretzig, bisschen Typ Franz Kretzig, spielt ja auch die Position, die Kretzig spielte. Wahnsinnig flink, wahnsinnig mutig und unbekümmert. Defensiv natürlich manchmal bisschen wackelig, hat dann schnell mal einen Ball verloren und wenn dann irgendein entsprechender Schrank kam, aber der gefällt mir schon auch richtig, richtig gut, ja.
Ja, und vielleicht noch ein Gedanke zu dem, warum Augsburg das zugelassen hat. Vielleicht war das sogar der Plan. Vielleicht wollten sie diesen Pass ins Zentrum und da den Ball dann gewinnen, weil sie haben ja mit Schlotterbeck, Cesiger und Banks 3 Innenverteidiger, die wirklich gut darin sind, aus der Kette rauszuschießen und dann im Mittelfeld den Ball zu gewinnen und da zu helfen. Also vielleicht war das sogar Teil des Plans. Ich würde allerdings dann die These aufstellen, dass der nicht so wahnsinnig gut funktioniert hat, wenn eben Heidenheim so viel mehr Chancen hat, auch wenn es nicht die allergrößten Chancen der Welt waren. Aber das hat eben Heidenheim wirklich gut gemacht. Und Augsburg wiederum, glaubst du wirklich, dass bei denen kein Druck drauf war? Also die Art und Weise, wie Manuel Baum diesen Strafstoß verfolgt hat, nämlich mit dem Rücken zum Spiel und vor sich leise hinmurmelnd, was auch immer er da gesagt hat. Es sah ein bisschen aus nach, bitte mach ihn rein. Das sah für mich schon nach ein bisschen Druck aus.
Dass Manuel Baum den Druck hatte, das hat er mit Sicherheit. Vielleicht hat er es geschafft, den von der Mannschaft ein bisschen wegzuhalten, weil sie ja doch durch den letzten Sieg einen Schritt gemacht haben. Ne? Und für Augsburg war die Devise nur das Spiel nicht verlieren. Mhm. Wenn wir das Spiel nicht verlieren, dann haben wir einen Punkt mehr und halten Heidenheim auf Abstand. Und vielleicht hat er es geschafft, diesen Druck ganz allein für sich zu behalten und ihn nicht an die Mannschaft weiterzugeben. Kann ich mir schon vorstellen. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass die sehr gestresst waren tatsächlich.
Ja. Das war aber so eine komische Szene auch. Also, als ich das gesehen habe, was macht der denn da? Also, so, sich so wegdrehen, noch irgendwie, weiß ich nicht, ein Gebet oder ein Zauberspruch oder keine Ahnung, was murmeln.
Bitte.
Hey, du bist der Trainer, guck hin. Also, das hat mich sehr verwirrt, ja.
Wie beim Elfmeterschießen, ne?
Ja, aber es zeigt ja so ein bisschen auch, unter welchem Druck auch so alte Hasen, also jetzt nur positiv gemeint, als erfahrener Trainer, also unter welchem Druck auch er steht, der uns ja nach Siegen, wie unter anderem beim FC Bayern noch erzählt hat, dass man das jetzt auch wirklich genießen muss und dass man viel zu wenig im Leben genießt, dass sogar Manuel Baum da so reagiert. Also vielleicht ist es auch wirklich ein ganz guter Reminder für uns alle, Es ist zwar nur Fußball in Anführungszeichen, aber für die Leute im System ist der Druck halt nochmal viel, viel krasser, als man es ihnen von außen vielleicht immer ansieht.
Ich weiß, ich habe dir die PK
nach dem Spiel gesehen. Was hätte Frank Schmidt gemacht? Oh, sorry.
Wenn es für uns einen Elfmeter gegeben hätte, den es ja nicht gibt dieses Jahr, also wir hatten noch keinen der Saison, was der gemacht hätte, der guckt hin, der guckt nicht weg. Aber habt ihr die PK gesehen nach dem Spiel?
Nee, leider nicht.
Also Manuel Baum war sehr, sehr erleichtert. Und hat auch am Ende von dem glücklichen Sieg gesprochen und wollte auf das Spiel selber gar nicht eingehen, auf Nachfragen, was denn jetzt vielleicht nicht so optimal gelaufen ist. Also es gab schon ein paar kritische Nachfragen von Journalisten, dass das jetzt vielleicht doch nicht so klasse war und am Ende man eigentlich keine Möglichkeiten hatte gegen Heidenheim und wie denn das sein könne. Und da hat er darum gebeten, sich da jetzt nicht drüber äußern zu müssen. Er müsse das Spiel nochmal sehen. Da hast du dann schon gemerkt, dass das für ihn echt eine dicke Nummer war. Also ganz klar.
Ja, das stimmt. Also es war jetzt der bessere Ausgang für Augsburg. 6 Punkte jetzt dann vor Werder. Es liegen sie mit auf Rang 11, aktuell mit 25 Punkten. Heidenheim wiederum, Petra, hat eben 6 Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz mit Werder Bremen. Ich will dir jetzt nicht die "War es das?" Frage stellen, denn im Grunde hat dir eigentlich Frank Schmidt auch schon ganz gut beantwortet nach dem letzten Spiel, wo er gesagt hat, von uns kommt jetzt erstmal gar nichts mehr, außer wir haben irgendwelche Ergebnisse. Aber was ist jetzt dein Gefühl, wie diese restliche Saison noch verlaufen wird? Weil es ist ja schon so, dass in allen Spielen, also Dortmund vor 3 Spieltagen, HSV sowieso am letzten Spieltag und jetzt an diesem Spieltag, Heidenheim hat trotz aller Dinge, die man da immer kritisieren kann und vielleicht auch muss, sie waren immer mit dabei. Und das waren ja jetzt dann 3 sehr unterschiedliche Gegner, würde ich mal sagen, von der Spielart und Tabellenposition her.
Die machen weiter, ganz klar. Also das hast du auch nach dem Spielen gemerkt, von den Spielern her, von Frank Schmidt her. Es geht nicht mehr drum um Punkte und um die Tabelle. Es geht darum, endlich mal wieder ein Spiel zu gewinnen. Mhm. Tore zu schießen und ein Spiel zu gewinnen und gucken, was dann passiert. Die Situation hat sich ja nicht verändert zum letzten Spieltag. Du hast zwar jetzt ein Spiel weniger, aber die Tabellensituation hat sich nicht verändert, da ja wirklich keiner gewonnen hat von den anderen insofern. Und ich habe alle Kandidaten spielen sehen, die in Frage kommen. Und ich sehe uns da nicht als, wir sind zu Recht 18er, ne? Wenn du keine Tore schießt und eine Menge Tore zulässt, dann bist du halt auf 18. Damit musst du leben und das ist in Ordnung und da kann man sich auch nicht beschweren. Aber ich sehe uns nicht als 18. Also ich sehe da einige Mannschaften unten drin, die wirklich nicht besser sind und insofern keine Ahnung. Ich glaube, es gibt immer noch niemand auf. Du hast genügend Spieler, die immer noch Bock haben zu spielen. Auch vor dem Spiel hat er das so gesagt, dass er sich jetzt die Leute sucht, denen er anmerkt, ihnen macht es nicht so viel aus, die kriegen das noch hin. Ich denke mir, mein Gott, hätten wir Conte und Dingchi ein bisschen früher gehabt, ne? Ein paar Spiele früher, weil du merkst einfach, was das ausmacht, wenn du jetzt plötzlich viel mehr Geschwindigkeit wieder auf dem Platz hast. Jemand, der die Läufe macht, der die Sprints macht, nicht nur Ibrahimovic. Das macht wirklich was aus. Und ich glaube, an Conte werden wir noch sehr viel Freude haben. Also mir geht es tatsächlich deutlich besser als vor einer Woche nach dem entsetzlichen HSV-Spiel, weil ich nach dem Spiel heute denke, jetzt sind es noch 12, ne? 12 Spiele?
Ja.
Vielleicht werden noch ein paar dabei, die wieder Spaß machen. Ich hätte gern mal wieder Spaß an dem Spieltag. Und ich glaube, ein Stück weit geht es denen auch so. Mhm. Einfach mal wieder gewinnen, wieder Spaß haben. Schauen wir mal, was dann dabei rauskommt am Ende.
Und da ist Heidenheim wirklich nicht das einzige Team, das einfach nur mal wieder Spaß haben will an dem Spieltag. Wir werden sie gleich alle der Reihe nach durchgehen. Und ja, mir ist schon aufgefallen, Petra, welche Teams du dir rausgesucht hast. Da war viel direkte Abstiegskampfbeobachtung mit dabei. Für Heidenheim geht es jetzt am nächsten Spieltag erstmal gegen den VfB Stuttgart und dann kommt ein ganz wichtiges Auswärtsspiel bei Werder Bremen. Der FC Augsburg wiederum, der spielt jetzt dann beim VfL Wolfsburg und dann zu Hause gegen den ersten FC Köln. Und mit Werder Bremen haben wir eben eins dieser Teams schon genannt, das eben auch noch da unten drin hängt. Werder, wie eben gerade schon gesagt, auch nach diesem Spieltag auf dem Relegationsplatz. Das wundert einen jetzt nicht unbedingt, wenn man hört, gegen wen sie gespielt haben, nämlich gegen den FC Bayern. Auch hier gibt es positive Dinge, die Daniel Thun mitnehmen kann aus diesem Spiel. Interessante Entscheidungen schon mal in der Aufstellung. Justin Timber zum Beispiel als rechter Schienenspieler aufgestellt. Aber am Ende war so ein bisschen der Eindruck, Sonja, eigentlich egal, was Werder gemacht hat in diesem Spiel, Bayern hat halt sein Ding durchgezogen. Das bedeutet in dem Fall 2 Tore Harry Kane, natürlich 1 per Strafstoß und direkt danach nochmal 1. Und hinten raus in der zweiten Hälfte hatte Werder zwar Chancen, aber auch Bayern, ich will jetzt nicht sagen, dass sie jederzeit aufs Gaspedal treten konnten, aber sie hatten zumindest immer wieder ihre Möglichkeiten. Eine davon macht Goretzka und dann ist das Spiel mit 3:0 durch. Also wie würdest du denn aus Bremer Sicht jetzt mit dieser Niederlage, die ja nicht komplett überraschend kommt, wie würdest du umgehen? Gab es da auch positive Dinge für dich?
Ja, also ich glaube, positiv ist ja als erstes, dass du sagst, das sind ja Punkte, die du nicht eingepreist hast. Also du hast ja, im Grunde verlierst du ja erstmal nichts, wenn du gegen die Bayern verlierst, so frustrierend dann so ein Spiel an sich ist. Aber es ist ja, niemand rechnet ja damit, dass du da 1 oder 3 Punkte holst. Und sie versuchen sich ja auch da so stark zu reden. Also Tune hat ja auch gesagt, so, wir sind wenigstens auch nicht auseinandergefallen und so, was man sich dann halt immer erzählt nach so einem Bayern-Spiel. Aber ich glaube, es waren schon auch Aspekte mit drin. Also ich fand, sie haben ganz gut gestartet auch. Also sie sind da mutig draufgegangen, haben irgendwie auch so Ballverluste provoziert und das dann halt nicht zu Ende richtig komplett ausgespielt, aber es ist so, man hat schon gesehen, dass sie eigentlich was vorhatten und dass eigentlich den Bayern erstmal nicht so viel eingefallen ist, bis eben zu dieser Einzelaktion, die dann zum Elfmeter führt. Also so der Karl-Übersteiger, den er zum Glück trotz allen Hämen, die er abbekommen hat für das Ding gegen Hoffenheim, was schiefgegangen ist, macht er zum Glück weiterhin Übersteiger und hat dann da seinen Elfmeter bekommen. Aber bis dahin war ja eigentlich nicht viel von Bayern zu sehen. Und man dachte, ja, Bremen schlägt sich hier ganz ordentlich. Vielleicht spielen sie das auch mal gescheiter aus. Ja, aber damit mit dem 1:0 war es dann schon wieder so auf der Schiene, ne, in Richtung Bayern. Und wie du es gesagt hast, die Bayern spielen dann halt ihr Ding runter. Dann sind es auch diese individuellen Fehler halt wieder mit auch diesem Ballverlust dann vor dem 2:0. Kane hat ewig viel Zeit.
Ja.
Ja, und dann sind's halt, dann denkt man immer, okay, die Bayern machen dann die einfachen Dinge da rein und Bremen spielt sich einen ab und macht eben keinen rein. So, das war so das Gefühl, was ich dabei hatte.
Also Grüll köpft zum Beispiel an dem Pfosten, klaut auch Kimmich stark den Ball vor dieser Riesenchance von Schmied, schon quasi beim Stand von 0:0 rutscht Agu an so eine Grüllflanke vorbei. Also das waren so die Möglichkeiten.
Die größeren Chancen waren ja dann die in der zweiten Halbzeit, ja. Mhm. Ja. Also da, wo sie sich halt auch nochmal aufbauen aus einem 0-2, aus dem du eigentlich ja schon kommst. Und auch da klappt es halt einfach nicht mit dem Tor. Also, sie haben ja trotzdem nochmal probiert, Druck zu machen. Und in diese eine Druckphase fällt dann halt 3-0. Und dann kannst du es ja eh vergessen. Also ja, es war so, man dachte irgendwie so, schade, ne? Also es ist, wenn alles ideal läuft, können sie da auch was holen. Aber dann waren es halt die knallharten Bayern. Und bei Bayern kann man ja auch nochmal erwähnen, Neuer musste zur Pause raus. Mhm. Und da gab es dann so ein Durcheinander, fand ich danach. Also es hieß erst ja so, Vorsicht, was haben wir, Wadenprobleme und so, wir geben Entwarnung. Und jetzt kam aber heute, ja, Muskelfaserriss und es ist doch irgendwie eine Pause. Also war dann doch was Größeres, als sie da kommuniziert haben. Das war auch noch so ein Aspekt des Spiels, fand ich.
Ja, und ja, auf Bremer Seite auch. Also Niklas Stark muss zur Halbzeit raus und war schon vorher angeschlagen. Das war in der 36., glaube ich, schon, dass er am Boden saß. Und Koulibaly auch noch, der verletzt raus musste. Das heißt quasi, die gerade wieder ein bisschen gesündere Innenverteidigung oder letzte Kette von Werder wurde wieder geschwächt. Malatini kam dann unter anderem für Koulibaly. Und ich glaube, das ist halt aus Bremer Seite auch, also alle Werder-Fans, die kennen das jetzt schon, weil so läuft halt die komplette Saison, aber das macht es halt irgendwie fast noch ein bisschen tragischer, weil klar, du rechnest nicht damit und sehr wahrscheinlich wäre auch mit Koulibaly und Stark auf dem Feld Werder nicht nach einem 0:2 gegen Bayern zurückgekommen, also so realistisch muss man sein, aber trotzdem hat man halt das Gefühl, man hat jetzt zwar hier nicht die Klatsche bekommen, die einem das Torverhältnis noch weiter zerschießt, aber vielleicht wieder die Verletzungen, die sich auf die nächsten Wochen noch auswirken. Das heißt, ja, ich weiß gar nicht, wie ich aus Werder Sicht mit diesem Spiel umgehen würde, ehrlicherweise. Also,
die machen es wahrscheinlich schon richtig, indem sie es irgendwie so runterspielen, in dem Sinne, dass man halt nichts erwartet hatte. Und ja, jetzt, ich meine, sie sind ja immer noch, wie lange ist Tune da gewesen, als das Spiel war? Immerhin, glaube ich, 10 Tage oder so. Also es ist ja immer noch alles total neu. Und du baust da irgendwie was auf. Und ja, deswegen glaube ich schon, dass sie sich da ein bisschen Mut draus machen können. Und die Tune-Analyse war dann, glaube ich, auch, dass sie einfach in beiden Boxen schärfer sein müssen, so hat er es formuliert. Und das trifft es ja auch ziemlich gut. Also ich meine, die Bayern-Tore, die dann irgendwie durch verhältnismäßig einfache Fehler fallen und halt ihre eigenen Dinger vorne, entweder gut, das eine ist dann halt auch ein bisschen Pech und andere sind dann halt nicht präzise genug und so, haben wir die Chancen ja eben angesprochen. Deswegen glaube ich, trifft es das einigermaßen.
Ja, aber weißt du, was das Problem ist? Das wussten ja alle schon. Also ich muss sagen, diese offensive Harmlosigkeit von Werder und ja, da waren auch Chancen jetzt gegen Bayern mit dabei. Aber ich finde schon, dass da immer noch viele Fragen offen sind. Also ich weiß auch nicht, ob Ginmar auf der rechten Schiene, also es ist besser, als wenn er im 1 gegen 1 auf den gegnerischen Torhüter zuläuft. Aber so richtig viel konnte er da auch nicht machen. Puertas dann neben Gröll, weiß ich nicht, wie ich das fand. Stay viel, viel offensiver noch meiner Meinung nach als noch unter Horst Steffen. Dafür hat Senelinen so viel defensive Verantwortung tragen müssen, dass er da auch in 2, 3 Situationen dran zerbrochen ist, jetzt zu viel gesagt, aber also könnte schon sein, dass der jetzt so ein bisschen mit so einem leichten Knacks aus diesem Spiel rausgeht, weil es war definitiv kein gutes Spiel von ihm. Also ich bin ehrlich gesagt...
Aber glaubst du, mit genau dieser Ausrichtung gehen sie auch auf andere Gegner? Meinst du nicht, dass es eine Bayern-spezifische Ausrichtung schon war?
Ja, ich weiß nicht, ob es die schon geben kann bei Tune. Ich glaube, er ist ja selber noch im Experimentiermodus. Also klar, es kann sein und es ist natürlich dann auch einfacher, gegen Bayern was auszuprobieren, weil niemand damit rechnet, dass du gegen Bayern gewinnst. Jetzt dann bei St. Pauli, das wird halt jetzt dann wichtig. Da muss dann auch die Aufstellung von Beginn an sitzen. Aber das ist so quasi so, da habe ich nach dem Spiel eben drüber nachgedacht, weil ich verstehe auch jeden Werder-Fan, der da versucht, das Positive mitzunehmen. Und es gab definitiv positive Aspekte und Werder hat sich hier auch nicht komplett abschießen lassen. Aber die offensive Torgefahr habe ich trotz all der Chancen immer noch nicht gesehen. Und auf der anderen Seite habe ich einen FC Bayern gesehen. Also klar sind die Bayern gut, aber die waren jetzt auch wirklich nicht überragend. Also Stanisic zum Beispiel hatte wieder ein paar Szenen mit drin, die waren gar nicht gut. Auch Joshua Kimmich, unter anderem dieser Ballverlust, den ich vorhin angesprochen habe, der zu dieser Großchance führt. Und trotzdem waren die Bayern in jeder Phase des Spiels in der Lage, mit einem Spielzug über 10 Stationen einmal das komplette Spielfeld zu überbrücken und dann eine große Chance im gegnerischen Strafraum zu haben. Und zwar hat Werder sie eingeladen durch Fehler zu den ersten Toren. Also das erste war schwer, aber ist eben dann ein Strafstoß und das zweite war ein klarer Fehler. Aber wenn du dir anguckst, wie zum Beispiel das 3:0 herausgespielt ist, das ist halt, ich meine, klar ist es gemein, wenn dann auf einmal Jamal Musiala mit Alphonso Davies noch auf dem Feld steht. Also Diaz, Musiala, Davies und dann Goretzka ist ja dann der Letzte in der Kette. Die spielen dieses 3:0 heraus. Aber das war so mühelos für Bayern, dass ich, ja, weiß ich jetzt nicht, ob ich da jetzt einfach sagen soll, okay, Bayern ist halt so und da haben ganz viele in der Liga keine Chance, was ja stimmt. Oder ob ich da nicht doch wieder so alte Bremer Passivität erkannt habe. Ich bin mir selber nicht so ganz sicher, ehrlicherweise.
Also ich würde bei einem neuen Trainer immer noch sagen, ja, schau mal, was im nächsten Spiel passiert und nicht Bayern als Maßstab nehmen. Aber das ist jetzt einfach ein Vertrauensvorschuss, den ich da reinhaue.
Ja, da hast du ja auch recht. Das Glas soll ja halb voll sein. Aber gibt es denn darüber hinaus, was deiner Meinung nach zu Bayern zu sagen? Ich meine, man muss auch sagen, sie haben zwar das 3:0 erst in der 70. Minute gemacht, aber sie hatten vorher schon gute Chancen. Also einmal Diaz, einmal Gnabry, die haben fast schon so ein bisschen leichtfertig, fand ich, die Möglichkeiten, die es da gab, so ein bisschen verzockt aus 3:0. Die neue Verletzung hast du schon angesprochen. Gibt es ansonsten irgendwas, wo du sagst, das haben wir jetzt über den FC Bayern gelernt in dem Spiel?
Also ich würde sagen, in dem Spiel und dem Spiel davor zusammengenommen kann man sagen, dass sie natürlich den BVB total damit entnerven, dass sie jedes Mal, wenn der BVB denkt, oh, jetzt könnten wir doch mal echt rangekommen sein, dass sie dann wieder nachziehen. Also das glaube ich, haben wir über den FC Bayern einmal mehr gelernt, muss man dann ja dazu sagen. Ja, ansonsten teile ich das auch, was du gesagt hast. Ich meine, gut, bis zum 1:0 war's wirklich offen, was jetzt auch kein irre schlauer Take bei einem Fußballspiel ist, aber ihr wisst, was ich meine in dem Fall. Ja. Aber dann ist es genau das, was du gesagt hast, dass man wirklich den Eindruck hatte, sie können auch jederzeit nachlegen. Ja, wirklich, das habe ich mir auch nochmal notiert, ey, als BVB drehst du doch auch durch. Du denkst jetzt, vielleicht jetzt und dann letzte Woche schon diese vermeintlich gute Chance gehabt und diese Woche auch wieder.
Mhm. Ja. Ja, und trotz aller defensiver kleinen Wackler vom FC Bayern muss man sagen, riesengroß waren die Chancen von Werder jetzt auch nicht. Da landet man mal ein Kopfball am Pfosten und es gibt mal einen Ballverlust im Spielaufbau und einmal muss Jonas Obig noch gut parieren, aber das ist ein Expected Goals wird von 0,78 von Werder. Das heißt, wie gesagt, also das war jetzt nicht irgendwie, nicht so wie gegen Leipzig oder gegen Hoffenheim. Also in Teilen des Spiels zumindest, ganz so groß waren die Probleme nicht. Und dann hast du halt Harry Kane. 26 Tore hat er jetzt. Genauso viele wie Robert Lewandowski in seiner Rekordsaison. 500 Karrieretore hat Harry Kane jetzt. Das ist völlig irre, wie Harry Kane spielt. Darf man jetzt gespannt sein, wie es jetzt dann wird im nächsten Spiel für den FC Bayern. Da spielt man nämlich zu Hause gegen Eintracht Frankfurt und dann geht es eben zu Borussia Dortmund, zum BVB. Für Werder wiederum geht es jetzt dann eben zu St. Pauli. St. Pauli, eins von zwei Teams, das hinter Werder aktuell liegt. Das heißt, verlieren verboten und das gilt dann auch für das kommende Heimspiel. St. Pauli auswärts, Heidenheim zu Hause. Das heißt, die einzigen beiden Teams, die noch hinter Werder liegen in der Tabelle, die sind auch die nächsten Gegner. Und man kann ja davon ausgehen, der Trainerwechsel wurde eher mit Blick auf diese Spiele hin vollzogen, als auf ein Spiel gegen den FC Bayern zu Hause. Sind wir mal sehr, sehr gespannt, wie es da wird. Und das baut uns auch die Brücke, dann mal auf den FC St. Pauli zu blicken. Der musste in Leverkusen antreten, schon wieder, muss man sagen. Im DFB-Pokal haben die beiden sich ja schon getroffen. Und ehrlicherweise ging es ähnlich ernüchternd weiter wie schon im DFB-Pokal. Schon in der 13. Minute führt Garcia eine Ecke schnell aus und bringt sie dann nach innen. Von der anderen Seite geht dann Poku an Pirker vorbei und flankt nochmal nach innen auf Kwanza. Und dessen Kopfball geht an die Latte, von dort auf den Boden und von dort an den Rücken von Nicola Vasil und von dort ins Tor. Und so steht es 0:1. Und direkt nach Wiederanpfiff steht es schon 0:2. Da kann dann Patrick Schick zum 2:0 treffen. Und im Grunde, also jetzt zu sagen, das Spiel wäre dann vorbei, ist ein bisschen zu viel, denn einzelne Möglichkeiten hat St. Pauli, aber groß sind sie nicht. Und als dann Tabsoba in der 52. Minute das 3:0 machen kann, dann plätschert diese Partie aber wirklich so langsam aus. Ernest Poku kann dann in der 78. Minute noch das 4:0 nachlegen. Das heißt, Petra, St. Pauli hat schon wieder eine empfindliche Niederlage zu 0 in Leverkusen kassiert. Ist jetzt natürlich nicht der Maßstab, da Punkte zu holen. Trotzdem gibt es natürlich Fragen nach dem Wie, eben vor dem wichtigen Spiel jetzt gegen Werder Bremen. Du hast schon vorhin so ein bisschen Optimismus aus Heidenheimer Sicht mit Blick auf die Konkurrenz durchblicken lassen. Ist da St. Pauli Teil für diesen, also Teilgrund für diesen Optimismus?
Achtung, Spoiler. Ganz schwieriges Spiel, fand ich, für Plessins Mannschaft tatsächlich. Die ersten 5 Minuten oder die ersten 4 Minuten ging es noch. Dann dachte ich mir, ja, ich meine, ich habe das Stuttgart-Spiel gesehen und auch wenn jetzt Stuttgart da auch einen echt schweren Tag hatte, dachte ich mir, ja, die haben sich vielleicht doch was vorgenommen. Dann hast du natürlich die Ausfälle, die ganz klar und vor allem Wahl und Smith, dass die fehlen. Mhm. Das kompensieren die natürlich auch nicht so leicht. Ne? Dafür kam Fujita wieder zurück. Und am Anfang dachte ich mir, ja, okay, die haben auch gleich relativ schnell eine Ecke rausgespielt. Und das war's dann. Also, und dann war eigentlich nichts mehr gut. Ich fand's ein ganz schlimmes Spiel tatsächlich. Sie waren defensiv nicht stabil. Sie haben keinerlei Torgefahr ausgestrahlt. Die Körpersprache fand ich hängend. Von der Energie her das war so schleppend alles, ne? Also, ich mutlos und ich, es wäre wirklich so, gegen die haben wir schon im Pokal entsprechend verloren, gegen die haben wir eh keine Chance. Also man hat schon den Eindruck gehabt, sie trauen sich tatsächlich nichts zu. Da kommt tatsächlich nicht viel. Ganz übel fand ich die Geschichte mit den Standards. Es hat wohl Patrick Schick in diesen unglaublich wichtigen Pre-Interviews, wenn irgendein Spieler aus dem Bus steigt, kommen ja immer wahnsinnig gehaltvolle
Du bist ja wirklich all in gegangen für den Rasenfunk, Petra.
Du, hallo?
Fantastisch.
Also ich gebe mir alles. Ich bin da, ich habe mir das alles reingezogen. In dem Fall aber sogar zu Recht. Patrick Schick meinte nämlich dann noch vor dem Spiel, ja, sie haben sich vorgenommen, die Standards, das sei ja das Problem der St. Paulianer und da wolle man dann dieses Mal. Und ja, das hat ja super gut funktioniert auch, ne? Also das war schon ganz krass und ich glaube, waren es 4 Minuten, als sie diese beiden Tore kassiert haben. Und dieses zweite Tor, da hat nichts gestimmt, ne? Ein Fehlpass im Aufbau. Sie haben völlig lahmarschig umgeschaltet. Es war alles schlecht. Die Abstimmung hinten und am Ende ja auch noch Pech obendrauf. Also das fand ich sehr sinnbildlich für das ganze Spiel tatsächlich. Und dass das nicht noch höher ausgegangen ist, ganz ehrlich, Leverkusen hat einen Schrankgang rausgenommen. Also die haben spielen Champions League die Woche und haben ein paar Kräfte gespart und die haben einen relativen minimalen Aufwand betrieben und ich weiß, wie es aussieht, wenn Leverkusen Gas gibt. Und das können die. Also ich habe die weiße Fahne. Ich war zwar nicht die persönlich hissende weiße Fahne, aber das, die können schon, wenn die wollen. Und die haben da gar keine Notwendigkeit gesehen. Die haben Tempo rausgenommen, die haben das ganz cool zu Ende gespielt, sehr souverän. Und ich habe mich da auch an die Geschichte mit Andrich erinnert, der so nach dem Spiel, gut, Andrich wird nie mehr ein Diplomat, also nicht vor dem Mikro, nicht auf dem Platz, da musst du dir überlegen, muss ich sowas sagen, aber als der nach dem Pokalspiel meinte, naja, St. Pauli hatte nicht die Qualität, uns weh zu tun oder uns gefährlich zu werden. Und das hast du denen angemerkt, fand ich. Also den Leverkusenern hast du das angemerkt. Die haben denen das auch nicht zugetraut. Also die haben das so locker und souverän runtergespielt. Da kam für mich nicht ein Moment Zweifel auf, dass da irgendwie noch was passieren würde. Hm. Und was ich so ganz schwierig finde bei St. Pauli, ist die Geschichte mit Jackson Irvine tatsächlich. Die sind unheimlich abhängig davon, dass der ein richtig gutes Spiel macht. Und das hat sehr, immer sehr viel Einfluss auf das Spiel. Und ich mache mir Sorgen um den Mann tatsächlich. Also wenn ich mir überlege, der hatte ja diese OP, ne, diese, es hieß ja eine Stressreaktion im Fuß. Dann hat man sich entschieden, ihn operieren zu lassen. Das war wohl alles nicht so, wie es sollte. Hat sehr lange gedauert. Und der Mann spielt jetzt halt, ich weiß nicht wie lange, schon mit Schmerzen. Und Blessin erzählt vor jedem Spiel und nach jedem Spiel, ja, dann schauen wir mal, reicht's vielleicht? Ja, das macht er schon. Und vielleicht mal 45 Minuten, vielleicht mal eine Stunde. Und ich weiß nicht, wie viel das Spiel hintereinander das jetzt war. Und diesmal war in der Startelf. Und ich fand, der lief von der ersten Minute an nicht wirklich rund. Du merkst ihm das an. Du merkst ihm an, wie er beißt. Du merkst ihm an, dass er Schmerzen hat. Und ich finde das so schräg, ganz ehrlich, ich kann es nicht nachvollziehen, dass man so in die Spiele geht und den da durchprügelt. Im Grunde, die Harten kommen in den Garten, irgendwas in der Art. Also ich kann das nicht nachvollziehen. Und mir hat der echt leid getan in diesem Spiel.
Also gut finde ich es auch nicht. Das ist ja klar, aber nachvollziehen kann ich es ehrlich gesagt schon, weil wenn mal irgendwann was spielerisch ging bei St. Pauli, dann ist ja Jackson Irvine meistens mit involviert, ohne dass ich jetzt sagen will, dass ich es deswegen gut fände, aber
ja, also, ich verstehe das schon, klar.
Sie hatten ja kaum Chancen, in der 28. gab es so den ersten guten Angriff und da ist er direkt beteiligt und spielt dann auf Cars und dann versandert das Ganze so ein bisschen. Ich habe ehrlich gesagt Cars nach dieser... Entschuldigung?
Cars war auch auf dem Platz, ja.
Richtig? Ja, genau. Ich dachte ja ehrlich gesagt auch bei der Andrich-Aussage, da hat er sich keinen Gefallen damit getan, denn du willst nicht St. Pauli irgendwie noch so weiter sticheln, aber ja, dafür fehlen St. Pauli einfach die Mittel. Also, und ich muss sagen, in dem Spiel, ich weiß, dass das gegen Leverkusen ist und werde auch gleich noch ein paar Worte zu Leverkusen sagen, das relativiert dann quasi die Kritik an St. Pauli, aber in dem Spiel war es wirklich so, dass St. Pauli mit einer Gabel eine Suppe essen sollte. Und das hat dementsprechend gut funktioniert. Und zwar sowohl vorne, wo man im Grunde eigentlich gar keine Chancen hatte, bis zum Stand von 0-4. Ich glaube, dann gibt es noch so zwei kleinere Chancen, als auch hinten, wo man das große Problem hat, dass es gar nicht irgendwie Sinn ergibt, auf irgendwelche Zweikampfquoten oder so zu gucken, weil das Problem war, man ist gar nicht in Zweikämpfe gekommen. Also bei Andu zum Beispiel, je nach Datenanbieter hat er einen oder zwei Zweikämpfe geführt. Die hat er dann gewonnen. Also herzlichen Glückwunsch dazu. Quote super, aber zeigt, der ist gar nicht so oft in den Zweikampf gekommen. Zwigala hat eigentlich ganz gute Zahlen, aber wenn du es dir genauer anguckst, siehst du, alle Tacklings, die er verloren hat, waren die gefährlichsten, nämlich im Strafraum oder direkt am Strafraum. 4 Stück waren das. Und auch Karol Metz, genauso wie Pirker und Saliakas. Ich meine, Saliakas, das sieht man ja auch bei einem der Gegentore, der ist einfach nicht da. Also ist sau schwierig zu verteidigen und der Angreifer hat immer einen Vorteil, weil er in der Aktion ist und nicht reagieren muss. Aber trotzdem war Saliakas in der Szene beim Gegentor zum Beispiel nicht wach genug. Und im Grunde kannst du das durchziehen auf das komplette Team und auf jede Position, inklusive Nicolas Vassier, der eben auch zwar Pech hat, aber auch nicht gut aussieht, beim 0-2 nicht gut aussieht, beim 0-3 nicht gut aussieht. Und das ist das, was mir, glaube ich, aus St. Paulianer Sicht so ein bisschen Sorge bereiten würde, dass du hier ohne Punkte rausgehst. Das hat auch viel mit Leverkusen zu tun. Und die waren eben einfach gut. aber einen positiven Trend, irgendwas, was man aus dem Stuttgart-Spiel jetzt mit rüber retten hätte können in dieses Leverkusen-Spiel, das sehe ich gar nicht. Und deswegen ist es für mich auch so eine totale Zufallsnummer jetzt, wie das gegen Werder Bremen ehrlich gesagt läuft. Ich kann mir alles vorstellen. Ich vermute, dir geht's ähnlich damit.
Also ich bin eigentlich davon ausgegangen, also ich habe ja das Stuttgart-Spiel auch gesehen und ich dachte mir ja, okay, das wird doch noch was. Ne? Da, die haben die Energie, die haben die Intensität und ich meine, wir müssen uns nichts vormachen. Wenn du die Mannschaften dir unten drin anschaust, du musst immer ans Limit oder drüber hinaus. Dir bleibt gar nichts anderes übrig. Und wenn du gegen Leverkusen spielst oder gegen den VfB oder gegen die Bayern oder auch gegen Frankfurt teilweise, du musst immer ans Limit gehen und deine Spannung muss stimmen, deine Intensität muss stimmen. Mhm. Und wenn du das, dann selbst da hast du nicht unbedingt eine große Chance, aber dann gehst du wenigstens nicht unter. Ne? Dann kannst du sie wenigstens versuchen. Aber wenn das völlig fehlt, dann kommen eben die ganzen Defizite wirklich noch viel mehr zum Tragen, weil dann bleibt einfach nichts mehr übrig. Und dann gehst du sang- und klanglos unter. Und klar, du musst nicht gegen die Bayern gewinnen. Und ja, du musst nicht gegen Leverkusen gewinnen. Das ist alles richtig. Aber wenn du solche Dinge kassierst, gehst du trotzdem geprügelt vom Platz. Also das macht was mit dir. Da kannst du hinterher sagen, na ja, ihr hättet ja Bonuspunkte holen können und das ist ja nicht so schlimm. Das hilft dir gar nicht. Du hast gemerkt, also ich komme wieder auf unser Leverkusen-Spiel zurück, das macht was mit dir, wenn du auf dem Platz merkst, dass du nicht den Hauch einer Chance gegen diese Mannschaft hast. Du merkst, vielleicht bin ich gar nicht so gut. Vielleicht bin ich ja ganz furchtbar schlecht. Also das ist nicht mal unbedingt realistisch dann. Aber es macht einfach was mit dir. Und das fand ich ganz extrem bei St. Pauli tatsächlich. Also die sind auch entsprechend vom Platz geschlichen und die haben mir auch wirklich leid getan. Also ich bin ja der gefühlige Mensch. Ich muss ja mal mit allen mitheulen. Mir tun immer alle leid. Und auch wenn das jetzt der Konkurrent ist, ein Stück weit, tun sie mir halt trotzdem leid. Ne? Ich will auch nicht, dass die absteigen und ich will auch nicht, dass Bremen absteigt. Ich will überhaupt nicht, dass irgendjemand absteigt.
Es soll einfach keiner absteigen.
Nee, genau. Das ist, ja, klar. Doch,
ja, ich
hätte
ja, ich
da so ein paar Mannschaften
meinst.
Im Sinn, aber ja, mir haben die einfach leid getan, weil ich kann das dann so nachfühlen. Ich denke mir, du stehst da und siehst wirklich keine Sonne. Ne? Und die Leverkusener, ich fand die richtig, mir haben die unheimlich gut gefallen. Also das, ja. Die haben einfach entsprechende Leute auf dem Platz. Also dieser, wie heißt der, Poku? Poku ja. Heißt er, oder? Mhm. Also den fand ich mega. Und ich fand auch die, hinten die Dreierkette fand ich absolut großartig. Also Kwanza und Tapsoba, die haben einfach ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht. Und so aus dem Handgelenk, ne? Also sie sind nicht höher gesprungen, als sie mussten, aber selbst dieses Niveau haben sie unheimlich gut ausgefüllt. Also mir haben die wahnsinnig gut gefallen. Ich finde, das schon mal das Leverkusen-Loben, Hoffenheim-Loben ist immer schwierig, ne? Aber ich fand, sie waren einfach gut. Ich kann es nicht anders sagen.
Und da würde ich nämlich voll zustimmen. Also bei Leverkusen war es ja schon auch eine Frage, wie die jetzt auf das 1-1 in Gladbach reagieren, wo sie eben ganz schön rausgepresst wurden in der ersten Hälfte aus dem Spiel. Wir haben es ja letzte Woche besprochen. Und natürlich hat da dieser Doppelschlag 13., 14. Minute geholfen mit der 2-0-Führung, aber Leverkusen war unglaublich sicher. Also Garcia und Palacios, ich habe es mir noch rausgeschrieben, weil während des Spiels dachte ich mir schon, das sind ja wie Passmaschinen. Garcia hat 138 Pässe gespielt, 124 davon sind angekommen und Palacios hat 117 Pässe gespielt, von denen 111 angekommen sind. Und das waren die zentralen Spieler im Zentrum, die im Zentrum ihre Pässe gespielt haben. Und da kam die ganze Dominanz von Leverkusen her, dass sie dort den Ball nicht verloren haben und dass, wenn sie da mal zugestellt waren, dass sie dann hintenrum wieder gespielt haben. Und dann hattest du eben Andrich als zentralen Innenverteidiger. Einmal ist er auch vorne als Zehner rumgeturnt. Das war aber, als St. Pauli ganz tief stand und als er dachte, okay, ich mach das mal. Aber ansonsten hat das vor allem hat das Tapsoba gemacht, der wirklich ein super Spiel gemacht hat. Kwanza in einzelnen Szenen auch. Und dann haben die aber eben eine solche Ruhe auch im Passspiel plus eben diese Einzelkönner. Also du weißt nie, wann Grimaldo in die Tiefe geht. Du weißt auch nie, wann Grimaldo in die Tiefe spielt. Du weißt nie, wann Poku jetzt das Tempo aufnimmt. Ganz oft bekommt er den Ball, täuscht das Dribbling an und passt wieder. Und beim nächsten Mal aber geht er dann ins Dribbling. Plus dann hast du noch mit Patrick Schick jemanden, den du in jeder Art und Weise anspielen kannst. Er verarbeitet diesen Ball irgendwie. Also das war schon wirklich sehr, sehr souverän von Leverkusen und das wäre das, was ich vorhin angedeutet habe, was ich auf Hamburger Seite mitnehmen würde aus diesem Spiel. Gegen dieses Leverkusen selbst mit einem ganz tollen Pressingplan und so weiter und so fort, wäre es, glaube ich, auch so schwer geworden. Und dann kann man eben dankbar sein, es ist kein 0-6 geworden, wie Heidenheim damals, das Spiel, auf das du da schon mehrfach referiert hast, sondern eben nur in Anführungszeichen 0-4. Und wer weiß, wie wichtig das ist, denn minus 19 ist aktuell die Tordifferenz. Werder hat minus 20, Heidenheim minus 29. Also da war es vielleicht gar nicht so schlecht, dass Leverkusen irgendwann gesagt hat, ah ja, komm, die liegen ja schon am Boden. Reicht für uns jetzt hier an dieser Stelle, denn wir spielen ja jetzt dann in Piräus, in den Champions League Playoffs und dann bei Union. Sparen wir uns ein bisschen die Kräfte. Ich glaube, das ist das Positivste aus dieser Partie, dass Leverkusen aufgehört hat. Auch wenn du vielleicht mit Leverkusen-Fähnchen da saßt und gesagt hast, kommt noch ein Angriff. Vielleicht kommen sie in der Tordifferenz noch näher an Heidenheim.
Also die Tordifferenz denke ich nicht mehr. Also das Ding ist gegessen. Darüber geht es nicht mehr. Jetzt geht es nur noch um Punkte.
Ja, das stimmt allerdings. Also für Leverkusen habe ich ja gerade schon gesagt, wie es weitergeht. Piräus und Union. Rang 6 ist es aktuell für Leverkusen. Und durch den Punktverlust von Leipzig, über den wir gleich sprechen werden, ist es nur noch ein Punkt Rückstand auf Rang 5 und 3 Punkte Rückstand weiter auf Rang 4. Für den FC St. Pauli geht's gegen wen? Habt ihr gut aufgepasst, liebe Hörerinnen und Hörer? Natürlich gegen Werder Bremen. 2 Punkte hinter Werder liegt man. Das heißt, mit einem Sieg zöge man vorbei an den Bremern. Danach geht's nach Hoffenheim, bevor man dann zu Hause Eintracht Frankfurt empfangen wird. Das sind die nächsten beiden Partien für die St. Paulianer. Und dann wollen wir eben, wie gerade schon angesprochen, genau über das Spiel von RB Leipzig sprechen, denn das hatte auch Implikationen für den Tabellenkeller, denn der Gegner von Leipzig, der ist der VfL Wolfsburg oder war der VfL Wolfsburg. Und dieser VfL konnte nach einer ersten Hälfte mit 0,03 Expected Goals und einer offensiven Ballaktion im gegnerischen Strafraum, natürlich konnte dieser VfL in Führung gehen in der 52. Minute. Mohamed Amoura, der vorher seine Mitspieler zur Verzweiflung gebracht hat, weil er immer geschossen hat, also in der einen Szene, in der sie mal den Ball hatten, offensiv, hat er geschossen. Diesmal tut er es wieder und das klappt auch, 52. Minute und Wolfsburg führt, Leipzig weiß nicht so ganz warum. Es ist dann Kamil Grabara, der Leipzig zurück ins Spiel holt. Er spielt einen fürchterlichen Fehlpass und der führt dann zum 1:1 durch Diamondé. Aber Matthias Swornberg kann nach einer guten Ballgewinnaktion, nach einem eigenen Einwurf von Maximilian Arnold, einen Pass von Bellancien verwandeln und so führt Wolfsburg tatsächlich in der 78. Minute wieder und jetzt rennt Leipzig an. Wolfsburg wiederum ist nur noch aus Verteidigen hin ausgerichtet. In der 89. Minute geht das dann schief. Brian Gruder fällt ein Ball, ein zweiter Ball, zum zweiten Mal sogar vor den Fuß und er schlänzt ihn wunderbar in den Winkel. Da hatte Maximilian Arnold den Ball nicht weit genug rausgeköpft. Und so stand es dann 2:2 und das, Sonja, war dann auch der Endstand, obwohl hinten raus sogar Eriksen nochmal einen Schuss hatte, aber den konnte dann Van der Voort halten. Also Wolfsburg konnte dann irgendwie doch nochmal und hätte sogar noch Möglichkeiten gehabt, hier doch den Dreier mitzunehmen. Kannst du mir erklären, warum Wolfsburg in manchen Phasen dieses Spiels so aussah, als wären die, also mindestens ein Mittelfeldteam, und hätten gar nichts mit dem Abstieg zu tun. Und warum sie in anderen Phasen aber aussahen wie ein Zweitligist?
Ja, da würde ich sagen, ist genau die richtige Frage, die ich mir aber auch gestellt habe. Weil es war so ein komisches Spiel. Also, wie du schon gesagt hast, so in der ersten Halbzeit, da war es hier nur eine Frage der Zeit, bis Leipzig dieses Tor macht. Mhm. Und man hatte aber auch das Gefühl, Leipzig denkt das auch. Also die haben kreativ gespielt und spielfreudig und dann auch wieder ganz viel rechtslastig und so. Diamondé ist ja sowieso eine Rakete da draußen. Und in meinem Gefühl war das so, die haben gedacht, irgendwann machen wir schon das erste Tor und bei Wolfsburg ging überhaupt nichts. Also die waren halt auch wirklich viel zu passiv mit allem. Also man dachte, okay, natürlich werden sie sich vornehmen, vielleicht geben wir den Ball eher mal her und setzen dann auf Umschaltspiel. Haben sie wahrscheinlich auch gemacht, aber es hat halt überhaupt nicht geklappt. Also so Leipzig hat sie sich zurechtgelegt, aber irgendwie dann nicht gefinisht. Das war irgendwie schon sehr komisch. Also und dann in der zweiten Halbzeit, dass wieder da die Tore gefallen sind, waren noch komischer. Also du hast es ja gerade schon skizziert. Also wer hätte gedacht in dem Moment, dass da jetzt auf einmal Wolfsburg in Führung geht? Das kam ja völlig aus dem Nichts. Also sie haben sich dann so mehr oder weniger rückwirkend verdient, weil sie sind ja danach haben sie gemerkt, okay, wir können ja was nach vorne, wir können ja auch mit mehreren Leuten nach vorne gehen, dann haben wir ja noch eine bessere Chance. So, ja. Ja. Also so, Man hat gedacht, so, okay, durch dieses Tor trauen sie sich jetzt mehr, weil sie gesehen hat, da geht jetzt mal eine Umschaltaktion auf und Amura trifft dann auch mal mit dem, was er macht und bringt nicht einfach alle zur Verzweiflung. Es war wirklich ein super sehenswerter Schuss dann auch. Ja, und nachdem man den Eindruck hatte, irgendwann wird Leipzig in Führung gehen, war auf einmal Wolfsburg in Führung. Hä, was läuft da? Und dann Wolfsburg ist weiter angerannt. Leipzig fand ich dann auf einmal viel unkreativer. Also die standen dann mehr mit dem Ball, wussten gar nicht so richtig wohin, haben sich weniger bewegt und alles. Und dann kriegen sie das 1:1 eigentlich auf den Fuß gelegt. Also das war dann wieder ein Tor zum komischen Zeitpunkt oder gefühlt fürs falsche Team in dem Moment. Riesenfehler natürlich auch. Ich meine, Goda rechnet ja selber nicht damit, so den haut irgendwie der Ball gegen den Körper und er denkt sich, oh, ein Ball, dankeschön. Und fängt dann erst richtig an, darüber nachzudenken, was er damit macht. Also wie soll man auch damit rechnen, dass man so einen Abwurf irgendwie direkt abkriegt? Mhm. Ja, und dann steht es auf einmal 1:1 und man denkt so, ja, komm, jetzt das Heimteam, das favorisierte Team, das ja auch eigentlich so lange so gut gespielt hat, die werden jetzt das nächste Tor schießen. Und auf einmal ist Wolfsburg wieder vorne. Also ich dachte, was passiert in diesem Spiel jetzt noch alles? Und da war es ja auch so dieser Ballverlust von Leipzig. Das hatten die ja eigentlich in der ersten Halbzeit auch gar nicht. Also so im Aufbauspiel, dass sie dann da so locker den Ball weggeben. Ja, und dann, als dann doch wieder das 2:2 fällt, und das, die Antwort habe ich bis heute nicht, für wen sich das jetzt besser anfühlt. Beide hätten da locker schön 3 Punkte mitnehmen können eigentlich, wenn sie zur richtigen Zeit das Richtige gemacht hätten. Es lag alles da. Und jetzt habe ich deine Frage natürlich schön umschifft und immer noch nicht beantwortet. Ich weiß es nicht. Ich fand aber auch, dass Wolfsburg tatsächlich lange zu passiv war und dass sie erst so dieses Zutrauen mit dem Tor gefunden haben. Und dann erst, glaube ich, selber gemerkt haben, was sie alles können, wenn sie es denn mal irgendwie rauslassen. Und dass auch Leipzig verwundbar ist, egal wie sie die hergespielt haben. Es kam ja nichts dabei raus aus diesem Herspielen.
Ja. Also zu dem, wer sich mehr gefreut hat, die statistische Antwort wäre, laut Anderstedt hatte RB Leipzig eine 81-prozentige Chance, dieses Spiel zu gewinnen, und Wolfsburg eine 6-prozentige Chance, unentschieden waren 13%. Jetzt einfach nur nach Expected Goals und so weiter und so fort. Zeigt, glaube ich, so ein bisschen eben, dass der Spielverlauf wirklich so war, wie wir es skizziert haben. Also bei Wolfsburg, also eben bei dieser Frage, warum einmal so und warum einmal anders dann? Also natürlich hat dieser Treffer einen Effekt gehabt auf den VfL, aber ich finde mehr auf Leipzig als eigentlich auf Wolfsburg. Denn Leipzig hat aufgehört, die Dinge zu tun, die es vorher gut gemacht hatte. Was Leipzig wirklich sehr, sehr gut gemacht hat, war, auf den Flügel rauskombinieren, von den Flügeln dann verlagern, fast immer von links auf rechts, Diamondé dann im 1-gegen-1 und dann gib ihm und richtig gut, und dann ist auch nicht so schlimm, dass David Raum nicht spielt, sondern Finkgräfe auf links, der das so ein bisschen anders interpretiert, er hat sich Mühe gegeben, aber hat eben nicht den Impact gehabt, den offensiven Impact wie David Raum, und das haben sie in der ersten Hälfte so gut gemacht und in der zweiten Hälfte ab dem 0:1 im Grunde gar nicht mehr. Dann haben sie auch angefangen, viel zu früh zu flanken, haben im Grunde eigentlich immer wieder versucht, den Ball in den Strafraum zu geben, und es hätte auch zu was führen können, aber es ist halt sehr zufällig, ob daraus was wird. Und jemand wie Diamondé oder auch Nusa, die konnten dann ihre Stärken gar nicht mehr so wirklich ausspielen, weil die auch gegen noch tiefer stehenden Gegner gespielt haben, und dann haben sie eben immer wieder in den Strafraum rein gepasst oder geflankt, war auch ein bisschen was knapp, Romelu Knopf köpft kurz vorbei und so weiter. Aber ich finde, Leipzig hat sich da so ein bisschen verloren, also aus dem eigentlichen Matchplan, und kam dann meiner Meinung nach auch so ein bisschen zufällig dann wieder rein durch eben dieses Geschenk der 1:1. Und bei Wolfsburg hatte ich aber das Gefühl, wenn man eben aus dieser Leipziger Perspektive drauf guckt und sagt, es lag schon sehr viel an Leipzig, dass sie diese schwache Phase hatten nach dem 0:1, und es lag aber im Positiven auch an Leipzig, dass sie dann irgendwie wieder zurückgekommen sind und ja sogar noch das 2:2 machen, dann wird das halt noch zufälliger aus Wolfsburger Sicht, wie dieses Spiel lief. Und ich hatte tatsächlich den Eindruck, und es ist jetzt kein taktisches Argument, ich kann es taktisch begründen, aber es ist eine Beobachtung, die ich gemacht habe. Also ich habe es auch bei Blue Sky geschrieben, für mich ist Wolfsburg, die haben so den Vibe wie Tic-Tac-Toe auf ihrer berühmten Pressekonferenz. Also es ist ganz kurz vorm Explodieren da. Wenn ich mir angucke, wie wunderschön die sich rausspielen über Eriksen aus einer tiefen Position heraus, kombinieren die sich über 5 Stationen wunderbar durch in der 36. Minute. laufen 4-4 aufs gegnerische Tor und Moamura bekommt den Ball und knallt einfach aus 35 Metern drauf. Und Eriksen guckt ihn auch nur so an und sagt, ey, wir haben hier gerade den schönsten Schwan aus Eis angefangen zu schnitzen und du hast draufgepinkelt, was soll denn das? Und Mohamed Umura ist aber auch so, was denn? Ich habe doch nur geschossen, was willst du eigentlich von mir? Also ich habe den Eindruck, die spielen in wenigen Momenten wirklich als Team. Das haben sie in einzelnen Momenten gemacht, aber die spielen viele für sich selbst. Und so würde ich das auch erklären, dass es so ein komisches, ja, schwankendes Spiel war, weil es gab die Momente, wo die auch alle zusammen mal dieselbe Idee hatten, beim 2-1 zum Beispiel, bei den Chancen, die sie dann danach noch hatten, wo sie auch so eine Konteridee hatten, wo Maier gute Sachen gemacht hat, Kumbedi hat mir da eigentlich auch ganz gut gefallen und Swanberg macht dieses Tor auch sehr schön. Also es gab auch ganz viele Phasen, wo die einen das gemacht haben und der andere das, und das ist ehrlich gesagt, finde ich aus Wolfsburger Sicht, keine gute Nachricht. Du hast zwar hier einen Punkt mitgenommen, aber dass das nicht da ist, also ja, ist jetzt aber auch nur meine Beobachtung. Ist dir das auch aufgefallen oder mache ich vielleicht auch zu viel aus dieser einen Szene in der 36. Minute?
Ja, ich denke immer noch an die Pressekonferenz, was du mir damit sagen wolltest. Also so, wenn wir Freunde wären, hättest du abgespielt. Oder?
Nein, die Pressekonferenz haben sie ja damals eigentlich gemacht, um zu sagen, ist ja alles wieder gut und so weiter, die ganze Medienberichterstattung. Und dann ist es aber auf dieser Pressekonferenz eigentlich eskaliert. Und beim VfL Wolfsburg wird einem ja auch die ganze Zeit gesagt, ja, das kriegen wir schon alles. Und nee, der Mohamed, der hat jetzt auch seine Lektion gelernt und so, nachdem wir ihn einmal nicht haben spielen lassen und so. Und jetzt wird's besser. Und ich kaufe denen das nicht ab, ehrlicherweise. Ich finde, ja, die spielen alle noch so
ja,
ihr Spiel.
Mag ja sein, aber ja, kann, aber was du ja auch gesagt hast, sie sehen ja auch, es geht. Also es kann ja funktionieren. Das haben sie ja bei den Toren auch gesehen. Und vielleicht sind das so die Erlebnisse, die du dann auch brauchst, dass du eben nicht rausgehst und sagst, oh, jetzt hatten wir irgendwie 10 Chancen und die haben wir alle auf so eine Ego-Art verballert, sondern es hat ja auch mal geklappt. Also auch daran würde ich mich dann wieder hochziehen. Und deswegen mit dem Vibe gehe ich dann nicht so zu 100% mit. Ich glaube, ich finde auch, wie damals mit Tic-Tac-Toe umgegangen ist, war auch relativ frauenfeindlich, das kommt noch dazu, also sowas, was aus dieser PK für Memes gemacht werden, das nochmal dazu. Aber es kann funktionieren. Das ist das, was ich mitnehmen würde an deren Stelle. Wie da jetzt intern das Klima ist, ob da jetzt damit schon alles gekittet ist, glaube ich natürlich auch nicht. Also, ja, aber.
Ja, okay, ist fair.
Sie haben diesen Punkt mitgenommen, es hätten beinahe sogar 3 sein können. Die lustigste Statistik oder die fieseste aus Wolfsburger Sicht, die ich mir rausgeschrieben habe, neben allen X-Goals und was es da gibt, waren die Ballaktionen im 16er. 11 für Wolfsburg und 62 für Leipzig. Also das ist ein sehr, sehr krasser Unterschied. Den sieht man so auch nicht so häufig.
Ja.
Ja, und ja, sie können da schon was draus mitnehmen. Und ich meine, Petra wird es schmerzlich erfahren haben, sie haben halt auch einen Punkt daraus mitgenommen, der sehr wichtig ist da unten.
Ich habe nie an Wolfsburg gezweifelt, tatsächlich. Also bei Wolfsburg, wenn die spielen, was sie können, dann können die auch eigentlich fast jeden schlagen. Also die sind so, die haben es intus, ne? Also die sind nicht so sehr darauf angewiesen, dass der Gegner Fehler macht und dass der Gegner einen schlechten Tag hat. Die müssen einfach nur selber einen guten Tag haben und das auf den Platz bringen, was sie eigentlich spielen können. Und dann sind die in der Lage, nahezu jeden zu schlagen. Und das gilt meiner Meinung nach für die anderen Mannschaften unteren eben nicht. Die brauchen nicht nur, die müssen nicht nur auf den Platz bringen, was sie wirklich können, sondern die sind immer darauf angewiesen, dass der Gegner keinen besonders guten Tag hat oder Fehler macht. Und Wolfsburg hat da für mich ganz andere Möglichkeiten. Und ich habe die auch schon wirklich richtig gut spielen gesehen. Und ich denke mir dann immer, wenn es dann so richtig hart auf hart kommt, und wenn sie merken, okay, wenn wir jetzt nicht versuchen, das Ding noch rumzureißen, dann steigt dieser Verein tatsächlich ab, oder der Club, was auch immer, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das vergeigen. Immer noch nicht. Ich glaube das nicht. Und auf Leipzig bezogen, ich finde, Leipzig ist so, die sind einfach noch nicht stabil. Also die haben mal so ganz tolle Groovy-Spiele drin, wo ich mir denke, boah, ja, der Zug geht ab und dann wieder wackeln die. Und du hast in dem Spiel, finde ich, auch gemerkt, was dieses Tor halt ausmacht, ne? Wenn du das, was es mit Wolfsburg gemacht hat, wenn dann der Knoten platzt und wenn du merkst, naja, du kannst ja doch, und dann geht es eben gleich viel leichter, ne? Und die andere, weniger stabile Mannschaft, die denkt sich, warum? Warum? Und fängt an zu überlegen. Und das passiert den Bayern nicht. Das passiert den Heidenheimer nicht, ne? Also da fällt das Tor nicht. Und ja, ich finde das ist alles schon sehr selbsterklärend irgendwo. Und deshalb habe ich an Wolfsburg nie gezweifelt. Ich weine drüber, aber die werden das wieder, wieder rumreißen, das Ruder, glaube ich schon, ja. Dass die nicht auf dem Relegationsplatz landen werden.
Wenn es am Ende diejenigen sind, die am wenigsten eine Mannschaft sind, also das kann ja dann auch. Vielleicht habe ich zu viele Pressekonferenzen mit Albert Riera geschaut in letzter Zeit. Aber das ist so der Gedanke, den ich da noch einwerfen würde. Ja.
Ja, aber wie gesagt, vielleicht überinterpretiere ich da ja auch. Also es, ich meine, es gab schon auch die Momente, wo du gesehen hast, sie ziehen an einem Strang und zwar nicht nur offensiv, auch defensiv. Also Dennis Wafro, finde ich, hat schon ein sehr gutes Spiel gemacht, hat auch da hinten ganz gut alles beieinander gehalten und gut, Kamil Grabarer, er hat diesen einen schlimmen Patzer mit dabei, danach war er aber auch wieder da. Also wir haben ja auch schon mehrmals Patzer von ihm gesehen und man kann inzwischen wirklich sagen, das ist seine Fähigkeit, dass er das wegwischen kann, dass er das abhaken kann und dass er dann danach wieder der eigentlich gute Torhüter ist, den er eben die meiste Zeit im Spiel ist. Das ist natürlich wahr und auf Leipziger Seite ist es so, also ich finde, Leipzig muss da schon so ein bisschen tiefer jetzt reingehen in die Suche, Ursachensuche für jetzt eben das, wie die letzten Spiele so liefen. Also Mainz zu Hause, dieses Spiel in Köln, wir haben es ja jeweils im Rasenfunk besprochen. Dann gab es jetzt dieses DFB-Pokalspiel beim FC Bayern plus jetzt eben dann dieses 2:2 gegen Wolfsburg. Und in allen Spielen kannst du definitiv auch positive Dinge von Leipzig rausnehmen und kannst auch quasi auf Dinge hinweisen, die gut waren. Ich glaube aber jetzt mit 11 Punkten Rückstand auf Rang 2, 2 Punkten Rückstand auf Rang 4, würde ich, glaube ich, mal tiefer reingehen in die Frage, warum ist das jetzt eigentlich mehrfach passiert, dass wir da Punkte abgegeben haben oder fast abgegeben haben, wie gegen den ersten FC Köln. Und weil, also du kannst auch in dem Spiel kannst wieder positive Dinge sagen, natürlich Nusa Diamondé haben wir schon erwähnt, Brian Gruder natürlich, ein Tor, ein Assist und was für ein Tor auch noch, also richtig stark und du kannst auch manches erklären, also Finkgräfe spielt auf links, Seiber spielt in der Innenverteidigung, Schlage muss damit wieder so der Aufbauspieler sein. Aber ich habe mich zum Beispiel gefragt, also Christoph Baumgartner, ich bin da natürlich so ein bisschen geprimed drauf, weil ich immer so auf Kopfverletzungen achte, der bekommt in der ersten Minute die Schulter von Dagim wirklich ziemlich heftig gegen den Kopf und muss behandelt werden und spielt dann weiter. Und meiner Meinung nach, er hatte so 2-3 gute Momente, aber so wirklich gut war er in diesem Spiel nicht. Und ich finde, das hat man irgendwann auch gesehen. Und dass man dann da nicht sagt, okay, dann nehmen wir vielleicht mal Christoph Baumgartner raus, weil wer weiß, ob da vielleicht sogar noch was, irgendwas mit diesem Kopfstoß zusammenhängt, das habe ich zum Beispiel nicht verstanden und wäre vielleicht eine gute Idee gewesen. Auch wenn ich natürlich weiß, es ist so meine Sicht auf den Fußball. Aber ich fand es ein bisschen komisch, dass der komplett durchgespielt hat und er hat nicht komplett schlecht gespielt, weil er ist immer noch Baumgartner und er ist sehr wichtig für Leipzig, das weiß ich schon. Aber die entscheidenden Spieler waren eigentlich andere dann, muss man ehrlicherweise sagen.
Es war auch so eine komische Szene, ne? Also wie du sagst, es war ja wirklich in der ersten Minute noch, dann hat man da sehr viele Zeitlupen davon gesehen und zwischendrin immer wieder irgendwie da eigentlich fast benommen irgendwie lag und dann kam eine Zeitlupe und zack stand er wieder und sah irgendwie wieder total fit aus und auch, hey, was ist da jetzt passiert? So, und ja, weiß ich bin bei Kopfverletzungen, denke ich mir auch immer so, sei doch lieber vorsichtig, aber ich habe das Gefühl, dass niemand vorsichtig in der Bundesliga. Nee. Also da wird irgendwie so einmal kurz geschüttelt und weitergespielt und ja,
wobei deswegen, das Schütteln, ich finde es gut,
dass du es nochmal erwähnst an der Stelle, ja.
Ja, also zum einen, das Schütteln ist übrigens ein ganz guter Indikator. Also das hat er jetzt nicht gemacht, aber wenn jemand aufsteht und sich so schnell schüttelt, ist es ein ziemlich guter Indikator dafür, dass da wirklich eine Gehirnerschütterung kommt. Und wenn es nur eine leichte ist, da gibt es jetzt so eine Studie zu, die das schon nachgewiesen hat. Ich verstehe, dass es extrem schwierig ist, vor allem wenn es in der ersten Minute passiert, der Spieler sagt, ich will weiterspielen, plus du weißt es ja auch nicht. Kann auch sein, dass jetzt gar nichts war bei Baumgartner, aber der hat ja dann, also erste Minute ist das passiert und die erste Chance von Leipzig war, dass er völlig frei zum Kopfball kommt und einen fürchterlich schlechten Kopfball macht. Und ehrlich gesagt, mein erster Gedanke war, boah, hoffentlich ist da jetzt nichts passiert. Hoffentlich war das nicht der Second Impact. War es da nicht? Also wir können uns alle mal entspannen. Ich weiß auch, dass es extrem selten ist. Sonst würden wir das zum Beispiel im Boxsport auch viel häufiger sehen. Aber mein erster Gedanke war schon, ja, vielleicht hat er den Kopfball auch deswegen nicht so gut gesetzt, obwohl er so frei stand. Weil wer weiß, wie gut da halt gerade so die periphere Wahrnehmung ist. Die leidet nämlich gerne mal bei solchen Dingen. Aber gut, wollen wir nicht weiter spekulieren. Für Leipzig ist insofern auch noch nicht so viel passiert, weil man ja zum einen die Niederlage verhindern konnte und es kommt jetzt ein extrem interessantes Heimspiel und zwar gegen den BVB, der ja auch noch bei Atalanta ran muss unter der Woche, also erst zu Hause und dann auswärts. Das heißt, vielleicht liegt da ja eine Chance für Leipzig, sich wieder in die Champions League Plätze reinzuspielen. Für den VfL Wolfsburg könnte wenig weiter entfernt sein als die Champions League. Rang 15 ist es, ein Punkt Vorsprung hat man auf Werder Bremen. Und der VfL, der hat jetzt drei extrem interessante Heimspiele vor sich. Erst der FC Augsburg, dann zum VfB Stuttgart, dann kommt der HSV, dann geht's nach Hoffenheim und dann kommt Werder Bremen. Also nacheinander wirklich zwei Konkurrenten von da unten drin, plus der HSV noch, den gebe ich euch, liebe Hamburgerinnen und Hamburger. Da könnte natürlich der VfL Wolfsburg auch so ein bisschen was in seine Richtung ziehen, wenn das denn alles positiv verläuft. Dann haben wir noch eine Partie, ja, da weiß ich jetzt nicht, wie sehr da eine der beteiligten Mannschaften wirklich noch mit zuzurechnen ist zum Rennen um den Klassenerhalt. Wir wollen spielen, wir wollen sprechen über das Spiel zwischen dem VfB Stuttgart und dem 1. FC Köln, zu dem es auch noch eine Vorgeschichte gab, denn die organisierte Fanszene vom 1. FC Köln, die durfte nicht anreisen zu diesem Spiel. Sie wurden auf einer Raststätte von der Bundespolizei festgehalten. Es gibt verschiedene Darstellungen dazu, wie immer. Und die Darstellung ging auch sehr weit auseinander. Also die Fans sagen, dass 12 Busse aufgehalten und dann wieder nach Hause geschickt wurden. Die Polizei spricht von 5 bis 6 Bussen. Die Fans sprechen von bis zu 2000 Ultras, die nicht anreisen durften. Die Fans von 700. Wo sich alle einig sind, ist, dass das ein Einsatz war, der einige Zeit gedauert hat, 2 Stunden. Und alle sind sich einig, dass es ein Betretungsverbot gab für eben dieses Stuttgart-Spiel. Die Gründe dafür dann, da geht es dann wieder auseinander. Die Polizei sagt, einmal habe ich gelesen in Zweitberichterstattung, dass Zeugen davon berichtet hätten, dass sich die Kölner Fans vermummt hätten. Ob das jetzt Schals aus Kälte waren oder was auch immer, ist natürlich nicht für uns einzuschätzen. Und es gab das Gerücht, dass es mit den Gladbach-Fans zu tun haben hätte können, die auf derselben Autobahn unterwegs waren, auch in Richtung Süden. Aber auch da sagt die Fanhilfe zumindest, dass die schon längst weitergezogen waren, dass das eigentlich nicht der Grund sein kann. Warum das aber so hingenommen wird, dass man hier in diesem Fall einigen vielen Kölner Fans und im Fall vom SC Paderborn beim Auswärtsspiel beim VfL Bochum auch einigen Fans vom SC Paderborn einfach so verbieten kann, eine Veranstaltung zu besuchen, für die man eine Karte erworben hat und wo man sich nichts vorher zu Schulden gekommen lassen hat. Warum das so ist, also das müsste mal nochmal erklärt werden. Ich verstehe auch nicht so ganz, warum das immer noch so von Sky und anderen Sendern reportiert wird, wie es reportiert wurde, nämlich im Grunde eigentlich gar nicht. Und ich hätte noch die Frage, warum die Fanszene vom VfB Stuttgart sich dagegen entschieden hat, mit zu boykottieren, dieses Spiel. So wie es ja zum Beispiel die Fans von Leverkusen gemacht haben, als den Kölnern auch schon einmal, ja, also als die Kölner Ultras sich schon mal wegen Polizeimaßnahmen entschieden hatten, das Spiel in Leverkusen zu boykottieren. Es gab zwar Anti-Polizei-Fangesänge zu Beginn des Spiels, aber ansonsten war es ganz normaler Support. Ich will das jetzt nicht werten, aber ich finde, das sind alles interessante Fragen und vielleicht kriegen wir ja auf einige davon noch Antworten. Das war der Rahmen für dieses Spiel. Dann ging es ins Sportliche rein und da sah es jetzt auch nicht so gut aus für den 1. FC Köln. Unter Vergift schon in der 2. Minute eine Großchance und nach 15 Minuten kann Ermedin Demirovic nach einem wunderbaren Pass von Führig und dann eben Vorlage von Jamie Leveling das 1:0 erzielen. Der VfB spielt also wirklich ein gutes Spiel, aber in der 2. Hälfte gibt das dann immer mehr zugunsten des 1. FC Köln, der schon in der 1. Hälfte immer mal wieder so in Auszügen gezeigt hat, dass er offensiv auch teilnehmen möchte. Und spätestens mit dem 1:1 von Ragnar Ache in der 79. Minute meldet sich dann Köln auch nachhaltig in diesem Spiel an. Und es ist nicht so klar, ob der VfB Stuttgart hier wirklich mit Punkten rausgehen kann. Erst Ermedin Demirovic nochmal in der 84. Minute. Nach einer wirklich perfekten Flanke von Ramon Hendricks, also so liebe ich Flanken, liebe Hörerinnen und Hörer, und dann mit einem 3:1 von Dennis Undorf in der 91. Minute, dann stellt der VfB doch auf Dreier und der FC muss eben ohne Punkte wieder nach Hause reisen. Petra, du hast dieses Spiel genau verfolgt, wahrscheinlich auch mit einem Blick auf den 1. FC Köln, glaubst du denn, also es sind jetzt 4 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, in wie großer Gefahr, würdest du sagen, schwebt denn der FC Köln da irgendwie noch unten rein zu rutschen?
Oh, Ernsthafte Frage jetzt, oder?
Ja, ich habe heute Hammer Einstiegsfragen, es tut mir leid.
Also, ich habe mich doch einfach darauf verlassen, dass du mich jedes Mal fragst, wie hat dir das Spiel gefallen?
Wie hat dir das Spiel gefallen, Petra? Halt lass uns erstmal das klären.
Also, ich würde gerne wieder Vergleiche ziehen, das kann ich ja super gut. Ich würde sie gerne mit Köln, mit dem HSV vergleichen. Also bei Köln ist es so ein Ding, dass ich mir, gut, wir haben El Mala, der ja dieses Mal wieder Finisher war, ne, und auf der Bank Platz nehmen durfte, was ja die Kölner Szene auch immer so ein bisschen erzürnt, glaube ich. Ich finde den Kader der Kölner gar nicht so überragend. Also ich hoffe, ich trete jetzt niemandem irgendwie auf die Füße damit. Was die können und was Kwasniok denen einimpft, ist dieses unglaublich, dir auf die Nerven zu gehen. Dich zu stressen, Gas zu geben, mit Wucht, mit Intensität versuchen, dich zu überrennen, dich zu überrollen. Also was wir vorhin mal besprochen hatten, wenn dir die Qualität ein bisschen fehlt, musst du es eben mit den talentfreien Bereichen wieder gut machen. Und das können die Kölner wahnsinnig gut. Also da prügelt er die, glaub ich, wirklich durch. Und wenn die das schaffen, das auch auf den Platz zu bringen und ins Spiel zu bringen, dann machen die eigentlich jedem Gegner Probleme, weil die einfach, das sind regelrechte Giftzwerge, von was das wohl kommt. Und ich fand das auch in dem Spiel mit der Zeit so. Also am Anfang dachte ich mir, ja, die Stuttgarter, ich habe auch das St. Pauli-Spiel ja gesehen, dieses Mal läuft das bei denen ganz anders. Also ich fand, die waren wach, die waren fit trotz des Pokalspiels und ich dachte mir, die überrollen die jetzt. Also das... Ich war mir eigentlich sehr sicher, dass das Stuttgart zieht und da durchmarschiert und das ein ganz klares Spiel für Stuttgart werden wird. Und Köln hat es aber irgendwie geschafft, auch dann aus der Kabine mit deutlich mehr Energie rauszukommen und eben dieses, Kwasniok hat den Vergleich auf der PK gebracht, den ich nicht aussprechen kann. Das war irgendwas Badisches für irgendeine Fliege, aber ich habe vergessen, für was für eine Fliege. Also er möchte nicht, dass seine Spieler wie Haie sind, sondern er möchte gern, dass seine Spieler wie Fliegen sind. Ein ganz bestimmter Typ badischer Fliege. Den Gegner nerven, den Gegner stressen und das haben die wirklich gut geschafft, fand ich. Also das beeindruckt mich bei Köln immer wieder. Ich decke mir immer, wenn du eben im unteren Bereich Gefahr läufst, im unteren Bereich zu landen, dann musst du das wenigstens können. Du musst dich entsprechend auf dem Platz bewegen und du musst versuchen, deine Gegner immer irgendwie zu stressen. Und Köln kann das. Das hat Stuttgart tatsächlich irgendwann mal was ausgemacht. Das hat man gemerkt. Also die haben, also Hoeneß hat hinterher gesagt, sie haben aufgehört, den einfachen Fußball zu spielen. Es war, am Anfang sind die vorgerannt, klare Bälle links, rechts, rüber, durch und dann war das Ding drin. Und irgendwann wurde das dann so, ich könnte mir vorstellen, wenn du so genervt wirst und wenn du so einen Gegner hast, von dem du dir denkst, ach, hey, ich bin doch viel besser als du, dir zeige ich das jetzt, dann mache ich halt noch einen Trick mehr oder guck mal, dass ich meine Technik ausspiele und dann wird das schon werden. Und das hat halt dann überhaupt nicht funktioniert. Kwasniok hat das gemerkt, hat dann so ein Kwasniok-Ding gemacht und hat erstmal seine Innenverteidiger rausgenommen. Wer braucht schon Innenverteidiger? Völlig überschätzt. Und hat mit Waldschmidt und El Mala das Ganze mal aufgebrochen. Und hatte richtig viel auf den Platz gebracht. Das fand ich sehr mutig tatsächlich. Wenn es funktioniert, bist du nach dem Spiel der mutige Held. Und wenn es nicht funktioniert, ja, dann bist halt der Depp. Aber er hat es zumindest versucht, ist das Risiko eingegangen. Das hat auch relativ schnell funktioniert. Chabot macht den Fehler im Aufbau. Waldschmidt dann mit dem Ball in die Spitze. Und ich finde, wie Ragnar Ache das gemacht hat, das war... Da dachte ich mir, ach, so schlecht ist der Kader doch nicht. Also, der hat das so gut gemacht, wie der die Stuttgarter hat aussteigen lassen und dann den Ball so sehr gefühlvoll über Nübel ins Tor gelupft hat. Also, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Vor allem hat er das mit einer Selbstverständlichkeit gemacht, ne? Das war kein Zufall und das war nicht, jetzt hänge ich mich mal rein, und der konnte das. Und der hat es richtig gut gemacht. Also, es hat mir wirklich richtig gut gefallen. Hoeneß hat dann mit Stiller und Tomasz reagiert und hat nochmal wirklich Qualität auf den Platz gebracht. Ich finde, dass man das gemerkt hat. Also ja. Und Köln hat es auch gemerkt. Und ja, und dann dieses Flankengedicht von Hendricks, bei dem ich dann auch an dich denken musste, weil ich mir gedacht habe, guck, das ist eine Flanke, die wird dem Herrn Ost gefallen. Weil ja. Das war ja wirklich ein Zuckerding. Fand ich wunderschön. Und da gibt's auch nichts zu verteidigen. Also das war einfach viel zu gut. Und dann ist Kwasniok ja eingefallen. Ich habe ja doch noch ein paar Defensive auf dem Platz. Die könnte ich auch noch runternehmen, weil Sechser sind ja genauso überschätzt wie Innenverteidiger. ziehen wir dir auch noch runter. Und ist wirklich all in gegangen. Und ja, aber am Ende des Tages ist Stuttgart dann doch Stuttgart. Und das fand ich dann schon, dass sie, die haben sich dann nochmal besonnen, ne? Die haben sich nochmal gerafft, die haben sich nochmal zusammengerissen, wollten dieses Ding, die wollten dieses Ding einfach nicht verlieren. Die haben das nicht eingesehen. Nee, gegen Köln verlieren wir nicht. Nicht heute. Und Demirovic fand ich, oder Medo, den fand ich, hat ein wahnsinnig gutes Spiel gemacht und hat echt den Unterschied gemacht. Und ich fand auch, dass du gemerkt hast, dass es still auf dem Platz war, dass da einfach wieder, der hat einfach, der regelt das, ne? Der hat diese Ruhe. Ja. Der hat einfach, der beruhigt das Ganze. Du hast diese zentrale Endspielstelle und der bringt da nochmal Ruhe rein und holt die alle nochmal so ein bisschen runter. Und dann hast du wieder den Underdog, der eben nicht die Qualität auf dem Platz hat. Und dann hast du die Mannschaft, die dann am Ende entscheidet, gewinne ich dieses Spiel oder gewinne ich dieses Spiel nicht. Und der VfB hat sich dazu entschieden, dieses Spiel zu gewinnen.
Ja, aber weißt du, was ich so interessant fand? Also das mit dem Nerven, was der FC macht, das war natürlich ein wichtiger Faktor. Ich finde aber vor allem so, also in der ersten Hälfte ist ja der FC gar nicht mit dem hohen Pressing vom VfB Stuttgart zurechtgekommen, hat sich dann immer wieder über lange Bälle versucht zu befreien und diese langen Bälle waren aber sofort wieder zurück. Und das hat den FC unter enormen Stress gesetzt. Und das wurde dann aber besser so Mitte der ersten Hälfte ungefähr bis hinten
nach
raus.
20, 25 Minuten,
genau,
finde ich, ja. Mhm.
Weil sie haben dann ein paar zweite Bälle gewonnen. Man konnte das jetzt gar nicht irgendwie taktisch an was Bestimmten festmachen, sondern das ist halt einfach so. Zweite Bälle sind oft so ein 50-50-Ding und da sind dann ein paar mehr beim FC gelandet und dann haben sie eben alle geschafft nachzuschieben, haben einen Einwurf vorne rausgeholt und so weiter und so fort. Und so haben sie dann so langsam einen Fuß in diese Tür reinbekommen. Und in der zweiten Hälfte fand ich das Interessante, dass da, ich glaube auch, dass der FC da dem VfB auf den Zeiger gegangen ist und sie genervt hat, aber meiner Meinung nach mit eigentlich was relativ FC-untypischen, zumindest unter Kwasniok untypischen, das war ja gar nicht das brutale Pressing, das die gespielt haben. Das gab es dann, als dann quasi die ganzen Auswechslungen kamen, die du jetzt schon besprochen hast. Aber erstmal standen die einfach nur wahnsinnig gut in ihrer Ordnung und standen da in ihrem 5-3-2, war es meistens, ist immer so ein bisschen fluide, ist auch ehrlich gesagt egal, wie sie genau standen. Sie haben so grob den Aufbau gematcht und standen aber hinten mit relativ vielen Spielern. Das heißt, da konnte auch der VfB Stuttgart jetzt nicht so leicht irgendwie Überzahlen herstellen. Und dann ist der VfB so ein bisschen gemütlich geworden. Dann hast du richtig gemerkt, das Passtempo war raus. Es hat manchmal ewig gedauert, bis die den Ball nach vorne getragen haben. Aber weil auch Köln sie nicht angelaufen ist. Also das war so richtig so, ich weiß nicht, ob das irgendwie Absicht war oder ob sich das einfach so ergeben hat. Aber alle haben sich so drauf verständigt, ach, jetzt machen wir mal ein bisschen langsamer. Das war ja auch ganz schön stressig in der ersten Hälfte mit dem Hin und Her und so weiter und so fort. Und das hat dem VfB meiner Meinung nach gar nicht gut getan, weil eben dann genau diese Situation, die in der ersten Hälfte gut waren, also Führich zieht mal mit Tempo von außen nach innen, Undav geht raus auf den Flügel, bildet irgendwie ein kleines Dreieck und sie zocken es schnell aus, bis einer an die Grundlinie geht. Oder Karasor geht mal mit Tempo mit rein Richtung Strafraum, Innenstrafraum ist er ja gar nicht mit rein. Also eben so dynamische Situationen, Mittelstädt war da auch super in der ersten Hälfte, die haben sie dann in dieser Phase gar nicht mehr hinbekommen. Und deswegen glaube ich auch, dass der FC sie da genervt hat, aber eigentlich indem er in seiner Grundordnung stand, obwohl er 0-1 hinten lag und erst dann, als dann Kwasniok so langsam den Schalter umgelegt hat, und du hast es ja wunderschön beschrieben, Innenverteidiger raus, irgendwann später nochmal alle Sechser raus und so weiter und dann ja auch Umstellung auf Viererkette und so weiter und so fort, dann finde ich, war es auch so ein hohes Pressing und so fällt dann auch das 1-1. Aber das fand ich total interessant zu sehen, genauso wie es dann der VfB nochmal geschafft hat, dann doch wieder in die Dynamik reinzukommen. Und das waren zwar auch so Einzelaktionen, also diese Flanke von Hendricks, so schön sie ist, war das auch so, also der hatte jetzt nicht viele Passoptionen, wenn man sich das mal so anguckt. Und eigentlich darf diese Flanke auch nicht ankommen. Sie tut sie halt, weil sie halt perfekt geschlagen ist und eben Demirovic auch genau wusste, was Hendricks jetzt macht. Also es war individuell super ausgeführt, aber jetzt nicht irgendwie taktisch überlegen. Und auch das 3-1 ja letztlich, das ist ein Ballgewinn von Karasor und dann geht's schnell und Stiller ist halt Stiller und spielt halt den Pass, der schon vorher hätte gespielt werden muss, halt mit einem Ballkontakt und zack, dann steht's 3-1. Aber das fand ich wirklich interessant.
Sie machen, was sie können.
Ja, sie machen, was sie können.
Und diese Strecke, als sie es rausgenommen haben, ich meine, auch die spielen international. vielleicht ist das dann in dem Moment in den Köpfen. Du kommst aus dem Pokal, ne? Ja, du nimmst dir vor, dieses Spiel ziehen wir jetzt. Dann läuft das für dich in der ersten Zeit auch. Du machst dein Tor und dann denkst du, ja gut, die haben wir. Ne? Das spielen wir jetzt einfach gemäßigt zu Ende. Nicht so viel Kraft raushauen. Aber jetzt gucken wir mal, dass wir da ein bisschen Tempo rausnehmen. Wir müssen demnächst ja wieder spielen. Und da hat Köln dann drauf reagiert. Das haben die gemerkt. Und da beneide ich sie für, muss ich sagen. Also, dass sie das können, das finde ich gut. Das gefällt mir bei den Kölnern sehr. Und Ragnar Ache gefällt mir sehr. Ja. Und das Elmala-Thema, ja, altbekannt, man weiß es nicht.
Ja, da müssen wir uns zum Glück nicht die Köpfe drüber zerbrechen. Aber nee. In dem nee. Spiel war es definitiv ein Vorteil, Elmala und Baitsch mitbringen zu können, hinten raus.
Klar.
Auch noch mit Hüseyin Basic, noch jemand, der einfach Bülter mehr oder weniger 1:1 ersetzen kann, eben einfach von der Dynamik her. Spielweise natürlich nicht exakt gleich, aber also sie haben schon gute Wechseloptionen und in dem Spiel hat es funktioniert. Also bis zum 1:2 hat es funktioniert. Und das ist aber, glaube ich, auch das, was für den VfB Stuttgart ganz wichtig ist. Sie hatten das jetzt mehrfach, ich habe das in der letzten Woche ja auch schon angesprochen, dass sie so Spiele unnötig und unerwartet auch verloren haben, wie eben dieses Spiel bei St. Pauli. Aber sie haben immer darauf reagiert, dann in der kommenden Partie. Und letztlich ist das jetzt hier auch so gewesen. Also sie haben das wirklich gut hinbekommen, jetzt eine Reaktion zu zeigen auf dieses 1:2 gegen St. Pauli und damit ja auch jetzt mit leuchtenden Augen jetzt dann zu Celtic fahren zu dürfen. Also das fand ich noch ganz nett. Bei dem Spiel habe ich zum Glück, möchte ich sagen, ein paar der Interviews danach noch gesehen. Normalerweise schaue ich ja direkt das nächste Spiel, aber da habe ich mal so kurz ein bisschen durchschnaufen wollen. Deswegen habe ich mir ein paar Interviews gegönnt und da einfach zu sehen, wie sie alle drüber gesprochen haben, ja, jetzt geht's ja zu Celtic und da freuen wir uns drauf. Da dachte ich mir schon so, okay, gönnt euch viel, viel Spaß auf diesem Auswärtstrip, der sich nicht ausfüllen wird wie eine Pflichtaufgabe. Vielleicht aber das Spiel zwischen diesen beiden Celtic spielen, nämlich beim 1. FC Heidenheim. Petra, da hoffst du natürlich extrem drauf, dass die sich richtig verausgaben.
Selbstverständlich, ist ja klar.
Im Highbrooks Park und dann vielleicht nochmal unerwartete Punkte liegen lassen. Jetzt erstmal bedeutet aber dieser 3, dass eben der VfB, wie vorhin schon angesprochen, auf Rang 4 springt, 42 Punkte hat. Also es ist wieder mal eine fantastische Saison für Stuttgart, muss man auch wirklich sagen. Jetzt ja auch im DFB-Pokal-Halbfinale durch das 3:0 bei Holstein Kiel. Also das läuft wirklich ganz wunderbar und an alle VfB-Fans ist lustig. Es werden langsam immer mehr Nachfragen, wann kommt der VfB-Schwerpunkt? Leute, ihr müsst euch dran gewöhnen, wenn der VfB so gut spielt wie aktuell, dann kommen die entscheidenden Spiele hinten raus in der Saison, desto später kommt der Schwerpunkt. Weil jetzt können wir nur drüber sprechen, was vielleicht noch sein könnte. Ich will aber drüber sprechen, was jetzt wahrscheinlich war. Oder wenigstens dann die Vorschau aufs Europa-League-Finale machen. Also, müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden, liebe Hörerinnen und Hörer.
Das sind hohe Hürden bei dir.
Hab gerade auch geschluckt.
Okay. Vielleicht habe ich sie auch einfach gut verkaufen wollen. Nein, aber es ist ja wirklich ein bisschen so. Das ist ja Dortmund, Bayern, Leipzig, jetzt in dem Fall auch Stuttgart. Da entscheidet sich, wie die Saison bewertet wird, erst ein bisschen später. Und nicht immer kann ich darauf warten. Also bei Leipzig habe ich jetzt gewartet. Das wird jetzt der nächste Schwerpunkt, weil ich mir schon dachte, sollten sie im DFB-Pokal raus sein, dann ist ja die Saison mehr oder weniger in Anführungszeichen vorbei, weil es geht nur noch um die Liga. Sollten sie Bayern geschlagen haben, habe ich auch einen guten Zeitpunkt. Also sprich, da machen wir jetzt den Schwerpunkt. Ja, und bei Stuttgart muss ich halt noch warten. Vielleicht werden sie ja gegen Bayern gezogen, dann nehme ich sie halt nach dem DFB-Pokal-Halbfinale. Was weiß denn ich? Mal gucken. Der 1. FC Köln war ja schon Schwerpunkt und für ihn zählt auch sowieso jetzt nur noch das Heimspiel gegen Hoffenheim und dann geht's zum FC Augsburg. Da wird man natürlich verhindern wollen, dass man unten irgendwie noch reinrutscht. Es sind 4 Punkte Vorsprung gerade auf den Relegationsplatz für den FC, der mit seinen 23 Punkten ja auch immer noch sehr, sehr gut dasteht. Und dann haben wir neben dem 1. FC Köln weiteren, Grenzfall, was eben so Teams, die unten drin stehen und bei denen man sich die Frage stellt, gehören die da unten rein oder arbeiten sie sich da langsam raus, angeht. Wir wollen über den 1. FSV Mainz 05 sprechen. Der musste bei Borussia Dortmund antreten. Mainz kommt aus einer sehr guten Phase. Wie die zustande kam, haben wir auch besprochen und Manuel Baum hat es ja mehrmals betont. Hatten sie ein bisschen Glück, aber die haben 9 Punkte insgesamt aus 3 Spielen gesammelt vor diesem BVB-Spiel. Naja, und dann kommt eben dieses Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund und Julian Riasson führt eine Ecke nach der anderen aus und so fallen dann die Tore. 10. Minute, Serhou Guirassy 1:0, 15. Minute, Maximilian Bayer 2:0, 42. Minute wieder Serhou Guirassy 3:0 und in der 84. Minute ist ein Streitfall. Es wird hier angegeben mit Rami Bentzebaini, könnte auch ein Eigentor von Dominic Kaur gewesen sein. Auf jeden Fall schlägt die Ecke wieder Julian Riasson, das heißt 4 Vorlagen. Und Petra auch, Entschuldigung, Sonja, du hast ja das Spiel geguckt, auch eine eindeutige Antwort auf die Frage, ja, was war das Problem für Mainz 05? Standards, also so schnell haben wir noch nie ein Spiel besprochen. Gibt es denn darüber hinaus noch irgendwas, was Mainz 05 mitnehmen kann aus diesem Spiel?
Jetzt schaue ich mal auf deine Textaufgabe, ich dachte, die kommt jetzt ganz anders. Was Mainz 05 mitnimmt, okay, ja, was nehmen sie mit? Ich glaube, dass sie sich halbwegs zurecht eingeredet haben, dass sie in der ersten Halbzeit eigentlich nicht schlecht waren, abgesehen von den Standards. Also, dass sie sich halt wirklich damit ins Knie geschossen haben, dass sie da nicht gescheit verteidigt haben. Also, sie hatten ja wohl irgendwie so diesen Plan, okay, machen mit unserer Fünferkette irgendwie auch das Zentrum dicht. Und das hat ja soweit eigentlich auch geklappt. Gut, dann haben sie sich halt irgendwie so Flanken gefangen und Standards gefangen. Und das war halt dann wirklich ihr Problem. Hinten raus finde ich es dann schwieriger, weil eigentlich war das so der Inbegriff von souverän, was der BVB gemacht hat. Also da ist Mainz dann auch wenig eingefallen, aber da war das Spiel ja auch im Grunde schon durch. Also Mainz hatte jetzt nicht so viele große Chancen. Also so ein, zwei habe ich irgendwie noch im Kopf, aber das ist jetzt nicht, dass man wirklich dachte, oh, das Spiel kippt ganz sicher nochmal. Das Gefühl hatte ich eigentlich nie. Und deswegen sollten sie mitnehmen, dass sie Standards gescheiter verteidigen. Es hat ja auch schon so ein bisschen geklappt, nachdem sie sich wirklich dieses geblockte Torwarttor gefangen haben nach der Ecke, haben sie es ja dann bei den Ecken danach wirklich besser gemacht. Und man hat es ja sofort gesehen, diesen Effekt. Also es gab nicht nur mal die Szene, dass Batz wirklich so zugestellt werden konnte. Und da haben sie ein bisschen mehr Einsatz irgendwie drin gehabt, gerade die Abwehrspieler, aber also Batz ist dann auch ein bisschen energischer rausgegangen. Wir sind da einfach beim ersten Mal so völlig davon überrumpelt worden. Und das ist, glaube ich, so der Teil, den Mainz mitnehmen kann, jetzt da du es so rumgefragt hattest.
Ja, sorry, offenbar habe ich heute irgendwie eine Schwäche bei den ersten Fragen.
Überhaupt nicht, ich fordere uns ruhig.
Ach, du bist einfach viel zu höflich. Also Urs Fischer hat nach dem Spiel gesagt, ich versuche jetzt nicht seinen Schweizer Dialekt nachzumachen, aber hat gesagt, naja, du bekommst halt nicht 10 Chancen, sondern du bekommst halt 4 Chancen und davon musst du halt deine Tore machen. Glaubst du denn, das ist jetzt natürlich eine hypothetische Frage, aber wenn zum Beispiel das 1:2 von Stefan Bell nicht knappes Abseits gewesen wäre nach dem schönen Pass von Lee oder wenn Silas nicht vorher nach ebenfalls schönen Pass von Lee, wir erkennen ein Muster, knapp vorbeigeschossen hätte, glaubst du, da wäre Mainz auch was zuzutrauen gewesen in diesem Spiel?
Ja, wir reden ja immer noch über eine sehr frühe Phase im Spiel. Also die 2 Tore für den BVB, die sind ja in der ersten Viertelstunde gefallen und die Sachen, die du jetzt skizziert hast, waren ja irgendwie kurz danach. Also da wäre ja auch noch super viel Zeit gewesen. Ja, das kann irgendwie schon sein, aber dafür war es dann ja auch nicht so richtig überzeugend. Also klar, wenn dann da irgendwie einer reingeht, dann muss das Spiel dann aber so richtig, richtig kippen. Also ich finde so von der Anlage davor hätte ich jetzt nicht gedacht, aber dann dreht Mainz auf und dann wird Dortmund in sich zerfallen. Das Gefühl hatte ich jetzt nicht in diesem Spiel. Klar, aber wir haben ja vorhin drüber geredet, wenn Treffer zum komischen Zeitpunkt auf der einen Seite fallen, dass sich dann wieder alles dreht. Klar, kann immer passieren, aber rein davon, wie sie es angegangen sind und von der Ordnung her und von allem, was man später im Spiel gesehen hat, würde ich die hypothetische Frage mit einem hypothetischen eher nicht beantworten.
Ich hätte nämlich auch die These aufgestellt, dafür war Mainz einfach zu defensiv schwach. Und zwar nicht nur bei Flanken, Standards und so weiter und so fort, sondern auch generell. Also egal ob Posch, Bell oder Dominic Kaur und auch Widmer und der Costa, also du kannst die komplette Fünferreihe hinten nehmen, jeder von denen hatte mindestens einen größeren Bock mit drin. Nicht jeder davon wurde bestraft. Also Stefan Posch haut einmal zum Beispiel über den Ball und das wird nicht bestraft. Und auch der Costa wird manchmal ganz schön verbrannt. Von Julian Brandt, haha, war gar nicht gewollt, aber war tatsächlich so der Fall. Plus, Daniel Batz hat auch nicht das beste Spiel gemacht. Also, beim 2:0 war das ja, glaube ich, wo der Kopfball von Guirassy schon sehr nah an den Pfosten kommt, den er dann eigentlich, nee, von Bayer, Entschuldigung, den er hätte parieren können zumindest. Und das ist nämlich, glaube ich, das, was mir aus Mainzer Sicht Sorge ist jetzt zu viel machen würde, aber was, glaube ich, so ein bisschen jetzt wieder so ein Realitätscheck ist, angesichts der vielen Punkte, die man gesammelt hat und der völlig berechtigten Euphorie, mit Urs Fischer einen Trainer gefunden zu haben, der ganz offensichtlich die richtigen Stellschrauben jetzt erstmal gefunden hat. Aber in dem Spiel war schon wieder viel von der Verunsicherung von Mainz 05 zu sehen, die man auch unter Bo Henriksen schon sehen konnte. Deswegen hätte ich nämlich auch mit Nein geantwortet. Plus, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, aber ich fand den BVB auch einfach sehr, sehr souverän und so richtig so auch in sich ruhend eigentlich. Wie dann die Tore gefallen sind, da war natürlich auch, lief auch einiges für Dortmund, aber ich fand, dass die auch einfach ein gutes Spiel gemacht haben, und zwar nicht nur Julian Reasson.
Ja, und sie hatten auch, ich fand, also so angedeutete Wackelmomente vielleicht mal in der Abwehr, aber davon auch nicht viele. Also so das, diese Souveränität habe ich dann schon auch gesehen. Natürlich hatten Mainz sie selten gefordert, die wollten ja noch viel mehr dieses Umschaltspiel haben, was sie da zum Beispiel mit dieser Silas-Chance da hatten. Ich glaube, genau das hatten sie sich vorgenommen, da noch mehr so Momente sich rauszuholen. Aber da hat der BVB auch wirklich super wenig zugelassen. Und die hatten ja noch die Umstellung hinten in der Abwehr, dass Benzibaini reinkam, von dem es dann vorm Spiel hieß, ja, wir haben den separat von der Mannschaft anreisen lassen, weil es dem irgendwie nicht gut ging. Oh, das ist so ein bisschen wie du mit der Kopfverletzung, denke ich so, okay, also es ist, die Vorsicht ist dann so weit, dass sie sagen, okay, wir packen ihn nicht mit der Mannschaft zusammen so vorm Spiel, aber spielen kann er dann. Und zwar nicht 20 Minuten, sondern ja, der steht dann da. Ich meine, da hatten sie jetzt wenig Alternativen oder so, aber das ist ja, das kann ja dann auch so ein Faktor sein. Das ist überhaupt kein Faktor geworden, zum Beispiel. Ne? Also, ob ihm das Tor jetzt gehört oder nicht, diese Diskussion würde ich auch gerne nochmal aufmachen, weil ich habe ihn eigentlich so gut wie gar nicht am Ball gesehen. Ich weiß nicht, ob da die Haarspitzen noch dran waren, während, ich glaube, das Hinterteil von Chor war es. Also von da springt der Ball ja klar ins Tor. Deswegen war ich da sehr überrascht, wie das dann am Ende an Benzibaini ging, das Tor. Das aber nur, um da nochmal raus abzubiegen.
Petra.
Also ich habe mir das, glaube ich, 10-mal angeguckt, die Zeitlupe, weil wir das auch diskutiert haben, war der jetzt am Ball. Und ich bin der Meinung, er war dran. Also ich bin wirklich der Meinung, er war so seitlich hinten dran. Und auch die Art und Weise, wie er hinterher jubelt, ne, das ist so dieses ganz typische Arme hoch,
ich war's.
Hat doch geklappt. Ne? Also fand, dass er dran war und dass dann, ich glaube, dass er dann nochmal ab und dann erst an Chor. Aber ich glaube, er war tatsächlich dran. Was ich noch zur Abwehr sagen wollte, ich meine, Süle musste ja auch raus, ne? Zur Halbzeit. Der ist ja wohl auch angeschlagen ins Spiel. Der hatte wohl schon vorm Spiel Oberschenkelprobleme, zumindest hat das Kovac gesagt, und musste auch raus. Und dann kam ja der Moment, an dem alle BVB-Fans verzückt gejubelt haben. Luca Reggiani durfte auf den Platz. Ja. Ein junger Spieler hat den Platz betreten. Also das war schon ein gutes Ding, und wer weiß, ob Benzibaini, ja, keine Ahnung, ob ihm gar nichts anderes übrig blieb, als das durchzuhalten. Und ich finde, der Junge hat auch echt ein gutes Spiel gemacht, ne? Also dafür, dass man ihn dann so reingeworfen hat, war das kein Unsicherheitsfaktor. Also es war richtig gut zu dem. Aber wie du vorhin schon gesagt hast, die waren, fand ich, so souverän, die haben so in sich geruht, dass die das auch noch locker mitgetragen haben. Und das merkst du bei jungen Spielern schon. Also wenn du so junge Spieler reinwirfst in eine sehr ruhige, souveräne, sichere Mannschaft, wo es läuft und wo sie sich so ein bisschen aufgehoben fühlen, das gibt denen wahnsinnig viel Sicherheit. Und das ist ein großer Unterschied, als ob du in irgend so ein Chaotending reingeschmissen wirst und musst so nach dem Motto, mach jetzt bloß keinen Fehler. Und das war halt gar nicht der Fall. Also das hat mir am besten gefallen in der ganzen Geschichte. Und schon bin ich wieder raus.
Du musst gar nicht raus sein.
Ich finde es gut, dass du diesen Aspekt, den ja auch Lutz Wagner immer bringt, dass du den gebracht hast mit dem, die erste Reaktion, auf die erste Reaktion der Spieler achten. Das sagt er ja auch über den Schiedsrichtern so. Das ist sozusagen, bevor sie nachdenken, ob sie irgendwas reklamieren können oder so, in der allerersten Sekunde siehst du sozusagen, was wirklich passiert ist.
Das ist mein Tag. Ich bin das Urgestein der Community. Heinheim schießt keine Tore. Jetzt werde ich noch mit Lutz Wagner verglichen. Was kann mir noch passieren? Nichts geht mehr schief.
Du, die Sender geht noch.
Das war ja auch freundlich gemeint, weil das war tatsächlich ein Aspekt, den ich jetzt gar nicht bedacht hatte, weil ich habe mir nur die Zeitlupen angeguckt und dachte, boah, das ist schwer zu erkennen. Also ich finde es gut, dass du da nochmal drauf geschaut hast.
Und ich finde aber auch, dass man da jetzt nicht so schnell drüber hinweggehen sollte, was sich beim BVB getan hat. Also wenn jetzt Bayern irgendwie Punkte liegen gelassen hätte, würden wir, glaube ich, nochmal ganz anders darüber sprechen, dass der BVB dieses Freitagabendspiel gegen einen Gegner, der wirklich aus einer Hochphase kommt, souveränst mit 4:0 gewinnt. Ohne Nico Schlotterbeck hinten in der Verteidigung, ohne dann irgendwann Niklas Süle in der Verteidigung. Also das ist wirklich, ich finde, die haben inzwischen ein Fundament, auf dem die aufbauen können. Das ist viel, viel stabiler als noch in der Hinserie. Also das sind jetzt nicht mehr die Spiele, also die irgendwie gewonnen werden und deswegen steht hier quasi irgendwie ein grünes Feld, weil es wieder ein Dreier war an diesem Spieltag, sondern das war einfach von vorne bis hinten sehr souverän und auch mit so einer Ruhe gespielt, die man beim BVB echt wirklich lange nicht mehr gesehen hat. Und ich finde, das hast du an ganz vielen Spielern sehen können. Also Riasson ist natürlich der, über den alle sprechen. Über die Verteidiger haben wir jetzt schon gesprochen. Der Einzige, der jetzt noch nicht erwähnt wurde, war Waldemar Anton. Hatte eigentlich auch eine leicht negative Szene, hatte er aber ansonsten eben auch total solide. Aber dann eben vorne Maximilian Bayer, wie der immer wieder, mal hat er Tiefe angeboten, mal ist er entgegengekommen, mal ist er breit gegangen, mal hat er nach innen geschoben, weil er gesehen hat, ach nee, Riasson schiebt breit, da müssen wir, ach jetzt kommt ja bald unsere Verlagerung, die wir immer spielen, die Verlagerung. Wie immer haben sie geklappt, auch ohne Schlotterbeck auf dem Feld. Julian Brandt auch wirklich ein gutes Spiel gemacht. Serhou Guirassy spielt halt sein Serhou Guirassy-Spiel. Also er versucht immer noch in jeder Szene so zu tun, als wäre er gerade rotwürdig gefoult worden, selbst wenn es gar keinen Foul gab. Ich finde das unglaublich nervig. Weil es auch wirklich
dann gleich gut, mehrfach, ne? Ja.
Es ist vor allem, es macht halt dann so schwer, quasi ernsthaft zu bleiben. Also quasi nicht sofort zu denken, ja gut, der hat sich halt wieder hinschmeißen lassen, hinfallen lassen bei irgendeiner Sache, weil manchmal wird er ja auch wirklich gefoult. Er ist ein guter Stürmer, dementsprechend wird er auch manchmal gefoult. Aber ich wollte jetzt eigentlich gar nicht was Negatives sagen. Ich wollte eben eigentlich wirklich nochmal betonen, ich finde, der BVB hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Ich glaube, dass der BVB auch ohne diesen günstigen Spielverlauf dieses gute Spiel gemacht hätte, weil die einfach unglaublich stabil gerade dastehen und dass es wirklich nicht selbstverständlich ist, dass man mit 4:0 gegen Mainz am Freitagabend vorlegt und eben den FC Bayern vermeintlich unter Druck setzt. Ob sich das jetzt auswirkt oder nicht, ist ja dann erstmal egal. Erstmal alles erfüllt und 11 Punkte Vorsprung auf Rang 5, also auf den ersten Nicht-Champions-League-Platz. Das ist schon wirklich einfach sehr, sehr gut. Deswegen wollte ich das nochmal betonen.
Und du hattest, glaube ich, einmal dieses Mal das Gefühl, normalerweise ist ja beim BVB immer so, die führen 2-0, 3-0 und das bibbern immer noch alle und denken, oh ja, jetzt wartet mal, das ist nur eine halbe Stunde und das kann noch ganz böse ausgehen. Das fand ich gar nicht. Also das war von vorne bis hinten so durchgezogen, dass ich auch keinen Moment dran gedacht habe, dass das nicht funktionieren könnte. Ich war mir auch sehr sicher, es ist nur klar, die Standards waren dann entsprechend, aber ich habe da überhaupt nicht dran gezweifelt, dass das nicht souverän zu Ende geht. Und ich bin nicht unbedingt eine von denen, die das gerne zugeben.
Ja, und ich wollte es auch deswegen nochmal betonen, weil in den Statistiken drückt sich das gar nicht aus. Also Expected Goals ist, glaube ich, 1,81 zu 1,67 und dementsprechend wird einem hier auch gezeigt, naja, das war mehr oder weniger so ein Cointoss, also Münzwurfspiel, wer das gewinnt. Und ich finde, das war eben gar nicht so, wenn du das Spiel gesehen hast. Das steckt in den Statistiken, aber es liegt halt auch daran, weil Guirassy einmal nochmal freistehend vorbeiköpft, als Batz vorbeispringt und weil es halt so 2, 3 Chancen von Mainz gab, die schon gefährlicher waren, wo aber halt dann auch Gregor Kobel Dinge getan hat und das wird halt nicht eingepreist bei Expected Goals, aber Silas, wenn er auf Gregor Kobel zuläuft, ist was anderes, als wenn er auf einen anderen Torhüter zuläuft. Also es war wirklich ein gutes Spiel vom BVB und das ist ja auch nicht nur jetzt mit Blick auf die Bundesliga-Tabelle wichtig, weil da ist es jetzt ehrlicherweise eigentlich egal, ob wir einen Meisterschaftskampf noch bekommen oder nicht, denn wahrscheinlich bekommen wir ihn eher nicht, deswegen versuchen wir uns jetzt lieber nicht drauf zu freuen, das will ich damit sagen. Aber es geht ja jetzt dann ins Heimspiel gegen Atalanta in den Champions League Playoffs und dann eben, also Atalanta zu Hause, Leipzig auswärts, Atalanta auswärts, Bayern zu Hause. Diese vier Spiele, die werden jetzt ganz wesentlich die Weichen stellen, wie lange die Saison noch weitergeht für den BVB und mit welchem Gefühl man auch rauskommt. Und da dann quasi mit so einem Boost reinzugehen, das glaube ich jetzt nicht so schlecht. Also mal ein guter Abend für alle BVB-Fans und für alle Mainz 05erinnen und 05er. Ja, war trotzdem hoffentlich Karneval gut und es ist ja durch die 9 Punkte vorher nicht so viel passiert. 21 Punkte sind es, 2 Punkte Vorsprung weiter auf Werder.
Das heißt ja? Fasnacht in
Fasnacht.
Mainz.
Ich hab gerade überlegt, ja, genau, also, danke. Danke.
Ich hab damit überhaupt nichts am Hut, aber ich bin in Mainz zur Schule gegangen. Wenn du da Karneval gesagt hättest oder Fasching, dann hättest du nicht die 3 Tage frei bekommen, die wir immer zu dieser Zeit frei bekommen haben, warum auch immer.
Danke.
Bevor hier Shitstorm losgeht.
Man hat ja mein Zögern, glaube ich, noch gehört und ich war mir dann auch wirklich nicht sicher. Es ist nicht meine Welt. Ich muss nur sagen, ich finde nichts lustiger als Karnevals- oder Fasnacht- oder Faschingsspiele, denn ich finde nichts witziger als ein Panda-Bär und Super Mario, die total wütend den Schiedsrichter beschimpfen, weil sie gerade das 0-3 kassiert haben. Ist jetzt nicht im Mainzer Block so passiert, aber ich finde wirklich, wenig so witzig, wie eben dann die Wiederholung von verkleideten erwachsenen Menschen, die sich total aufregen über irgendeine Sache, die da auf dem Fußballfeld passiert
ist. Ja, am schönsten ist eigentlich, das gab es ja auch schon, dass so genau diese Verkleideten, die du gerade beschrieben hast, die Mannschaft beschimpfen, weil sie so sauer sind. Dann stehen die wirklich in diesen super niedlichen Kostümen da und machen aber ihre Gesten wie immer, wenn sie böse sind. Das ist so mit das Lustigste, was ich je im Fußball gesehen habe.
Stehst vor den K-Pop Demon Hunters und die zeigen dir den Mittelfinger. Ja. Denkst ja auch, okay, wo bin ich hier gelandet? Ja, sehr, sehr schön. Also für Mainz 05 kommt jetzt ein ganz, ganz wichtiges Heimspiel gegen den HSV. Der HSV liegt aktuell 4 Punkte vor Mainz und Mainz aber eben weiter 2 Punkte vor Werder Bremen und dem Relegationsplatz. Das ist die wichtigere Nachricht für die Mainzer. Und wie es für Dortmund weitergeht, habe ich ja gerade schon gesagt. Aber mit dem HSV haben wir dann ja auch das letzte, sind die überhaupt noch beteiligt am Rennen um den Klassenerhalt-Team? Vielleicht nach diesem Wochenende zum ersten Mal nicht mehr Team noch mit dabei. Der HSV hat zu Hause gegen den ersten FC Union Berlin gespielt. Das heißt, Steffen Baumgart kehrt zurück nach Hamburg, war vorher ein größeres Thema als danach, muss man sagen. Auch wenn man gesehen hat, ganz offensichtlich no bad feelings in keine Richtung. Also der hat sich ja mit allen ganz gut verstanden, egal ob es Merlin Polzin ist oder Batterie Jatta oder Dompe und so weiter und so fort. Und das, obwohl das Spiel gar nicht so gut lief für Union Berlin, obwohl man noch in Führung gehen konnte. Es gab einen Strafstoß, nachdem Capaldo den Ball mit dem Fuß gegen Ilic klärt. Ist nicht so ganz klar, ob er ihn am Kopf erwischt, aber wenn man das so sieht auf dem Feld, dann ist es auch richtig, es zu pfeifen und auch richtig, dass nicht eingegriffen wird, weil das Gegenteil eben auch nicht belegt werden konnte. Leopold Querfeld tritt an und verwandelt diesmal seinen Strafstoß ein bisschen souveräner, immer noch nicht komplett souverän, zum 1-0. Aber der HSV, der vorher einige Chancen hatte, der kann reagieren. Vieira legt in einem 3-vs-3 Angriff auf Glatzel, der nochmal auf Königsdörfer und der macht dann in der 35. Minute den Ausgleich. Und in der 2. Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte passiert dann die Szene, die so ein bisschen symbolisch für dieses komplette Spiel werden sollte. Heuer Fernandes springt unter einem langen Ballchen durch. Ilic kann deshalb aus größerer Entfernung aufs leere Tor schießen, wird aber von Toro Nariga richtig gehetzt. Vielleicht spielt das eine Rolle, denn er schießt am leeren Tor vorbei. Und im direkten Gegenzug landet eine Flanke von Miro Muheim von Bayata. Der legt auf Capaldo und der kann das 2-1 erzielen bei einem Schuss, den eigentlich Renault ganz gut verteidigt hat. Er hat einfach Pech, dass der an die Latte geht und dann ins Tor. Also sprich, irgendwie sollte es wohl sein, dass der HSV hier mindestens in Führung geht, sondern dieses Spiel auch gewinnt. In der 82. Minute kann Rani Königsdörfer sogar noch seinen 2. Treffer machen zum 3-1. Hinten raus wird es aber nochmal spannend, denn Ilic macht in der 89. Minute das 2-3 und ja, dann hat auch Union so ein bisschen so alles nach vorne geschmissen, so ein bisschen wie wir es vorhin bei Kwasniok hatten, nur nicht ganz so elaboriert waren die Angriffe von Union und dann wäre vielleicht noch ein 3-3 drin gewesen. Aber Petra, dazu kam es nicht. Das heißt, der HSV hat einen viel umjubelten Dreier eingefahren, jetzt eben damit 25 Punkte und 6 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Wie hat dir denn das Spiel gefallen?
Ja, ich habe es mir wirklich gegeben dieses Wochenende. Also die eine Mannschaft hat viel richtig gemacht und hatte dann noch ein bisschen Glück und die andere hatte keins und hat so viele Fehler gemacht. Ich gucke wahnsinnig gerne im HSV zu. Eigentlich habe ich ja da keine Aktien, ne? Aber ich mag einfach, wie die sich entwickeln. Ich mag einfach, wie die in der Lage sind, dazu zu lernen, wie die stabiler werden, wie die alle ihre Plätze finden. Ich finde, die ganze Ausstrahlung der Spieler hat sich im Lauf der jetzt mittlerweile 22 Spieltage enorm verändert. Ne? Irgendwie sind die alle ein Stück gewachsen. Ich weiß nicht, waren die schon immer so groß? Also irgendwie, die haben eine andere Körpersprache. Die gehen aufrecht und Brust raus und die haben Freude am Spielen. Und also mir gefällt es total gut, was der HSV macht. Ich finde auch, dass die ja, auch diese Transfer, die gemacht haben, ne? Also wenn du dir guckst, wenn die da haben, also Vieira mit seiner Technik, mit dieser ganzen Übersicht und Ruhe am Ball, die er hat, dann Vuskovic, klar, den besingt ja jeder, das muss ich nicht auch noch machen. Dann Capaldo, Remberg finde ich einen total coolen Typ, also der kommt ja auch von Kiel, also ich mag das einfach, ne? Die haben alle so wahnsinnig gute Energie und sind sehr selbstbewusst und sehr selbstsicher. Mir hat die Kombination Königsdorfer und Glatzel unheimlich gut gefallen. Ich fand, dass Glatzel Königsdorfer einfach gut getan hat, also mit seiner Ruhe und dieser Sicherheit. Fand ich total schön. Ich mag diese ganze Überzeugung, die Energie, die der HSV auf den Platz bringt. Und dann haben sie auch noch ein bisschen Glück gehabt. Aber ja, Floskel, Phrase, schieß mich tot. Union hat wieder versucht, das Tempo rauszunehmen, das ganze Spiel so ein bisschen zu verschleppen. Es gab viele kleine Fouls. Im Forum hat jemand geschrieben, man möge ihm doch bitte erklären, wie es sein könne, dass es ein sehr intensives Spiel gewesen wäre, aber die Kilometer überhaupt nicht dazu gepasst haben. Und ich denke, der Fehler ist, Intensität mit gelaufenen Kilometern zu vergleichen, weil da muss ich nicht viel laufen, um intensiv auf den Mann zu gehen oder auf den Ball zu gehen. Also ich fand, sie lagen schon viel. Und ich, so gut ich Vieira finde, was mich wahnsinnig an ihm nervt, ist, dass er muss ein unglaubliches Schmerzempfinden haben. Also ja. Was der Mann fällt und was der Mann weint, also wo der überall getroffen wird und wie schlecht es ihm dann geht. Gut, er erholt sich schnell, das muss man ihm wieder zugutehalten. Ne? Also so die Selbstheilungskräfte, die funktionieren zumindest. Aber das geht mir echt fürchterlich auf die Nerven. Ich finde, das hat er gar nicht nötig. Das ist so dieses, wie es mich bei Gerasi nervt, dass er sich ständig fallen lässt, nervt mich bei Vieira immer, dass er immer so tut, als hätte ihn gerade jemand. Also ganz kurz vor knapp der schweren Körperverletzung. Das brauche ich nicht. Insofern, was den Elfmeter geht, Baum fällt. Knut Kirchner war ja in der Zone-Konferenz und hat da umständlich viel geredet mit wenig Ertrag. Also hat auch niemand was verpasst, außer dass die Kommentatoren dann alle schon im Vorfeld verzweifelt versucht haben, eben ihren Standpunkt klar zu machen, und er hat sie alle abgebügelt. Also da kam auch niemand wirklich durch. Union hat schon teilweise Dinge gemacht, die Union gar nicht so oft macht. Also die haben dann schon versucht, entsprechend offensiver zu werden und irgendwie dem noch was entgegenzusetzen. Und wer weiß, was gewesen wäre, hätte Illich nicht die, wie nennt man das? Hast du Scheiße im Schuh? Irgendwie so ähnlich. Mhm. Der hat nicht ein Tor bisher gemacht, ne?
Also bis genau, jetzt, bis zur 89. Dann, wo er dann ja, endlich
sein Tor gemacht hat. Das war, glaube ich, wirklich sein. Ja, und der hatte ja auch wirklich Chancen ohne Ende. Ja. Und bei der einen Szene mit Turunariga, ich glaube schon, dass das den Unterschied gemacht hat. Also ich finde, er hat einen Ticken zu lange gewartet mit seinem Abschluss. Und diese Grätsche, wo du ja gar nicht ganz sicher warst, trifft er irgendwas? Ballmensch, Grasnarbe. Ich glaube schon, dass ihn das so weit irritiert hat, dass er das Tor nicht gemacht hat. Und dann stehst du wieder da und denkst dir, naja, und wenn das Tor fällt, was passiert dann? Klar. Insofern hatte Union schon auch ein bisschen Pech. Querfeld hat mir nicht so gut gefallen in dem Spiel. Den fand ich nicht so souverän, wie er oft ist, was natürlich auch daran liegt, dass er wenig Fouls gepfiffen kriegt, wenig Karten gezeigt kriegt. Aber in dem Spiel fand ich ihn nicht so souverän wie in den letzten Spielen, bis auf den verwandelten Strafstoß natürlich. Ja, also ja. Union, ja.
Also bei Querfeld geht es mir ganz genauso. Ich fand übrigens auch nicht mal den Strafstoß auch so doll, weil er war auch nur halb rechts geschossen. Aber sagen wir einfach mal, er hat heuer Fernandes ausgeschaut. Er war besser geschossen als der gegen Santos. Aber der wäre ja auch wiederholt worden. Ich möchte es nur nochmal betonen, weil irgendwie hat das, obwohl ich es im Rasenfunk letzte Woche gesagt habe, niemand in den Medien aufgefasst. Der wäre wiederholt worden. Santos stand viel zu weit vor der Linie. Aber egal. Also Querfeld lässt sich beim 1:3 ganz schön überlaufen, fand ich auch. Union, also wenn du aus Unioner Sicht auf dieses Spiel blickst, dann musst du, glaube ich, froh sein, dass nicht viele Teams gegen dein, also 5-2-3, aber es war häufiger ein 5-4-1 in der eigenen Hälfte, so spielt, wie der HSV das gemacht hat. Denn wenn mehr Teams so mutig und radikal wären mit eben durchlaufenden äußeren Innenverteidigern, also vor allem Capaldo natürlich, aber auch Torunariga auf der anderen Seite, dann würde Union häufiger Probleme bekommen. Denn der HSV hat es sehr riskant gespielt, eben mit den entsprechenden Spielern. Und dann haben die immer so ein 4 gegen 4 auf den Flügeln bilden können, was normalerweise immer ein 3 gegen 4 ist gegen ein 5-4-1. Du musst da eben quasi ein bisschen Risiko geben, um eben eine Gleichzahl herzustellen. Und das hat der HSV wirklich häufig gemacht und hat dadurch Union ganz schön beschäftigt, ist immer wieder hinter die Kette gekommen. Plus im Umschaltspiel haben sie sie auch 2-3 Mal erwischt. Und das Gute für Union ist aber, dass sie auch in diesem Spiel nah dran waren. Also sie sind zurückgekommen. Ich finde, der HSV hat fantastisch gespielt. Ich habe auch selten jemand gesehen, der in 5-4-1 so gut eben bespielt. Tatsächlich, es waren nicht nur die äußeren Innenverteidiger, sondern auch die Bewegung der Flügelspieler. Die Aufgabenverteilung zwischen Glatzel und Königsdorfer hast du ja auch schon gerade besprochen. Ich fand auch, dass auch Otele wirklich gutes Gespür dafür hatte, wann muss er breit stehen, wann kommt Muheim über die Breite und er sollte lieber einrücken, wann kommt er entgegen, um zu helfen im Spielaufbau. War wirklich einfach ein sehr, sehr gutes Spiel vom HSV und trotzdem hat Union nicht nur die Möglichkeit, irgendwie auf 2-1 zu gehen, wo sie dann das 1-2 kassieren, sondern ab der Einwechslung von Burcu eigentlich, das war dann in der 60. Minute, ist dann auch Union richtig gut im Spiel. Über Burcu haben sie eine Dynamik auf den linken Flügel bekommen, die vorher über Derek Köhn und Ilias Ansar nicht so wirklich da war. Sie haben dann auch ehrlicherweise, so ehrlich muss man sein, also es war jetzt nicht ein großartiger taktischer Masterplan, sondern sie haben im Grunde alles weit nach vorne geschlagen dann ab dann, haben auch nur noch irgendwann große Spieler vorne drin stehen gehabt. Aber das hat wirklich für einiges an Chaos gesorgt beim HSV. Für Unruhe hat das einfach gesorgt, für ein unruhiges Spiel. Und in diese Unruhe rein fällt ja dann auch dieses 2-3. Und das, finde ich, war auf Unioner Sicht wirklich gut. Und weil man eben auch so oft bei Union eben dann so, ja, so ein bisschen, weil der Matchplan halt oft ein sehr einfacher ist, wird manchmal so ein bisschen herabgeblickt auf Union, wollte ich das eben hier schon nochmal betonen. Die haben ihren Matchplan einmal komplett über den Haufen geworfen und zwar waren beides einfache Ansätze, aber vor allem der zweite hat dann echt gut funktioniert und hätten die hier das 3-3 gemacht, dann hätten wir zwar darüber gesprochen, dass der HSV halt seine Chancen früher hätte nützen müssen, dass man früher noch ein drittes Tor macht oder vielleicht noch ein viertes, aber wir hätten nicht gesagt, dass es unverdient gewesen wäre. Und das hätte ich nach der ersten Hälfte so nicht gedacht.
Also hinten raus fand ich, sind die Hamburger schon, sind die schon schwimmen gekommen. Also da, genau. Das fand ich schon. Also, und das eine Tor war auch echt schlecht verteidigt von Mikkel Poncet mit seiner Bogenlampe. Also ja. Das hinten raus fand ich schon, und das meinte ich vorhin mit Union, macht eigentlich keine Union-Dinge. Also dieses wilde, wir werfen alles nach vorne, kenne ich von Union so nicht. Denen, finde ich übrigens, Leite echt gefehlt hat.
Ja.
Das hat man gemerkt, dass der nicht auf dem Platz steht. Und die Einwechslung, ich fand auch Skalke übrigens schon, nicht nur Burcu, sondern auch Skalke, hatte ja dann auch eine halbwegs vernünftige Chance. Also auch da hast du schon gemerkt, dass sich da was tut, fand ich zumindest.
Genau, die kamen ja gleichzeitig, also die meinte ich quasi beide.
Ja, genau. Und zu Torun Origa noch, das ist so ein ganz schmales Ding bei ihm. Der wandelt so auf einem ganz, ganz schmalen Grat. Also da denke ich mir immer, wird es wohl dieses Mal gut gehen. Immer so kurz vor Elfmeter roter Karte oder sonst was und irgendwie kriegt das dann doch noch hin. Also das ist, und das ging halt gut in diesem Spiel, ne? Aber da hätte er auch, das hätte auch nochmal anders ausgesehen, glaube ich.
Ja, aber andererseits ist er auch derjenige, der in der, ich glaube, 94. Minute oder so sich gegen Ilic noch reinwirft und dessen Schuss blockt. Also ja, ich finde auch, klar, der geht wirklich viel, der geht in viele 50-50-Situationen rein und das ist eigentlich eine schlechte Quote für einen Innenverteidiger. Aber für mich verkörpert er eigentlich mehr den aktuellen HSV als Vuskovic, weil Vuskovic ist dafür, ehrlich gesagt, zu abgeklärt in zu vielen Situationen. Ja, Torun Origa spielt das Ganze riskant. Und so spielt der ganze HSV. Und für mich als jemanden, den es emotional nicht betrifft, ist das fantastisch. Also HSV-Spiele zu gucken, macht so viel Spaß in dieser Saison. Das ist einfach ganz fantastisch. Und dann gewinnt es ja auch nicht unverdient, finde ich.
Und diesmal war Union mit der wilden Art und Weise auch noch dran beteiligt. Das ist echt, also ich glaube nicht, dass jemand gedacht hat, dass ich so viel Spaß habe, bei HSV Union zu gucken. Ne? Hatte ich. Also es war wirklich, zum Angucken war es wirklich ein tolles Spiel, muss ich sagen. Auf der Unioner Seite war aber bei vielen auch noch schon Luft nach oben. Also Trimmel, finde ich, hat ein gutes Spiel gemacht. Ilic mit Abstrichen, weil eigentlich war dieses eine Tor zu wenig, gemessen an den Chancen, die er hatte.
Das stimmt.
Und sonst, fand ich, kam keiner so wirklich richtig an seine Leistungsgrenze. Während ich fand, beim HSV war schon nicht mehr so viel Luft nach oben bei vielen. Und du hast, glaube ich, auch gemerkt, dass das zwei Halbzeiten so durchzuhalten, vor allem wenn du dann so viel wilden Druck von vorne kriegst, das ist echt schwierig und das ist auch für den HSV noch schwierig. Aber es macht echt Spaß, den zu gucken und ich kann mir nicht vorstellen, dass die nochmal ins Wackeln kommen. Also die werden das durchziehen. Ich wünsche ihnen nicht unbedingt die Conference League, aber kann ich nur sagen, lass stecken. Aber ich denke, die werden relativ souverän die Klasse halten. Und ich sehe sie ganz ehrlich auch vor Köln am Ende der Saison.
Inzwischen würde ich das auch sagen.
Auf dem Gleis ist es bei denen ja wirklich. Ja, also das, wie du gesagt hast, die haben sich ja so reingespielt in diese Saison. Ja. Und man schaut denen so gerne zu, eben weil das so eine Mentalität ist. Ich finde es super, dass Max schon sagt so, ja, Vuskovic ist eigentlich viel zu abgeklärt. Hier, Junge, sei mal nicht so langweilig, das ist hier immer noch Spektakel.
Ja, aber also, es ist ja auch total wichtig, ne?
Was dahinter ist bei denen, ne? Also so, wenn selbst so Königsdörfer, wie der ja kritisiert worden ist am Anfang, und dann siehst du aber zum Beispiel jetzt auch so dieses 3-1. Ja, aber dieses 3-1, das ist ja dann so eine, einerseits irgendwie richtig gut gemacht und dann aber auch so eine Willensleistung, wo du denkst so, das Ding muss jetzt da rein und so. Und dann hast du irgendwie Capaldo, der eigentlich Innenverteidiger ist und dann immer wieder vorne auftaucht und dann wahrscheinlich die Gegner denken, das ist irgendwie so Hase und Igel, der ist überall, ja, also so. Und deswegen, ich gucke da auch super gerne zu. Ich war fast ein bisschen neidisch, dass das dann nicht mein Spiel war, dass ich andere Spiele gucken musste, durfte.
Ja, gut. Je nachdem, also wie man sieht, ich war auch ein bisschen neidisch aus anderen Gründen. Aber ich glaube, die müssen auch gucken von der Entwicklung her. Ich meine, die werden Spieler verlieren. Also so super die Transfers natürlich waren, die sie gemacht haben. Ne? Also, aber die werden sie nicht halten. Da werden welche gehen. Und was Besseres kannst du gar nicht machen, als zu gucken, dass alles, was sonst noch so in deinem Kader ist, jetzt lernt, davon lernt und profitiert. Und dass eben ein Turunariga vielleicht dann in der nächsten Saison eben nicht mehr diese Gratwanderung macht, sondern mehr Sicherheit kriegt und diese 50-50-Dinger nicht mehr zieht. Also ich finde, die machen so viel richtig tatsächlich. Ja, also ich bin kein HSV-Fan, aber ich mag sie.
Wir sind jetzt alle irgendwie so halb Fans geworden gerade.
Ja, sie sind eine Bereicherung, muss man einfach sagen. Man guckt die Spiele gern und ich mag die angenehme Art von Polzin sehr, der einfach so ein ruhiger, angenehmer Mensch ist, der, ja, ich kann da gar nichts Schlechtes finden, auch wenn ich es manchmal gerne würde. Und ich freue mich total für die ganzen HSV-Fans tatsächlich. Die haben sich das nach der langen Durststrecke wirklich verdient. Bei mir gibt's so eine Anekdote als die abgestiegen sind, war ich im Urlaub an der Nordsee. Und wir haben mit mehreren alteingesessenen HSV-Fans geguckt und da haben erwachsene Männer und Frauen geweint. Also das habe ich irgendwie immer noch im Hinterkopf und ich freue mich so, dass die wieder da sind und das so gut machen und ja.
Ja, volle Zustimmung. Wenn man ein Haar in der Suppe suchen wollen würde, dann könnte man drüber diskutieren, ob Jean-Luc Dompé, nachdem er jetzt schon zum zweiten Mal am Steuer seines Wagens sich falsch verhalten hat, diesmal betrunken Auto gefahren ist, ob da 2 Wochen Suspendierung ausreichen. Aber das ist eine ganz schwer zu führende Debatte, weil letztlich ist das komplett subjektiv. Ich habe mir aus Kreisen des HSV versichern lassen, dass es das intern das Zeichen wohl schon sehr deutlich gewesen sein soll, weil ich habe eben gesagt, ist das nicht ein komisches Zeichen, wenn man schon nach 2 Wochen dann wieder spielen darf? Mir wurde gesagt von Seiten des HSV, nee, intern war dieses Signal sehr deutlich und beschränkt sich auch nicht nur auf darauf, er darf jetzt wieder spielen und jetzt ist alles vergessen. Okay. Deswegen will ich, also wir brauchen jetzt auch die Diskussion nicht führen, ich wollte es aber kurz erwähnen, weil klar kann man da jetzt drüber sprechen, muss man immer auch die Vorbildfunktion in Fußballspielern, Spielerinnen sehen oder nicht und muss man da so moralinsauer sein, ja oder nein, aber ansprechen wollte ich es doch, weil ich glaube, dass da auch ganz viele Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich eine eigene Meinung zu haben und jetzt wisst ihr eben, also er hat wieder gespielt und aber der HSV hat mir versichert, das war jetzt, also intern finden sie, dass sie es richtig behandelt haben und die Sache sei auch intern nicht damit ausgesessen. dann bewertet das jeder mal für sich selbst, würde ich sagen. Für den HSV kommt jetzt dann eben das Auswärtsspiel beim ersten FSV Mainz 05. 25 Punkte sind es aktuell, das heißt, man hat 6 Punkte Vorsprung auf Rang 19 und Achtung, liebe HSV-Fans, ich sag's nur für euch. 6 Punkte Rückstand hat man auf Rang 7. Wer weiß, der könnte für Europa reichen. Ich habe nicht angefangen mit diesem Witz. HSV-Fans haben ihn gemacht, deswegen springe ich da jetzt drauf. Ich weiß, dass ihr alle völlig happy seid.
Noch lachen wir alle drüber.
Noch, ja.
Count me in. Ich würde dieses Trainerteam sehr gerne, ja, also das würde ich mir angucken, wie die das versuchen zu handeln, auch wenn es natürlich schwer wird. Für den ersten FC Union ist mit 25 Punkten jetzt auch nicht so viel passiert. Das ist gut, denn es geht jetzt dann ins Heimspiel gegen Leverkusen. Das könnte eine Herausforderung werden. Aber Union hat eben auch 25 Punkte und damit ebenfalls 6 Punkte Rückstand auf Rang 7 und 6 Punkte Vorsprung auf Rang 16. Also das sieht ja auch alles gut aus für die Berliner. Bevor wir jetzt weitermachen mit den letzten beiden Spielen, die wir noch haben, die sich dann eben nicht mehr um den Klassenerhalt drehen, will ich euch noch kurz sagen, was es in dieser Woche noch im Rasenfunk zu hören gibt. Drei Sendungen werden veröffentlicht. Ich habe selber den Überblick schon wieder verloren. Also wir machen eine Spieltagssendung zum Spieltag der Frauen. Auch da können allein die HSV-Fans können da schon mal reinhören. Sensationelles 4:0 bei Hoffenheim. Ich habe es noch nicht gesehen. Okay, ich habe Ausschnitte davon schon gesehen. Wenn ich ehrlich bin, habe ich schon ein bisschen rübergeluschert, während Wolfsburg gegen Leipzig lief. Aber unter anderem dieses Spiel werden wir besprechen. Dann wird ein Schwerpunkt erscheinen in der Bundesliga der Männer zu eben RB Leipzig. Der wird wahrscheinlich am Dienstag kommen. Und am Donnerstag zeichnen wir die Ligatour Europa auf. Euer Lieblingsformat wird dann auch wieder erscheinen. Und ansonsten danke ich euch für das zahlreiche Feedback zu den letzten Sendungen. Es gab lebhafte Diskussionen. Die lebhaftesten Diskussionen waren eigentlich darüber, ob man erstaunt sein muss, wenn jemand noch nie Luis Diaz und Harry Kane gemeinsam hat spielen sehen auf einem Spielfeld. Das war eigentlich die Hauptdiskussion im Forum und auch bei YouTube. Sehr lustig und natürlich auch schön zu sehen, dass diese etwas andere Super Bowl-Folge bei euch auch wieder gut angekommen ist. Freut mich auch, dass euch die Zweitligatour gut gefallen hat. Bisschen Kritik gab es da von Schalke-Fans, weil es ihnen zu negativ war. Ehrlicherweise ist mir das gar nicht so vorgekommen in der Aufnahme, aber ich verstehe das auch und jetzt gegen Kiel liest ja schon mal besser. Und das ist dann tatsächlich wahrscheinlich auch so ein bisschen der Blick von innen und von außen. Also seid da auch ein bisschen nachsichtig. Wir können ja auch nicht immer die Innensicht darstellen. Wollen wir auch gar nicht immer, weil dafür gibt es ja Schalke-Podcasts. Wir versuchen ja, wir sind ja quasi das draufblickende Medium. Aber auch ansonsten sehr viel positives Feedback. Herzlichen Dank dafür. Und es freut mich, dass ein paar von euch noch die Schwerpunkte aus der Vorvorwoche gehört haben. Also zu Wolfsburg und zu Hoffenheim. Da gab es ja wirklich so einiges. Nee, es war gar nicht Hoffenheim. Wolfsburg und Werder Bremen, das habe ich aufgenommen. Ich komme selber schon ganz durcheinander. Und das Ganze ist von wem finanziert? Von euch da draußen. Ihr wisst es natürlich, der Rasenfunk ist und bleibt Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über euch. Ich habe das Konzept jetzt in jüngerer Vergangenheit wieder drei zukünftigen Gästen, hoffentlich zukünftigen Gästen erklärt im Rasenfunk. Und ich sage euch, die Leute können es nicht glauben, gerade wenn sie im Sportjournalismus unterwegs sind, können sie es nicht fassen, dass das möglich ist. Also danke, 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 dass ihr den Rasenfunk finanziert. In der Folge möchte ich mich bedanken bei Nico SGE, beim 1905 Tim, herzliche Grüße, bei Jonathan und bei Stefan unterstrich 1893 STG. Großes Quiz, von welchem Verein ist Stefan wahrscheinlich Anhänger? Also vielen Dank für eure Unterstützung in der Podcast-Beschreibung, der Videobeschreibung und auf rasenfunk.de. Da erfahrt ihr natürlich, wie man uns unterstützen kann, geht auf allen erdenklichen Wegen und kostet auch wirklich nicht viel Zeit. Danke euch für euren Support. Und jetzt machen wir weiter mit dem Spieltag. Zwei Partien haben wir noch und eine davon, die fand in Frankfurt statt, zwischen der SGE und Borussia Mönchengladbach. Und was soll man sagen? Am Ende steht ein 3:0, das sehr souverän dasteht. Nathaniel Brown schießt in der 24. Minute das 1:0. Amaimouni Echkudjab das 2:0 in der 34. Ich habe jetzt gelernt, er wird Jupp genannt von allen im Team. Ist ein bisschen einfacher. Vielleicht schwenke ich darauf auch um. Und Ansgar Knauf macht in der 75. Minute das 3:0. Das heißt, Sonja, auf der einen Seite alles wunderbar, ein ganz wichtiger Sieg, plus Eintracht Frankfurt kann es richtig riechen, andere lassen Punkte liegen und man ist jetzt wieder dran, man hat eben diesen Rang 7, auf den ich gerade die ganze Zeit referiert habe. Auf der anderen Seite muss man allerdings auch sagen, also Gladbach hatte vereinzelt seine Chancen, plus Gladbach war in entscheidenden Phasen des Spiels auch nicht so ganz auf der Höhe, würde ich jetzt mal so vorsichtig in den Raum stellen. Also du als jemand, die ja sehr nah dran ist an der Eintracht, an Albert Riera und all dem ja, Hype auch schon um seine Person. Wie blickst du denn auf dieses Spiel?
Ja, ich blicke natürlich einmal auf das Ergebnis und das ist endlich wieder gewonnen, endlich wieder zu Null nach dieser wirklich grausamen Gegentorstatistik, der vor Riera war und dann mit seinem beinahe gewonnen und dann doch nicht gewonnen bei Union dieses Spiel, ist das jetzt natürlich erstmal ein Befreiungsschlag. Und klar, für die Tabelle unter die ersten sechs, das wird richtig, richtig eng, aber wenn, dann musst du halt versuchen, diesen Platz sieben zu halten und dafür macht es jetzt erstmal Mut. Mhm. Auf das Spiel an sich, da waren natürlich ziemlich viele Aspekte drin. Also du hast es eben schon gesagt, so mit Gladbach. Gladbach hatte, am Ende waren es glaube ich 20 Torschüsse, was ziemlich viel ist, von denen aber irgendwie nur drei aufs Tor kamen. Also das heißt ja einerseits auch, okay, Gladbach hatte eigentlich die Chancen, sie sind bis zum Tor gekommen. Ich fand, dann hat sich die Eintracht gut da reingeworfen. Also es wurde viel geblockt und so, das war auffällig. Und Santos hatte dann keinen Bock drin. Das ist natürlich auch was, wo alle dann sehr, sehr froh drüber waren danach, weil der braucht ja endlich auch mal dieses Selbstbewusstsein zu Null und nicht irgendwie größere Sachen verbockt. Der hat, glaube ich, mal irgendwie bei einer Ecke kam man nicht so richtig dran, aber das konnte man dann schnell vergessen, gerade weil er auch kurz vor Schluss nochmal so eine richtig starke Parade hatte, wo er eigentlich auch so lustig übergreift, aber er kommt da halt wirklich spektakulär irgendwie dran. Deswegen sind das erstmal so die Aspekte. Wenn wir jetzt ins Spiel eintauchen, war natürlich erstmal diese Kalimuendo-Nummer. Also sie haben ja sowieso schon wenig Stürmer. Es gab noch dieses Kuriosum, ich weiß nicht, ob das jemand von euch gesehen hatte, in der Pressekonferenz vor dem Spiel, dass Riera natürlich gefragt wurde, so, ja, wer fehlt, wer kann wieder spielen und so. Und er hatte auf seiner Liste von denen, die fehlen, nicht draufstehen, Ebnu, Talib und Usun. Die ja eigentlich, die sind halt einfach noch verletzt, also da ist jeder von ausgegangen. Und dann wurde auch nochmal nachgefragt, so, können die denn wieder? Und er meinte so, ja, die können wieder. Was, die können wieder? Und dann hat tatsächlich die Eintracht-Presseabteilung nach der PK hat dann schnell klargestellt, so, nee, die können nicht, der hatte die nur irgendwie nicht aufgeschrieben. So, der hat die wahrscheinlich noch nie gesehen.
Weil sie halt langzeitverletzt
sind. Ja, genau. Aber alle ist mal so, oh, die Stürmer sind alle wieder da. Aber die Stürmer waren doch nicht alle wieder da. Also hat Kalimuendo gespielt. Und musste dann irgendwie nach 10 Minuten war verletzt an der Schulter und musste raus. Und sie hatten ja nicht mehr wirklich einen Stürmer auf der Bank. Man dachte, er bringt vielleicht Knauf, weil Knauf war ja so derjenige, der so diesen Stürmer gespielt hat, als sie davor keinen hatten. Und dann bringt er Modahut. Also ein Sechser. Und dann spielt Modahut tatsächlich auch noch so mehr oder weniger in dieser Stürmerposition. Also so, die haben sich halt immer abgewechselt im Anlaufen, also gab dann keinen klaren Mittelstürmer mehr. Und dann sagte Riera auch nach dem Spiel, eigentlich liebt er die falsche Neun. Er fand das total gut. So, ihm hat das total super gefallen auch. So, also ich weiß nicht, ob sie jetzt die Eintracht, die ewig lang nach guten Stürmern gesucht hatte, viel eingekauft hat im Winter. Ob es jetzt irgendwie so sein Ding wird, jetzt spielen wir halt wieder ohne Stürmer, weil eigentlich ist die falsche Neun doch ganz geil. Aber es war so ein Wechsel, der hat mich erstmal gewundert. Mhm. Am Ende hat es dann doch irgendwie geklappt, weil es ist ja erstmal, ist ja dann wohl Brown jetzt auch für die Tore zuständig, der auch eine ganz interessante Rolle spielte. Der halt Linksverteidiger eigentlich war und das auch in der Kette gespielt hat gegen den Ball. Mit Ball ist er aber so auf die Sechs gerückt und hat da so ein bisschen das Spiel mit angetrieben. Hat ja dann auch das Tor gemacht, wie er auch schon das Tor in Berlin gemacht hat. Also wird irgendwie der neue Goalgetter, der neue Spielmacher. Riera hält wohl auch echt viel von ihm. Wenn er gefragt wird, haut er da immer irgendwie Sachen raus, der weiß gar nicht, wie gut er ist und so. Also auf den scheint er sehr zu setzen.
Also Nathaniel Brown in neuer Rolle und ich fand das auch ganz interessant, was Nathaniel Brown dann danach gesagt hat. Also ich habe das, glaube ich, im aktuellen Sportstudio gesehen, da wurde eben gefragt, was ist denn jetzt so das Ding von Riera, wie ist er denn als Trainer? Weil wir als Öffentlichkeit, wir sehen ja vor allem die vielen Metaphern, das markige Auftreten, das hohe Selbstbewusstsein und so. Und das gehört ja auch zum Fußball mit dazu. Nathaniel Brown hat aber gesagt, ja, also ihm ist Positionierung ganz wichtig, ihm ist sauberes Passspiel ganz wichtig und da legt er schon großen Wert drauf. Und da dachte ich mir, aha, interessant, wie das auseinandergeht, das, was man quasi auf den ersten Blick wahrnimmt. Und das, was zumindest jetzt Brown erzählt hat, und das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, weil wenn der eben immer linke 6 spielen muss oder linke 8, manchmal war er auch ein bisschen weiter vorne, dann glaube ich schon, dass ihm Riera da ein paar Dinge gesagt hat zu seiner Positionierung im Training, bis das geklappt hat. Aber hat gut funktioniert, oder?
Ja, genau. Also auch in der ganzen Mannschaft, wie gesagt, sie haben auch relativ viel rotiert. Dann auch das mit dem, wer erste Anläufe ist, habe ich eben schon gesagt, als Kalimuendo raus war, haben sie da durchrotiert. Dann war mal Götze irgendwie der Erste, der ran ist. Dann irgendwie Doan, ja, Modahut dann auch in seiner, was auch immer für eine Rolle. Da war schon viel, die waren sehr flexibel mit allem. Und also trotzdem war dann nicht alles gut natürlich, aber sie haben sich diese Sicherheit geholt, auch durch diese Tore. Ich meine, also auch dieses 2-0, das hast du dann halt so, das ist abgefälscht, auch dann so ein Traumtor wird. Das brauchst du auch in so einem Moment, dass du dann eben nicht den Gegentreffer fängst, obwohl der Gegner zumindest zu Schusschancen dann kommt. Weil es war ja sonst immer der Gegentreffer, der die Eintracht so rausgebracht hat, wo du gemerkt hast, die zerfallen total schnell. Wenn irgendwas nicht so läuft, wie es laufen soll, dann zerfallen sie. Und diesen Moment gab es gar nicht. Und man hätte, wäre das jetzt ein Spiel gewesen, ich hätte mir das angeguckt und nicht gewusst, dass sie den Trainer gewechselt hätten, hätte ich mir gedacht, okay, aber dieser Moment kann trotzdem jeden Moment kommen. Also so, das ist irgendwie immer noch drin, finde ich. Und ich weiß auch nicht, ob es schon komplett aus der Mannschaft raus ist. Mhm. Auch wenn sie schon ein bisschen anders überzeugt wirken. Ich finde, dass Riera das natürlich auch alles ein bisschen besser redet, als es ist. Der hat ja schon nach dem Union-Spiel gesagt, oh, wir sind da aufgetreten wie Sieger oder so. Und man sagt, ja, naja, so ganz so war es vielleicht noch nicht. Ich glaube, das muss sich auch alles irgendwie erstmal wieder entwickeln. Aber das war jetzt genau dieser Schritt, den sie gebraucht haben für diese Entwicklung, um auch einfach wieder diese Überzeugung zu haben, es geht, wir fallen nicht auseinander, im Gegenteil, wir nutzen dann halt noch diesen einen Gegnerfehler, den erzwingen wir und machen dann den Deckel drauf am Ende. Also ja. Da war natürlich lange noch nicht alles gut, aber es ist einfach so dieser nächste Schritt jetzt gewesen. Und dann kann Riera da auch seine markigen Worte, wie auch immer, auf die kommt es ja am Ende eh nicht an. Also das ist ja vielleicht für uns dann unterhaltsam, wichtig ist ja, was er den Jungs da mitgibt. Und ganz am Anfang habe ich so gedacht, vielleicht überlädt er es ja auch ein bisschen, wenn man diese viele Rotationen dann sieht. Das muss ja auch irgendwie gut gehen, da muss ja auch viel im Kopf sein. Und als er mal erzählt hat, wie er in Mannschaftssitzungen ist, so, ja, und dann, das kann richtig lang dauern, und dann fragt er die Spieler nochmal so, hier, und hast du das auch wirklich verstanden, und will dann bei jedem Feuer in den Augen sehen, wo du denkst, boah, das klingt aber auch ein bisschen anstrengend so, ja, weiß ich nicht, das würde ich jetzt als Spieler vielleicht nicht lange durchhalten. Das wird dann natürlich auch so, also so ein Typ wird ja natürlich richtig, richtig spannend, erst wenn es mal nicht so läuft, also das können wir jetzt ja auch noch nicht beurteilen, aber ich glaube, es war jetzt einfach erstmal ein Schritt. Und für Gladbach, auf die wir dann auch schauen, ich weiß gar nicht, wie viel die sich vorwerfen können. Also so die Anlage war ja super, dass sie auch in der Anfangsphase gesagt haben, okay, eigentlich wollen wir dann diese Nadelstiche setzen, und sie kriegen diese Chancen da auch, kommen mit denen halt nicht richtig durch, dann fehlt ihnen, glaube ich, die Konsequenz. Und sie haben halt einfach Pech, dass sie nicht auf die Eintracht treffen, die sofort auseinanderfällt, sondern die dieses Mal durchzieht.
Ja, ich meine, bei Gladbach natürlich auch, spielen Ausfälle auch eine kleine Rolle. Also Takay, der den Fehler vom 0-3 macht, spielt, weil Kevin Dix die 5. gelbe Karte gesehen hat, zum Beispiel. Wobei man auf der anderen Seite aber auch noch sagen muss, wir haben noch nicht erwähnt, dass auch Rasmus Christensen verletzt raus musste in der Halbzeit, für den kann dann Namdi Collins. Also
das vielleicht, wenn ich da kurz einhaken darf, Christensen ist tatsächlich anscheinend schwerer verletzt als zum Beispiel Kalimuendo. Also der scheint erstmal für einen Moment auszufallen, weil Sprunggelenk irgendwas kaputt ist.
Ja, also, gut,
sorry, ich meine, wollte ich nicht unterbrechen, aber Christensen hat tatsächlich auf Adrenalin noch durchgehalten und ist erst zur Pause raus, ja.
Also ehrlicherweise, Christensen ist ja auch so ein Fall. Also wir haben vorhin über Jackson Irvine gesprochen und die Sorge von Petra, die, wie ich finde, berechtigte Sorge um die Gesundheit des Spielers. Christensen ist da definitiv auch einer, wo man das Gefühl hat, bitte nimm dir jetzt mal eine Pause, auch wenn ich weiß, dass du es nicht möchtest. Aber ja, das ist, also was ich damit sagen wollte, ist aber halt auch bei Gladbach, die hatten ein bisschen Pech, auch in der Chancenverwertung. Also in der ersten Hälfte hat Frankfurt 4 Schüsse und Gladbach 12. Expected Goals Wert 0,29 zu 0,65. Zwischenstand 2-0 für Eintracht Frankfurt. Aber ich muss sagen, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich Gladbach vor vielen Wochen mal so gelobt habe und sie seitdem alles verloren haben, ob ich deswegen so ein bisschen ein gebranntes Kind bin, aber ich bin bei Gladbach auch immer noch nicht sold, auch was so positive Entwicklungen angeht. Also jetzt letzte Woche gegen Leverkusen eine gute erste Hälfte, aber ich finde dann schon so ein bisschen das 1-1 übers Ziel gerettet. Jetzt gegen Eintracht Frankfurt kannst du zwar verweisen auf eben die vielen Schüsse, die guten Chancen. Ich meine, Moya ist das ja, wo dann Santos noch so übergreift, du hast es ja schon beschrieben. Aber das wäre in der 83. Minute das 1-3 gewesen. Also ich finde, dass Gladbach wirklich große Probleme hat, dass Gladbach auch echt auch so strukturelle Probleme hat. Sie haben, also diesmal hat Stöger ja von Beginn an wieder gespielt, Reitz sollte wieder so die Pendelrolle zwischen 6 und 8 haben. Im Aufbau haben sie oft eben 3-1 letztlich aufgebaut mit Engelhardt vorne. Aber ich finde, dass trotz all der Chancen, zu denen man gekommen ist, dass da schon immer viel Honorar nötig war, dass es mal zu einer Chance kommt. Kastrop spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle, also offensiv definitiv. Und in der Hintermannschaft, da haben sie aber wirkliche Probleme. Also, und das ist nicht nur Takai, auch Elvedi dribbelt einmal an, verliert den Ball, entsteht da nichts draus, deswegen reden wir da nicht mehr drüber. Aber auch so eine ganz, ganz komische Entscheidung, wo ich auch, also ich will es auch nicht überinterpretieren, weil es nur eine Szene war, aber ich hatte manchmal schon den Eindruck, dass sie nicht so genau wissen, was sie jetzt eigentlich machen sollen gegen die Eintracht, die ja dann in manchen Teilen des Spiels einfach nur in der eigenen Hälfte stand. 5-2-3, drei sind auf die drei gelaufen, die aufgebaut haben bei Gladbach. Die Außenspieler haben sich an den Außenspielern orientiert und im Mittelfeld haben sie auch mehr oder weniger Manndeckung gespielt. War nicht exakt einer, aber auf jeden Fall, alle waren relativ gut zugestellt. Und das stellt ja dann quasi die große Frage an denjenigen, der den Ball hat. Was willst du denn jetzt damit machen? Was ist denn jetzt dein Plan? Und ehrlicherweise hatte ich in dem Spiel manchmal das Gefühl, dass Gladbach überhaupt nicht wusste, was es eigentlich machen will. Und dass es dann so ein bisschen daran lag, klappt mal eine Aktion von Rocco Reitz, klappt mal so ein Aufdrehen von Yannick Engelhardt, dass er da einen guten Moment hat. Nee, nicht Yannick, ich sag's immer falsch. Doch, doch, Yannick Engelhardt ist richtig, Entschuldigung. Vornamen sind mein Laber. Also, und das finde ich, ja, macht so diese Leistung von Gladbach, die ja nicht mal in Punkten gemündet hat, so ein bisschen vergiftet fast schon, weil du hast natürlich positive Dinge, die du mitnehmen könntest aus diesem Spiel. Ich würde aber ehrlicherweise fast davor warnen, weil ich finde schon, dass die Eintracht das völlig verdient gewonnen hat. Und die Eintracht, bei allem, was du da immer noch kritisieren kannst, hat die Eintracht vor allem eine Entschlossenheit gezeigt, leichte taktische Anpassungen, die wir jetzt schon besprochen haben, plus den Willen, alles oder möglichst viel, möglichst vertikal zu spielen. Nicht reinzukommen in diese, wir schieben den Ball hin und her Phasen und versuchen damit vermeintlich das Spiel zu beruhigen Phasen, in der sie dann immer irgendwann den Ball verloren haben und dann das Spiel gar nicht beruhigt haben, sondern hinten auf einmal verteidigen mussten. Das, finde ich, hat die Eintracht schon viel, viel besser gemacht als unter Dino Toppmöller in der Schlussphase. Und bei Gladbach, finde ich, hat genau diese Zielstrebigkeit manchmal richtig gefehlt, dass die auch beim Stand von 0-2 fast zu gemütlich gespielt haben. Ich weiß, dass es sich für die nicht so angefühlt hat, aber es sah nach außen hin so aus. Deswegen bin ich bei Gladbach, also mich hat es ein bisschen irritiert, dass die so gut wegkamen nach diesem Spiel, ehrlich gesagt, weil ich finde, dass sie eigentlich nicht so doll gespielt haben. Aber wahrscheinlich auch eine Frage, wie man es interpretiert. Bin gespannt, was die Gladbach-Fans dazu im Forum schreiben. Werde ich mir sehr gerne durchlesen. Für Gladbach ist jetzt vielleicht dieses Spiel auch nicht der Maßstab. Die Heimspiele spielen, glaube ich, eine größere Rolle für Gladbach. Man wird jetzt erstmal auswärts bei Freiburg spielen, dann aber zu Hause gegen Union. Und wer zu Hause noch für Gladbach als Gegner kommt, das sind eben Union, St. Pauli, Heidenheim und Mainz. Das heißt, wenn Gladbach da unten nicht reinrutschen möchte, 3 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz sind, dann wird man das wahrscheinlich zu Hause schaffen. Und da ist jetzt dann das nächste Spiel beim SC Freiburg vielleicht eher nochmal so ein Vorbereitungsspiel, jetzt ein bisschen despektierlich gesagt. Für Eintracht Frankfurt wiederum geht es jetzt auch in ein Spiel, in dem man eigentlich nur gewinnen kann. Es geht nämlich zum FC Bayern. Und ganz ehrlich, also Fußball ist auch Psychologie, das zeigt die Eintracht gerade sehr gut. Albert Riera hat was, er hat definitiv eine Aura. Kann auch sein, dass er damit total auf die Schnauze fällt und wir alle sagen, ja, war halt Sandro Wagner 2.0. Grüße nochmal an
Christoph Daum 3.0.
Ja, zum Beispiel, aber ich kann mir das auch total gut vorstellen, dass die jetzt zu Bayern reisen und ein richtig, richtig interessantes und gutes Spiel machen, mit welchem Ausgang auch immer. Also bei Eintracht Frankfurt ist wieder alles denkbar, auch die Positivszenarien. Und das ist, glaube ich, die Veränderung. Vorher hat man eher in Negativszenarien gedacht. Oh Gott, was passiert jetzt noch? Und jetzt denkt man auch wieder in Positivszenarien. Und wer weiß, 8 Punkte Rückstand auf Rang 6, das sind schon sehr viele, aber du hast es ja auch schon richtig eingeordnet. Bayern auswärts, das kann man sich mal angucken am nächsten Spieltag. Dann haben wir noch eine Partie, über die wir sprechen wollen. Die fand in Hoffenheim statt zwischen der TSG und dem SC Freiburg. Und in dem Spiel, da ging es ganz schön zur Sache. Also die Intensität in der Anfangsphase war sehr hoch. Hoffenheim spielt, wo es nur geht, diagonale Verlagerung, hat immer wieder gute Möglichkeiten. Es fällt auch schon in der 5. Minute ein vermeintliches Traumtor von Kramaric. Aus über 40 Metern überlistet er Atubolo, aber er stand ganz knapp im Abseits. Deswegen zählt dieser Treffer nicht. Und deshalb braucht es bis zur zweiten Hälfte, bis die ersten Tore fallen. Und dann geht es aber sehr schnell. Wladimir Zufall auf Fisnik Aslani in der 46. Minute, im Grunde unmittelbar nach Wiederanpfiff zum 1:0. Wladimir Zufall auf Ozan Kabak in der 51. Minute zum 2:0. Und ganz hinten raus darf dann auch noch Gendré, der gerade erst eingewechselt wurde, in der 94. Minute das 3:0 erzielen. Und das bedeutet, Petra, dass die DSG sich ganz gut erholt hat von der ja, Ergebnisdelle, wie es Christian Ilzer genannt hat. Lustigerweise meint er damit ja nur ein Ergebnis, nämlich das 1:5 beim FC Bayern. Sieht man mal, wie wenig es braucht, um eine Delle herzustellen bei Hoffenheim aktuell. Zeigt er, wie gut es aktuell ist. Und es war am Ende ein, ja, ich glaube aus Freiburger Sicht fast schon ernüchterndes Spiel, weil es eben dann doch gar nicht so eng war und das Ergebnis fast schon zwangsläufig wirkte. Also wie haben dir denn beide Teams und das Spiel gefallen?
Also Ilse hat den Bereich der Nautik mit seiner Delle verlassen, weil normalerweise sind es ja Wellen. Und ich hatte schon das Gefühl, dass Freiburg sich genauso gefühlt hat, von einer Welle überrollt. Also die Ilzermannen, die rennen los wie der Teufel. Also ich, keine Ahnung, was der mit denen macht in der Kabine und auf dem Trainingsplatz, aber die sind so, auch wieder ich heute mit meiner Energie, Wahnsinn, die sind so energiegeladen und gehen mit auch mit so einer Selbstverständlichkeit und mit so viel Power, da rollen die über die Freiburger drüber. Das fand ich schon beeindruckend. Und was das leider nicht gegoltene Tor von Kramaric wird, also fand ich eigentlich, dass Atubolo da schon auch einen Tick zu weit draußen stand. Mhm. Also der hätte da, finde ich, schon seine Aktien dran gehabt und hat wirklich Glück, dass da das bisschen Hacke von Kramaric noch im Abseits war. Abseits das neue Hand. Touré hat relativ schnell die gelbe Karte gesehen. Da dachte ich am Anfang noch, das könnte vielleicht ein Problem werden mit der frühen gelben Karte. Aber das von Freiburg kam viel zu wenig, als dass das hätte zum Problem werden können. Ich bin wahrscheinlich auch die völlig falsche für Freiburg-Spiele, weil ich nicht in diesen Jubelchor einfallen kann, wie gut die das machen und wie gut die doch dastehen und wie toll das alles ist und wie viele Punkte, weil mir gefallen sie in der Regel tatsächlich nicht sonderlich gut. Ich finde die sehr, langweilig ist ein blödes Wort, aber bieder irgendwie. Also das ist so, Ich kann damit ganz, ganz wenig anfangen mit dieser Spielweise. Die finde ich sehr einschläfernd irgendwo und also mich nimmt das einfach nicht mit. Ich kann mir nicht helfen und für mich ist so, ja, okay, da habe ich wieder meine Aktien drin, das ist mir schon klar, aber ich werde in 7 kalten Wintern nicht verstehen, warum Julian Schuster sich eine Waffe wie Niklas Beste auf die falsche Seite stellt. Also ich kapiere das nicht. Das ist immer das Gleiche. Jeder weiß, der zieht rein, der muss auf einen anderen Fuß. Ich verstehe das nicht. Jeder weiß genau, was kommt. Er ist total leicht auszurechnen. Man nimmt ihm jede Dynamik. Und für mich ist der Mann auf der richtigen Seite echt eine Waffe. Und das nutzt er nicht. Und das kann ich nicht nachvollziehen. Also das macht mich auch schon echt fast sauer, wie man das so wegwirft. Also ich fand auch sag's.
Naja, also in dem Spiel war es jetzt aber ja kein Faktor, weil da hat er Irie auf rechts gespielt und Beste kam erst nach 88.
Naja, er hat ihn ja erst sehr, sehr spät gebracht, ja klar.
Bist jetzt auch sauer, dass er ihn auch nicht schon früher auf der falschen Seite eingesetzt hat?
Ich bin grundsätzlich sauer, weil ich einfach finde, ich bin einfach grundsätzlich sauer, weil mich das so nervt. Insofern wollte ich eigentlich nur sagen, ich habe da Vorurteile. Vielleicht darf man mich dann da auch gar nicht so ernst nehmen, wenn ich Schuster so sehr oder Freiburg so sehr kritisiere. Das kann natürlich sein. Das Experiment mit Irie hat er ja dann relativ schnell beendet. Mhm. Das hat ja nicht wirklich funktioniert, hat ja dann umgestellt und Rosenfelder gebracht, der sich ja dann, ich glaube, innerhalb von 5 Minuten, dass der sich Team Telemedizin, Muskelfaser ist Oberschenkel, weil er gar nicht mehr auftreten konnte und auch einen Druckverband gekriegt hat. Also ich glaube, dass da richtig was kaputt gegangen ist. Aber auch die Umstellung hat die TSG überhaupt nicht gestört. Also die haben halt einfach weitergemacht und Freiburg hat die Außen überhaupt nicht verteidigt gekriegt und auch die diese Flexibilität, die die Hoffenheim vorne hat. Also da fand ich Freiburg teilweise echt überfordert und die haben das einfach richtig, richtig gut gemacht. Ich fand Zofal, der ja, also ich habe mir das extra angeguckt, es spricht immer jeder von Zufall, was mich immer fürchterlich irritiert hat bei den Spielen. Und ich habe mir mal ein Video angeguckt und er selber spricht sich, glaube ich, tatsächlich Zufall aus. Also mehr dieses O statt dieses O. Den fand ich unheimlich gut. Also wie der da als Wellenbrecher, um wieder Ilzer mit ins Spiel zu bringen, Wellenbrecher ohne Widerstand im Prinzip, den fand ich unheimlich gut. Und Aslani hat dann dieses eine Tor gegen drei Freiburger, hat er ja quasi mit dem Nacken oder mit dem oberen Rücken erzielt. Das war ja zwischen den Schultern quasi den Ball hoch, ein bisschen wie im Trickfußball. Fand ich auch super. Dann die Ecke von Kamak. Alle Freiburger hinter ihm fand ich wirklich richtig schlecht verteidigt. Ja, die haben sich, meiner Meinung nach, haben sich die Freiburger sehr schwer getan. Ja, die kommen auch. Die kamen aus dem Pokal. Die hatten, glaube ich, auch 120 Minuten. Die hatten wirklich ein schweres Spiel in den Beinen. Das sehe ich absolut. Also, natürlich waren die nicht so fit und nicht so ausgeruht, aber haut mich nicht um. Ich kann es nicht ändern. Und ich fand, dass Hoffenheim das sehr souverän, sehr verdient gewonnen hat und nicht ein Tor zu wenig. Ich fand nicht mal die Höhe unverdient. Also ich fand das auch in der Höhe völlig in Ordnung. Übrigens, die Geschichte mit Scherhardt, also ich hätte den Elfmeter tatsächlich gepfiffen. Ich fand, für mich war das ein Elfmeter, ich hätte den tatsächlich gepfiffen. Meine Autokorrektur macht übrigens aus Scherhardt scherzhaft. Also das ist, egal was ich tue, es ist immer scherzhaft. Ich kann machen, was ich möchte. Ja, also ich finde, er trifft Zofall sehr deutlich und normalerweise werden die Dinger gepfiffen, aber Elfmeter diskutieren wir ja heute nicht, ne?
Nee, das muss ja auch nicht, muss ja nicht auch nicht unbedingt sein. Mensch, jetzt habe ich mir extra zur Männer-EM damals das Zufall drauf geschafft. Jetzt wackelst du daran und sagst Zofall. Tja, jetzt
alle Wortwitze sofort hinüber.
Ja, wirklich. Wobei ich, glaube ich, noch keinen einzigen kein Zufallwitz gemacht habe, war mir dann doch irgendwie zu naheliegend. Aber ich gehe tatsächlich relativ voll mit bei allem, was du zum SC Freiburg sagst, Petra. Ich finde nämlich auch, dass der SC unheimlich bieder spielt. Ich finde, also bei allen Dingen, die man erklären kann, also ja, Müdigkeit nach einem DFB-Pokalspiel plus sie haben halt einfach schon wahnsinnig viele Pflichtspiele gemacht in dieser Saison, das muss man definitiv gelten lassen. Plus irres Verletzungspech jetzt eben für Rosenfelder, bei dem es auch was Schlimmeres, also es ist sogar zu befürchten, dass es was Schlimmeres als nur Muskelfaserriss ist,
okay,
was Lars Vossler so angedeutet hat. Aber wir wissen es noch nicht, eine Diagnose ist noch nicht da. Normalerweise ist es ja so, man muss dann quasi warten, bis das abschwillt und erst dann kannst du das MRT machen und dann siehst du auch, was wirklich dann auch gerissen ist. Also das alles preise ich jetzt schon ein in meine Kritik vom SC Freiburg. Aber ich finde auch, dass es wahnsinnig bieder ist. Und in dem Spiel muss ich sagen, dass ich den Plan, Hoffenheim seine Schwächen zu nehmen, gar nicht verstanden habe. Also der SC stand gegen den Ball relativ fluide. Es war so ein 4-3-3, ein 4-2-4, relativ auch quasi an dem orientiert, was Hoffenheim macht. Aber sie haben auf die eine Sache, die Hoffenheim wirklich jetzt schon die ganze Saison wirklich wunderbar macht, vor allem so ab Mitte der Hinrunde, seitdem machen die das richtig gut, nämlich Burcher und Prömel, die halt in die entsprechenden Räume gehen und dann diagonal gefunden werden, aus dem Zentrum. Und vor allem Burcher mit seinen Ausweichbewegungen, der ist immer hinter Irie gegangen. Und Hoffenheim macht das nicht immer quasi gleich, sondern die warten. Die warten quasi, bis der Gegner anläuft und dann beginnen immer ähnliche Bewegungen und es kommen immer ähnliche Pässe und am Ende hat aber Burcher oder Prömel haben meistens in den Halbräumen den Ball, manchmal auch Kramaric, der hat es in dem Spiel auch wieder super gut gemacht, der bereitet ja auch letztlich das 1-0 so vor, also er spielt den Pass raus zu Zufall und der schlägt dann die Flanke und dann kommt dieser Kopfball von Fisnik Aslani und ich finde, dass der SC, also es sah nicht so aus, als ob die daraus vorbereitet gewesen wären oder sie haben es nicht gut ausgeführt und deswegen hat's der hat es die TSG von Beginn an geschafft, Druck auszuüben. Von Beginn an war die TSG in ihrem Spiel drin. Sie haben ständig dann Touré ins 1 gegen 1 mit Treu gebracht. Du hast es ja auch schon angesprochen. Ja, der sieht in der 9. Minute schon gelb, aber es hat im Grunde eigentlich keine Auswirkung. Sie haben ständig Kramaric zwischen den Linien gefunden. Sie waren unheimlich fluide. Also das ist dann auch schwer zu verteidigen, das verstehe ich. Aber ich finde schon, in der Entstehung hat es der SC der TSG nicht unbedingt schwer gemacht, weil eben dieses Zentrum oft mit Eggestein und Osterhage nur besetzt war. Und du weißt, dass Hoffenheim da halt oft so, ja, manchmal sieht das aus wie so eine Raute, manchmal sind es zwei Achter und Kramaric kommt noch entgegen. Auf jeden Fall sind da oft eben drei Spieler und dann reichen zwei einfach nicht zum Verteidigen. Und das fand ich zumindest erwähnenswert, dass das Julian Schuster so umgesetzt hat. Ich meine, jetzt stand er auch nicht an der Seitenlinie, aber das würde ich da jetzt nicht als Argument gelten lassen, wenn es um den Matchplan geht. Und interessant war aber, dass dann, als der SC das verändert hat, also auf Fünferkette haben sie ja dann umgestellt, dann kam Anthony Jung für Rosenfelder und so weiter und so fort. Ehrlicherweise hat sich dann aber auch nicht so wirklich was verbessert. Also das könnte nämlich dann auch quasi zu der These führen, vielleicht lag es gar nicht am SC, sondern an der TSG, dass das so gut geklappt hat. Deswegen muss man es vielleicht noch relativieren. Ein wichtiges Thema hat aber Freiburg noch und das sind nämlich die ersten Minuten in der zweiten Hälfte. Man hat in keiner Spielphase mehr als 5 Gegentreffer kassiert, außer zwischen der 46. und der 60. Minute, da sind es 14 Gegentreffer. Also irgendwas ist da oder es ist wirklich ein statistischer Zufall, haha. Aber ich glaube schon, dass das ein bisschen daran liegt, dass Gegner sich dann auch Dinge zurechtlegen beim SC Freiburg. Das scheint mir hier geklappt zu haben. Und deswegen, ich sehe es auch so wie du. Man muss jetzt hier nicht ein großes Thema draus machen, weil der SC Freiburg immer noch auf einem hohen Niveau Fußball spielt und ja auch in der Lage ist, viele Punkte zu sammeln. Aber in dem Spiel haben die so krass ihre Grenzen aufgezeigt bekommen, dass ich da schon Anschlussfragen hätte und mich würde es total interessieren, wie die das intern bewerten. Also nicht, was sie jetzt uns erzählen, sondern wie sie intern über dieses Spiel denken und ob das vielleicht dazu führt, dass sie ja in Zukunft vielleicht solche Spiele dieser Art anders angehen. Würde mich echt interessieren.
Ich weiß ja nicht, ob du das Pokalspiel gesehen hast, aber
ja, so nebenher ein bisschen.
Das, ja, also da fand ich es ja auch sehr behäbig. Also deswegen auch dieses Jahr die 120 Minuten, aber ich fand sie schon auch im Pokal, als sie die 120 Minuten noch nicht in den Beinen hatten, vom Spielstil sehr bieder, sehr behäbig und ja. Es tut mir leid für alle Freiburger, die mich jetzt hassen, aber ich kann es nicht ändern.
Ja,
ich würde gern was anderes sagen.
Ich glaube, das sehen Freiburg-Fans auch schon so, weil es ist ja eindeutig zu erkennen, dass es kein risikoreicher Fußball ist, den der SC spielt. Die Frage ist halt, wie man es bewertet. Ich finde halt, dass halt in diesem Vergleich mit Hoffenheim, der auch ungerecht ist, weil Hoffenheim schwimmt gerade auf der Achtung Welle. Die haben vollen Wind in den Segeln, plus sie konnten sich länger vorbereiten, kamen ausgeruhter und so weiter in dieses Spiel. Also deswegen, ja, mir ist schon klar, es ist ein bisschen ungerecht. Aber trotzdem siehst du halt, der Spielstil von Hoffenheim, der ist viel riskanter und die investieren viel mehr da rein. Und bei denen ist es auch so, dass manche Dinge jetzt verändert haben, die aber gar nicht thematisiert werden, weil sie kein Negativthema werden. Also Haidari spielt da jetzt Linksverteidiger und Kabak ist zweiter Innenverteidiger und macht ein super Spiel und deswegen muss man da gar nicht drüber reden. Und ja gut, alle anderen Namen haben wir jetzt glaube ich alle schon genannt, plus die Einwechselspiele haben auch gut funktioniert. Also ich finde, als Prass reinkam und Mörstedt, hast du nicht wirklich einen großen Unterschied gesehen, ein bisschen vielleicht so, Mörstedt ist nicht ganz so wuselig wie Aslani, aber sie haben eigentlich ähnliche Dinge getan. Und im Abgleich mit Hoffenheim merkst du eben dann doch, wie konventionell Freiburg viele Fußballspiele gestaltet. Und das ist ein bisschen schade.
Wir müssen aber von der Nautik wegkommen. Ilzers neues Fachgebiet ist die Biologie.
Ist es so?
Er hat in der Pressekonferenz, es ging wieder um die leidige Elfmetersache, erklärt, dass es in der Biologie gibt es die Geschichte mit dem stärksten Trieb und ein ich hoffe, ich bringe es zusammen, dass ein Baum mit der stärksten Wurzel den stärksten Ast füttert. Sprich, die Wurzel sind die Schiedsrichter und der Ast, das sind die Bayern, so wie es bei Salzburg auch war. Und irgendwann sind sie dann der stärkste Ast. Also.
Okay.
Kalenderblatt März.
Aber seinen Spielern scheint er ja hoffentlich was anderes zu erzählen.
Bin ich ab mir und nicht so lohnen sicher. Sich
PKs.
So ja, aber es funktioniert. Meinst du, die würden so spielen, wenn er denen sowas erzählt?
Also Videostudium bei ihm ist auch länger, so wie bei Riera. Das definitiv.
Aber es funktioniert. Also ja. Es muss ja, irgendwas macht er ja richtig, sonst würde es ja nicht so wahnsinnig gut funktionieren.
Klar. Das ist allerdings
wahr. Und wie langweilig wäre denn dieses Fußballbusiness, wenn wir dann nicht mal Trainer wie Riera und Ilse hätten? Also ich bin da eigentlich ganz dankbar, ehrlich gesagt. Ich brauche nicht nur lauter langweilige Menschen um mich rum und vor der Kamera. Ich finde es ganz gut.
Das stimmt natürlich, Petra. Aber ich meine, wir zwei sind da nahe mit drin, weil wir im Rasenfunk-Discord das ja quasi alles, also herzliche Grüße an dieser Stelle auch. Da wird ja jede Metapher nochmal ausgebreitet. Aber stell dir einfach nur mit Christian Ilzer im Medienumfeld von Eintracht Frankfurt vor, was dann los wäre, was die Leute erstmal entdecken würden, was da für ein Metaphernschatz eigentlich liegt in Sinsheim. Es sieht halt nur keiner dahin. Deswegen, also,
ja. Was nicht ist, kann ja noch werden.
Du, klar, wenn er erstmal Meister geworden ist mit der TSG, wenn er die Eisenbahn angeschoben hat oder den Tanker, weiß jetzt gerade gar nicht mehr, was es in dem Fall war. Wir werden es sehen. Jetzt schauen wir erstmal, welche Metaphern er dann findet für das Auswärtsspiel beim ersten FC Köln. 5 Punkte Vorsprung hat die TSG auf den ersten Nicht-Champions-League-Platz und das am 22. Spieltag. Jetzt geht's zu Köln, dann kommt St. Pauli, dann reist man nach Heidenheim. Das sind die nächsten 3 Partien für Hoffenheim und für den SC Freiburg geht's jetzt dann weiter zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach. Freiburg mit 30 Punkten auf Rang 8. Abgerutscht, aber ja auch noch in der Europa League mit dabei. Also da wollen wir jetzt auch nicht alles schlecht reden. Ich denke, ihr konntet es ja schon richtig einordnen, liebe Hörerinnen und Hörer, wie wir das gemeint haben. Dann fehlen jetzt nur noch unsere Spieltags-Awards, um diese Sendung hier zu beschließen. Das heißt, jeder von uns kürt seinen MVP, den Most Valuable Player, seinen Unsung Hero, also einen Spieler, der vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen ist hier bei unseren Lobhudeleien. Und dann wollen wir noch unsere Momente des Spieltags küren. Sonja, wenn du magst, dann darfst du sehr gerne mal beginnen. Wer ist denn dein MVP?
Also normalerweise muss man da jetzt sagen, das ist Fatih Kaya mit 4 Toren und einer Vorlage gegen Duisburg. Aber ich fürchte, wir sind dann nur in der ersten Liga und nicht in der dritten. Aber auch da habe ich es mir jetzt vergleichsweise leicht gemacht, glaube ich, und nehme Julian Riasson mit, also 4 Assists in einem Spiel. Man kann über den einen streiten, ob es wirklich einer war.
Nee, wollen wir gar nicht. Ich will, dass es einer war. Oder sind wir uns da nicht alle einig?
Haben wir schon drüber geredet.
Denk an die Arme, Sonja, ne? Denk an die Arme.
Genau. Wir bleiben bei der Statistik. Und meine Güte, 4 Assists in einem Spiel. Das ist halt schon richtig krass.
Aber wirklich, ja, das war klar, dass dieser Name hier fällt. Volle Zustimmung, auch bei Petra habe ich das schon im Gesicht gesehen. Petra, hast du denn aber noch eine Alternative oder möchtest du auch Julian Riasson hier nennen?
Nein, ich war so schlau, dass ich mir einen zweiten aufgeschrieben habe, weil ich wusste, wenn Sonja zuerst rankommt, dann ist Riasson weg. Ich brauche einen zweiten.
Ich bin so leicht auszurechnen. Ey.
Ja, es tut mir leid.
Nein, Riasson war so gut, so musst du es sehen.
Und bei mir ist es tatsächlich wieder, ich hatte den tatsächlich schon mal auf dem Schirm. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob das damals Ansang war oder MVP, aber ich habe den schon mal in eine Rasenfunksendung genommen. René Königsdorfer ist es bei mir tatsächlich.
Ja, witzig, also, jetzt ist mein Pick Nummer 1 und Pick Nummer 2 weg.
Ja. Dann siehst du, gut. Und nun?
Ja, und nun, also, aber ich möchte nicht. Also rein theoretisch wäre Claude Maurice zu nennen, weil er hatte wesentlichen Anteil daran, dass Augsburg dieses wichtige Spiel gewonnen hat. Aber weil es ein Strafstoß war, will mir das ehrlicherweise, nee, das ist mir zu einfach. Möchte ich nicht. Dann hatten wir den HSV schon abgedeckt. Bayern muss jetzt wirklich auch nicht sein. Okay, ich nehme auf jeden Fall jemanden von Eintracht Frankfurt und ich muss Nathaniel Brown nehmen. Jetzt, wo ich mal so drüber nachdenke, der hat ja ein super Spiel gemacht in der neuen Rolle, war auch defensiv, hat er defensiv, na gut, zweimal wurde er von Castro ein bisschen erwischt. Nee, Nathaniel Brown ist mein MVP, auch so ein bisschen stellvertretend für manche Dinge, die sich bei Eintracht Frankfurt geändert haben. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Overreaction ist, ich werde es ja dann schon an den Kommentaren mitbekommen, wobei das Gute ist, wenn du Eintracht-Spieler lobst, dann kriegst du eigentlich selten auf den Deckel. Schwierig ist, wenn du sie kritisierst, also deswegen habe ich alles richtig gemacht.
Ich weiß aus dem täglichen Leben, wovon du sprichst.
Grüße an die Kolleginnen und Kollegen von der Hessenschau. Ja, ja, Sonja, magst du dann einen Eintracht-Spieler als Unsung Hero vielleicht noch nehmen, um dich abzusichern, oder hast du jemanden anderen?
Tatsächlich ja, und aber ich hoffe, einer, mit dem ihr nicht mitgeht, weil die Begründung ein bisschen lustig ist. Ich habe Jean-Matteo Bahoya genommen. Mhm. Einmal natürlich, weil er war so gut wie weg. Also sie wollten ihn, oder es gab ein Angebot und es hätte auch sein können, dass er geht. Und nach der Hinrunde wäre das ja jetzt eigentlich auch nicht so ein großer Verlust gewesen, hätte man gedacht. Er war da jetzt eh nicht so vorne dran. Dann hat er jetzt 2 Vorlagen gegeben. Aber warum ich ihn vor allem auch genommen habe, ist, es war sein 51. Bundesligaspiel für die Eintracht und das erste Mal, dass er durchgespielt hat. Er ist davor 50 Mal immer ein- oder ausgewechselt worden. Das macht ihn für mich zum Unsung Hero des Spieltags. Er hat durchgespielt.
Super Statistik. Sehr gut, Sonja. Ja, mega gute Wahl. Der Arme. Immer ein- oder ausgewechselt. Ja. Meine Güte. Ja, sehr schön. Da wird es schwer nachzulegen, Petra. Aber ich weiß, wenn es jemand kann, dann du.
Und ihr werdet nicht drauf kommen. Und zwar nehme ich Valentin Gendré von der TSG Hoffenheim. Mhm. Der hat in der Vorbereitung einen Riss am Syndesmoseband erlitten, inklusive eines Außenknöchelbruchs. Also wirklich eine sehr, sehr schwere Verletzung. Der wurde zum ersten Mal nach dieser Verletzung wieder eingewechselt beim Spiel. Hat ein sehr gutes Spiel gemacht, hat ein Tor gemacht. Valentin, wir wissen, was gestern für ein Tag war. Wissen wir es?
Der Valentinstag.
Ja,
fantastisch, genau. Da habe ich gar nicht dran
das
gedacht.
Tut mir leid, aber da konnte ich einfach nicht dran vorbeigehen. Und Fun Fact, als sein Ersatz wurde damals Zofal, sofern er auch so heißt, geholt. Also das macht die Sache für mich rund.
Sehr, sehr schöne Wahl und wirklich unerwartet. Ich glaube, mein Unsung Hero ist nicht ganz so unerwartet, weil ich habe ihn vorhin schon mal kurz erwähnt, aber ich möchte es nochmal tun, weil ich Dennis Wafrow nämlich in der Vergangenheit auch schon kritisiert habe. Auch im Wolfsburg-Segment habe ich darüber gesprochen, dass er wirklich noch eine Zeit lang gebraucht hat nach seiner Verletzung, um wieder ja auch der Fixpunkt in der Abwehr zu werden. So wie Vuskovic beim HSV derjenige ist, der die Kommandos gibt, ist Wafrow es beim VfL Wolfsburg. Und ich finde, in diesem Spiel gegen Leipzig hat man das wieder deutlich gesehen. Ich finde, auch in den schwierigen Phasen hat er alles in erdenklich Mögliche getan, um eben Gegentore zu verhindern. Und ich fand es auch sehr bezeichnend, dass Daniel Bauer direkt nach jedem Gegentor mit ihm Kommunikation aufgenommen hat und mit ihm besprochen hat, woran sie jetzt arbeiten, an was sie jetzt denken müssen, was jetzt wichtig ist auf dem Spielfeld. Deswegen Dennis Wafrow, mein Unsung Hero dieses Spieltags. Bleiben noch unsere Momente dieses Spieltags. Sonja, was darf ich da für dich notieren?
Ja, das ist bei mir wieder ein bisschen mehr obvious. Ihr habt eben schon darüber gesprochen, das Tor von Kramaric, was dann aber leider doch nicht gezählt hat, das war halt eigentlich echt ein Megator. Also ja, Atubolo steht so weit vorne, aber den aus 40 Metern das so zu sehen und den so reinzuhauen, das war eigentlich so ein schöner Moment. Und dann diese knappe Abseitsstellung macht irgendwie diesen schönen Moment dann leider kaputt. Aber also trotzdem habe ich es mir sehr gerne angeschaut.
Ja, volle Zustimmung. Plus, es war lustig, weil es gab es in diesem Spieltag, glaube ich, in 3 verschiedenen Spielen, dass jemand versucht hat, diesen Schuss zu machen und ins Tor zu bringen und nur Kramaric hat es hinbekommen. Aber halt aus Abseitsposition. Sehr schöne Wahl. Petra, was ist dein Moment dieses Spieltags?
Auch ein Tor, und zwar das von Amaimouni Eshkuyab. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen hinbekommen. Die Geschichte finde ich einfach zu verrückt. Ne? Also diese Einwechslung und was ich einfach nicht nachvollziehen kann. Warum hat Hoffenheim den für 200.000 Euro gekauft? Kann mir das jemand erklären, warum die den haben gehen lassen? Für nichts im Grunde.
Weil der aktuelle Kader ausnahmsweise mal gut ist.
Ja, die werden den nicht in der ersten Mannschaft gesehen haben, warum auch immer. Ja?
Also offensichtlich nicht, nein.
Ich hatte so einen kleinen Vorsprung dadurch, dass ich gesehen habe, wie gut er in der dritten Liga wirklich schon war. Ja, und da habe ich mir auch gedacht, boah, das ist so ein Mega-Spieler in der dritten Liga. War trotzdem überrascht, dass die Eintracht sich sagt, okay, wir holen den, weil der Sprung ja ziemlich groß ist. Aber dann, wir haben es vorhin, glaube ich, gar nicht erwähnt, das ist irgendwie Startelf-Debüt und dann schon sein zweites Tor und so.
Und deshalb mein Moment des Spieltags tatsächlich.
Sehr, sehr schön. Ja, also echt gut, ja, da kann man wirklich, kann man lange nochmal drüber diskutieren. Mein Moment des Spieltags fand bei HSV gegen Union statt und war, ich glaube, es war Bakary Jatta, der sich verletzt hat, vielleicht auch Dompe, aber ich glaube Jatta, ich habe es mir leider nicht aufgeschrieben, auf jeden Fall ein Außenbahnspieler des HSV verletzt sich in einer Aktion unmittelbar vor Steffen Baumgart. Und Steffen Baumgart sagt eigentlich schon seinem Spieler, komm, spiel den Ball ins Aus, Achtung, da ist was passiert. Geht noch während das Spiel läuft aufs Spielfeld und kümmert sich um den gegnerischen Spieler, den er natürlich auch noch sehr gut kennt aus seiner Zeit beim HSV. Das war für mich stellvertretend dafür, dass es eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, so ein positives Zurückkommen nach Hamburg war und ich glaube auch von allen Seiten. Und das war auch eine sehr schöne Szene. Und gerade weil man Steffen Baumgart auch hin und wieder mal vielleicht auch nicht zu Unrecht dafür kritisiert, dass man ihn auch mal wüten, toben und so weiter sieht. Also er hat auch andere Szenen am Spielfeldrand. Wollte ich mal diese hier nennen, weil die war einfach nur grundsympathisch. Und auch der Schiedsrichter hat ihm dann zwar gesagt, also es gibt rein theoretisch eine Coaching-Zone, aber das vergessen wir jetzt mal. Du wolltest ja nur Gutes tun. Das war meine Szene dieses Spieltags. In einem sehr hitzigen Spiel hat er da doch die Ruhe und die Freundlichkeit bewahrt. Das ist doch schön.
Sehr schön.
Ja, finde ich auch und ich finde auch, dass wir es echt ganz gut hinbekommen haben, über diesen Spieltag zu sprechen. Es haben uns, also die Teams haben es uns nicht alle leicht gemacht und das muss man sagen, da war schon so manches zähes Spiel mit dabei. Deswegen ganz, ganz herzlichen Dank an euch beide. Herzlichen Dank an Sonja Riegel. Vielen, vielen Dank, dass du mal wieder im Rasenfunk warst und ja, hoffentlich auf bald mal wieder.
Sehr gerne, vielen Dank.
Und herzlichen Dank an Petra Näher. Wie schön, dass du hier warst, liebe Petra, und all deine Metaphern mitgebracht hast von Ilza. So viele Pressekonferenzen wieder gesehen hast. Du hast definitiv mehr Pressekonferenzen gesehen als ich an diesem Wochenende. Also vielen, vielen Dank definitiv für all deine Vorbereitung. Danke dir.
Ich danke dir fürs Hiersein und dass du meine gefühligen Erzählungen wenigstens mit Fakten untermauerst, damit es nicht ganz so.
Du darfst nicht immer deine Beiträge so entwerten, aber das. Ja, dafür lade ich dich noch ein paar Mal ein, man muss das repräsentieren. Okay. Du musst es machen wie so Dudes in ihrem Podcast das halt machen. Einfach.
Ja, aber ich bin halt kein Dude, Gott sei Dank.
Ja, das ist allerdings wahr.
Ihr müsst mich nennen, ich bin.
Ja, und das tun wir auch sehr gerne. Also danke dir, Petra, dass du hier warst.
Sehr gerne.
Und ich danke natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern, denn ihr wisst ja, ihr macht den Rasenfunk möglich und ihr belebt auch den Rasenfunk. Also was ich ja hier an dieser Stelle immer sage, ist, dass ihr uns finanziell unterstützen könnt und ihr könnt uns auch unterstützen, indem ihr uns weiterempfehlt. Was ich aber nur manchmal sage, und das möchte ich nämlich jetzt mal an dieser Stelle machen, ist, dass ich euch auch danke für all den Input, den es immer gibt, unter mitmachen.rasenfunk.de, wo ihr natürlich auch Feedback loswerden könnt. Aber der Rasenfunk ist zu dem geworden und auch jede einzelne Sendung wird ein bisschen von euch beeinflusst durch den vielen Input, den es gibt. Da gab es auch zu diesem Spieltag wieder viel und da freuen wir uns wirklich sehr drüber und ich freue mich, wenn das so bleibt und das alles auch weiter in einem konstruktiven und freundlichen Ton. Seid wie Steffen Baumgart. In diesem Sinne, bleibt oder werdet gesund und bis bald im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.
Das war der Rasenfunk. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.